2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Nikos Mega vertändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, Mittwoch, 31. Januar 2018, ungefähr 19:10. Es ist die 50. Ausgabe unseres netten, gemütlichen Familienpodcasts, weswegen Johnny zur Sektflasche greift, um sie jetzt hier live in der Sendung zu entkorken.
Werden noch Wetten angenommen, ob du jetzt deinen Laptop einsaugst.
über wen sind wir jetzt eigentlich versichert, wenn ich gleich irgendwie mal das Auge...
Über Jörn.
Also Jörn hat schon die
Arbeitsunfall.
Die einzelne Brillenträger ist eklatant hoch. Es könnte noch einer mehr werden.
Stimmt. Ja, wir feiern hier heute unser kleines Jubiläum. Und da ist natürlich die ideale Gelegenheit, zurückzublicken auf die Nullnummer, die da stattfand am 17. Juli 2013. Ich glaube, wenn wir uns damals... Da waren ja immerhin 3 Leute von uns auch schon dabei. Ich hätte das nicht erwartet, dass wir 5 Jahre später hier immer noch sitzen und das so machen. Aber umso schöner, dass das so ist. Wir senden auch wieder live über Facebook. Wir werden uns diesmal das im Nachgang mal anschauen, ob das diesmal besser klappt als letztes Mal. Da war die Tonqualität in erster Linie deswegen so schlecht, weil wir das Mikro der Kamera benutzt haben. Heute haben wir die Mikros direkt an die Kamera angeschlossen. Das sollte hoffentlich dann besser laufen. Ob es dann da stehen bleibt oder ob wir es dann danach löschen, schauen wir dann mal. So, und jetzt kommen wir dazu, wer denn hier alles heute versammelt ist. Momentan am Einschenken ist Johnny, da sagen wir dann gleich noch was zu. Fange ich an zu meiner Rechten im roten T-Shirt, Sebastian.
Moin, 50 Sendung 2013 fand ich gerade ernsthaft ein bisschen schockierend. Also das ist schon irritierend lange her.
4,5 Jahre.
Das ist, ja, aber schön, dass wir noch hier sitzen.
Man hat die ganze Zeit mein Pöppis gesehen.
Ja.
Ich habe nichts gesagt, ich dachte noch so, jetzt ist die ganze Zeit dein Arsch im Bild, aber...
Ja, ich meine, man muss ja auch was bieten.
Ja, und warum hast du dich dann
eigentlich... Ja, ihr sitzt ja alle noch auf eurem, ich kann ja nichts
für. Das ist ja jetzt die Gelegenheit, du hast den schönsten Arsch der Welt hier karaoke-technisch vorzutragen, aber vielleicht...
Ich bin nicht ganz sicher, das Bild ist auch gerade ein bisschen unscharf geworden. Du musst da gleich mal nachjustieren.
Beschlagen.
Aber bevor Johnny mit seiner Manöverkritik, was die Fashion-Sache angeht, loslegt, dachte ich, weise mal darauf hin, dass du ein Waving the Guns T-Shirt anhast und ich finde das ganz hervorragend und ich weiß, wir haben Hörerinnen, die sich darüber auch freuen würden.
Ja, ich habe mir extra ein graues T-Shirt mitgenommen, weil ich sonst immer über graue T-Shirts läster und gerade Tim mehrfach darauf angesprochen habe, wie schlimm ich das finde. Tim hat heute so ein grau-blau meliertes an und ich habe vorher ein Hemd angehabt, wurde sich auch schon intensiv drüber lustig gemacht. Ich habe gedacht, um mich solidarisch mit Tim zu zeigen und zu zeigen, dass ich ihn doch ganz gerne mag, trotz meiner Frotzeleien und trotz seiner schlimmen Vergangenheit, habe ich mir heute auch ein graues T-Shirt angezogen.
Aber graue T-Shirts und weißes Unterzieh-T-Shirt geht?
Ich wollte mich hier nicht ganz entblößen. Hm. Also eigentlich habe ich überlegt, ob ich es weglasse und man sieht hier die Falte sehr deutlich.
Ja.
Ach, das ist gar nicht dein Arm.
An
das
den sind Bizeps.
Doch. Hm. Das ist mein dicker Arm.
Gut, zu der Linken von Sebastian, zu meiner Rechten, Justus.
Schönen guten Abend. Ich bin eigentlich nur zum Sekt trinken hier heute.
Ja.
Und Sven kommt nachher noch mit anderen Getränken, hoffe ich. Hat er zumindest versprochen.
Ja, Sven klang so ein bisschen zögerlich. Ich glaube, er hat, nachdem er gehört hat, dass wir Sekt trinken, war er sich nicht mehr so sicher, ob er da noch...
Der hat ein Schnapsschwert auf seinem Schreibtisch, das will er eigentlich mitbringen.
Das stimmt, das hat er mir gezeigt. Sven ist noch beim USP-Treffen, wir werden sehen, ob das nachher noch was wird.
Schnapsschwert,
geil. Der sagt das mal dreimal ganz schnell hintereinander.
Später.
Svens Schnapsschwert.
Ja,
genau.
Ja, zu meiner Linken im, was war das, hellblau-grau meliert?
Ich hätte blau-grau meliert gesagt. Es ist ja so ein bisschen Babyblau mit grauem Einschlag, zumindest. Oder verwaschen, ich weiß nicht.
Babyblau ist ein guter Begriff. Ich komme ja frisch aus der Babypause.
Ja.
Bin also völlig übermüdet und bereit, sehr angriffslustig deswegen.
Du siehst aber nicht aus, als wärst du der Müdeste hier am Tisch, was auch was aussagt.
Was ja. Findest du denn, wer der Müdeste am Tisch?
Wollte ich gerade mal fragen.
Der Mann mit dem Waving Guns, egal.
Ich erzähle nachher von unserer Begegnung heute früh.
Ja.
Das ist heute das dritte Mal Ausgang in diesem Jahr nach der Übersteiger Weihnachtsfeier und dem Heimspiel gegen Darmstadt, richtig?
Korrekt.
Ja. Und wie ist so?
Ja, ruhig ist das jetzt hier. Ne?
Sehr schön. So soll das sein.
Schön ruhig.
Schön mit einer richtigen Fahne in der Augen.
Ich hab das Schnapsschwert leer gemacht.
Genau, Glas Sekt ist schon da, Bierchen ist schon da. Ich muss auch gestehen, ich habe auch schon einen Whisky gehabt heute um 4. Ohne Flachs jetzt.
Älterzeit, ne?
Ja. Ich bin ein Freund von Daydrinking.
Wie hast du das gemacht? So ein für dich, ein für mich, damit es nicht schlägt, oder?
Nee, auf der Arbeit mit dem Flachmann.
Oldschool.
Habt ihr Stellen frei irgendwie?
Nee, mein Bürokollege hat heute seine Doktorarbeit abgegeben und da haben wir gedacht, müssen wir mal.
Ja, und der Seriöseste hier am Tisch zu Tims Linken, Jörn.
Moin, hi.
Schön,
dass ich dabei sein darf.
Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Wir werden nachher ausführlich über Jörn genauer sprechen. Jörn Kreuzer, seines Zeichens Mitglied der Schachabteilung des
Kassel Pauli.
Kariert?
Kariert? Schachbrett?
Ah, Wahnsinn. Das musst du nachher nochmal genauer in die Kamera halten.
In das Schwarz-Weiße habe ich nicht mehr so ganz rein.
Und dementsprechend unser Gast für die zweite Hälfte, wenn wir ausführlich über Schach beim FC St. Pauli und vor allem die FC St. Pauli Open sprechen werden. Außerdem ist Jörn aber auch Fan und, was vielleicht nachher noch ganz spannend werden kann, er ist auch Fan des Karlsruher SC. Und da wir sowohl einen Trainer als auch einen Stürmer da gerade aus der Gegend haben, kann er da vielleicht uns auch noch erhellende Einblicke liefern.
Piräus liegt in Bahn?
Naja, also der hat da mal gespielt bis vor einiger Zeit. Was haben wir heute vor? Wir werden uns natürlich damit beschäftigen, was in der Winterpause... Johnny hat auch schon die ganze Zeit erzählt.
Also ich wollte mal einwerfen, dass ich den Bordeaux-Pullover sehr schön finde, dass es aber kein Schachbrettmuster ist, sondern Flanell. Weil wenn dein Schachbrett so gemustert ist, spielst du nicht.
Wenn die Figuren anders...
Na, egal. Gleich erstmal der Gast gedisst.
Oh, ich habe mir ganz, ganz böse Sachen. Ich werde auch permanent Badenser sagen statt Badener. Weil ich habe auch das Wort Gelbfüße aufgeschrieben. Mal gucken, was nachher passiert. Es begann schon damit, Jan hat sich ja hingesetzt und zwar genau auf diesem Platz. Mir war es eigentlich total egal, wo ich hinsetzen wollte, aber ich habe dann gesagt, ich würde gern. Nachher total super.
Ich sitze hier immer.
Ja,
verpiss dich.
Mach ich doch.
So, stoßen wir jetzt mal an, oder
ja, was? Ja, ich habe vorhin schon ausgeschieden und dann habe ich aber...
Also, auf uns, ne? Zur 50.
Auf die nächsten 50 Prost. Jahre oder so.
Prost. Und bevor wir seriös starten...
Der gute Mumm, meine Güte.
Jahrgangssekt.
Aus 2013? Oder?
2015.
Ah, kannst du selber nicht machen.
War das ein guter Jahrgang?
Stand halt in der Küche rum.
Also seit 2015.
Ein guter Freund von mir trinkt total gerne Sekt, weil da wird er immer so schön kicherig von Sachen.
Ja.
Mal gucken, wie das bei uns
ist. Das kann uns ja nur helfen, Leute.
So bevor wir jetzt hier starten, hätte ich noch eine kurze Zwischenfrage. Die ist historisch bedingt. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht schon was vorwegnehme, aber der erste Millanton, der ja noch drüben mit Sven vom Rautenradio stattgefunden hat.
Drüben nicht, oder?
Doch.
Doch. Also die Nullnummer haben wir im Fanladen aufgenommen, ja.
Auf der Couch.
Auf der Couch.
Ja.
Weiß ich, weil ich mir heute die ersten 7 Minuten angehört habe.
Okay.
Der wurde ja mit Folge 0 betitelt.
Ja.
Mich als ITler freut das natürlich sehr.
Ja.
Aber wäre nicht die korrekte Zählweise 1 gewesen und damit schon der 49. Podcast 50 und hier eigentlich Podcast 51?
Richtig.
Ich fand's gut. Dann muss ich dich loben, dass du beim letzten Mal eigentlich recht hattest, als du sagtest, Podcast 50, das aber nochmal überall korrigiert hast.
Ja. Aber da, ich glaube, in Podcast-Zählweisen ganz häufig eine Nullnummer existiert, die dann auch als Folge 0 gilt, würde ich denken, dass die meisten heute eine 50. Episode daraus machen würden.
Letzten Endes bestimmen wir ja hier.
Genau.
Also
alles eigentlich bestimmen. Nee, nur die Zählweise.
Wir bestimmen heute noch eine Streichfolge. Die wird dann auch sofort gelöscht.
Oh. Ist das Christoph Streich? Müssen wir dann alle auch so sprechen? Das kann ich nicht. Jörn, da kannst du vielleicht.
Christian.
Hab ich Christoph gesagt?
Ja,
Christoph. Ah, mit Fußball habe ich das nicht.
Der alte Badenser.
Ja, Podcast könnt ihr machen.
Ja, was haben wir vor heute? Wir werden sprechen über das, was in der Winterpause passiert ist. Sprich, wir haben ja immerhin 2 Neuzugänge. Wir werden sprechen über das Spiel bei Dynamo Dresden, über den Holocaust-Gedenktag, über das Heimspiel gegen Darmstadt und dann natürlich, wie schon gesagt, im zweiten Teil hauptsächlich über die Schachabteilung des FC St. Pauli. Und da könnt ihr euch jetzt schon mal Stift und Zettel parat liegen. Wir haben ein Gewinnspiel. Die Gewinnspielfragen werden wir nachher vorlesen. Die werden nicht im Blog veröffentlicht. Man muss also zuhören. Wir werden auch in den Kapitelmarken nicht sagen, wo sich das Gewinnspiel verbirgt. Das sind 6 Fragen, die wir stellen werden, die alle irgendwie mit dem Millanton und unseren Gästen zu tun haben. Und zu gewinnen gibt es unter anderem ein Trikot des FC St. Pauli mit Wunschnummer und Flock nach Wahl. Vielen Dank dafür an die FC St. Pauli Merchandising GmbH, formerly known as Absolut.
Aus dieser Saison, natürlich.
Aus dieser Saison. Man kann sich wählen zwischen Heim, Auswärts und heißt es Special oder heißt es Pokaltrikot? Ich weiß es nicht.
Drittes Trikot.
Also ja, Third Kit ist, glaube ich.
Third Kit, ah ja, geil.
Torwart geht auch?
Müsste ich nachfragen, weil ich weiß immer nicht so recht, ob es die Torwart-Trikots so frei zu... Also das, was im Fanshop zu kaufen ist, das kann man sich dann da auswählen. Also von daher, das lohnt sich schon mal. Ne? Wir haben zusätzlich noch zwei Preise vom Fanladen. Da werde ich jetzt aber noch nicht verraten, was es ist, sondern erst nachher.
Meet and greet.
In Heidenheim.
Ich dachte, mal ich sein Aufkleber. Aber.
Auch. Für die Unterschrift.
So, wer uns regelmäßig hört, der wird wissen, wir haben einen PayPal-Button auf der Seite, über den wir uns dieses dritte Mikro, was hier heute auf dem Tisch steht, finanziert haben. Wissen wir nachher noch, welches von den dreien es war?
Das bei Jörn und das haben, vergessen wir
halt. Nur das Beste für dich.
Schönsten glänzt, ja. Lots. Dafür vielen Dank und dieses Mal bedanken wir uns bei Kerstin, die den Spenden-Button erwischt hat und machen, weil es da so schön passt, gleich Werbung für das nächste Heimspiel der zweiten Handballfrauen, die nämlich am Sonntag um 18.30 Uhr in der Budapester gegen Teutonia spielen. Kerstin, viel Spaß. Grüß Sandra und gewinnt. Womit wir bei den Inhalten wären, und da habe ich ja als erstes stehen, die Winterpause. Sprich, Neuzugänge. Wer von euch hat denn das Referat über Thibaut Verlinden vorbereitet?
Ich habe mich auf Bibi und Tina vorbereitet. Ich habe mir extra noch Hörspiele
angehört. Ich habe mir das Plakat von Pater Mike oder wie es heißt
an. Sankt Mike.
Sankt Mike, genau.
Die neue RTL-Serie. Ja, nee, also ich glaube, über den können wahrscheinlich die meisten nicht allzu viel sagen.
Oh, ich habe Jörn, Tim. Stimmt.
Tim kann das sagen. Jörn, sag mal. Herr Thibaut. Wie spricht man ihn denn aus? Vielleicht wäre das schon mal.
Herr Thibaut Verlinden.
Sehr gut.
War das badisch oder belgisch?
Ich habe das N, habe ich. Ah ja, okay. In Reinform ausgesprochen, von daher war es belgisch, oder? Ich weiß nicht. Ja, ich glaube Jahrgang 99, oder?
Das stimmt. Hast gespielt bei Brügge und Lüttich.
Dann zu Stoke City gewechselt.
Und da bisher nur in der zweiten Mannschaft aktiv, außer ein Spiel im League Cup. Belgiens U-Nationalspieler seit der U15. Mehr habe ich hier nicht stehen.
Und jetzt zu uns für ein halbes Jahr.
Ja.
Sein Vater Danny Verlinden kennt man vielleicht.
Also du ja,
ich nicht. Ein Torhüter, Belgien, Europapokalschlachten gegen Werder Bremen. Mike wird sich erinnern vielleicht, Anfang der 90er.
Ah, bei Brügge?
Ja.
Oh, da genau. Kann ich eine Geschichte erzählen. Oh. Brügge war nämlich Halbfinale im Europapokal der Pokalsieger. Da habe ich noch eine C-Jugend gespielt bei Werder. Und da war die C-Jugend in dem Jahr Balljunge. Und da war eine Szene, wo die Belgier haben sich die ganze Zeit benommen wie Arsch. Und dann habe ich den Ball das eine Mal gehabt und wollte ihn dem Spieler wiedergeben, habe aber gedacht, nicht ganz so schnell, weil es stand für Werder gerade ganz gut. Und da hat der Spieler mich geschubst. Also heutzutage würde das Video viral gehen, bin ich mir sicher. Damals hat sich nur meine Mutter aufgeregt, die da auf der Tribüne saß und gesagt hat, der hat meinen Sohn geschubst.
Weil die Spieler ja auch.
Ja.
Was so belgisch kann ich mich nicht dran erinnern. Und dass da jemand geschubst.
Es ist ja auch immer so eine Sache, wie man das wertet.
Ich habe Eintrittskarte Abbildung.
Na, ich hoffe. Das ist bestimmt, muss man nachgucken.
8,50 hat es damals.
Handschriftlichen Vermerk drauf gemacht hast, bei Junge wurde geschubst.
Nein, habe ich nicht.
Kanntet ihr euch damals schon?
Nein.
Nee. Damals war ich ja noch nicht mit St. Pauli liiert und
ich glaube, Justus auch nicht. Aber hätte ja trotzdem sein können, dass ihr irgendwie
über. Ich war schon bei St. Pauli im Spiel, aber nicht wirklich liiert. Aber ich war auch nicht mit Werder liiert. Mit
5 warst du schon bei St. Pauli Spiel?
Weißt du zufällig, wer Justin Verlinden ist?
Nein.
Weil Thibaut Verlinden hat heute retweetet, den Royal Knokke FC, wahrscheinlich ein Verein in Belgien, und da hat Justin Verlinden seinen Kontrakt mit Ain Saison verlängert. Also verlängert wohl, und da denke ich mal...
Der Bruder vielleicht?
Der Bruder. Ja. Vielleicht auch einfach einer, der genauso heißt. Wäre lustig, aber glaube ich nicht.
Könnte doch
gut sein.
Der war nach uns dran bei dieser Müllerntor-Live-Sendung.
Ach.
Der ist sehr, sehr zierlich.
Jung.
Jung ja. Auch, ja, zierlich. Er wirkt auch ein bisschen, also eine ältere Dame hat ihn mit an der Hand genommen und muss dann immer so ein bisschen übersetzen und hat dann auch seinen Terminplan so ein bisschen
gemacht. Ältere Dame ist Eva Kala gewesen oder er ist die ältere Dame?
Ich habe kein
Foto. Ich habe die auf jeden Fall auch schon mal gesehen im St. Pauli-Umfeld.
Dunkler,
Graue Haare.
Graue Haare.
So, auf jeden Fall stand er dann daneben und hat sich das mit angeguckt und wirkte ein wenig verschüchtert.
Aber das sehen doch Fußballer immer aus, außer Torhüter und Innenverteidiger sind die doch immer alle inzwischen total klein und zierlich, finde ich.
Fabian Klose.
Bester Spieler der zweiten Liga.
Natürlich gibt es Ausnahmen, aber es ist schon, finde ich, klar gibt es auch mal einen großen, kantigen Stürmer, aber ich
wollte auch nur erzählen, dass wir bei Millantor live waren und Werbung gemacht haben.
Ach so, Entschuldigung.
Du bist wieder sauer, weil wir vergessen haben, dich zu nennen.
Habt ihr doch gar nicht,
habe ich. Ah ja, nee, haben wir nicht.
Nein, haben wir nicht.
Erzähl doch mal, wie es war. Also ich denke, zu Thibaut Verlinden haben wir wahrscheinlich alles gesagt, was uns momentan...
Also ich habe tatsächlich bei Goal Impact die Jungs und Derns da von Goal Impact angefragt, ob der Verlinden tatsächlich eine Verstärkung ist, weil ehrlich gesagt ist diese ganze Leihgeschichte ist, finde ich, irgendwie ein bisschen komisch. Der ist geliehen für ein halbes Jahr ohne Kaufoption, danach geht er definitiv wieder zurück. Das heißt, für den FC St. Pauli wäre der, wenn man jetzt mal von dem ganzen anderen Stoke-Deal, der da vorhanden ist, absieht, wäre das nur eine sinnvolle Sache, wenn der sofort uns verstärkt. Da habe ich die von Goal Impact mal gefragt, was die sagen, was das für ein Spieler ist, ob der uns verstärken kann. Ich meine, das ist jetzt auch nicht die heilige Mutter Maria Gottes da, die Goal-Impact-Daten, so, ne? Haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen, vorletztes Mal. Auf jeden Fall sagten die, nein, ist auf gar keinen Fall eine Sofortverstärkung. Deswegen frage ich mich ein bisschen, was der Transfer soll. Ob das tatsächlich ist, dass man sich auf Seiten des FC St. Pauli gedacht hat, okay, wir brauchen noch jemanden für die offensiven Außenbahnen und brauchen da eine Verstärkung und der macht den Jungs, die sonst da spielen, auf jeden Fall ordentlich Druck oder der kann sogar direkt mitspielen oder ob er sozusagen von Stoke hierher geschickt wurde und so ein paar vielleicht in der Hoffnung, weil er hier ein, zwei Einsatzminuten vielleicht kriegt im Vergleich zu Stoke, wo er gar keine Einsatzminuten kriegt.
Ich habe es persönlich ja auch eher so unter so einer, na nennen wir es mal Schüleraustausch, Prämisse wahrgenommen. Also so, der ist jetzt halt ein halbes Jahr hier. Vielleicht lernt er ein bisschen was, vielleicht bringt er ein bisschen was von sich mit, aber eher so Erfahrung sammeln, mal gucken, wie das funktioniert und dann.
Aber man kann so einen Vertrag ja immer verlängern und man kann ja auch so eine Ausleihe verlängern. Also ich würde das ja nicht ausschließen, nur weil die Ausleihe jetzt erstmal auf ein halbes Jahr befristet ist.
Zumal es ja diese Kooperation gibt, heißt das ja nicht, also sonst musst du ja sowas immer fixieren. Vielleicht ist das dann ein bisschen lockerer da gehandhabt. Kann ja auch alles sein. Und deswegen sage ich ja auch, man muss das auch, diese ganze Leihgeschäft, wenn man das fernab von dieser Kooperation betrifft, dann würde ich fast sagen, das ist, glaube ich, ein nicht ganz so guter Deal für den FC St. Pauli. Und jetzt, nachdem ich diesen Satz gesagt habe, schießt er uns in Heidenheim zum Sieg.
Sehr wahrscheinlich, wenn er dann im Kader ist. Ja. Dann lass uns aber doch kurz, wenn Johnny das eh schon in den Raum geschmissen hat, kurz über Millantor live sprechen. Lohnt sich das, darüber zu reden? Oder?
Ist ein interessantes Format. Also ich hatte das vorher überhaupt nicht auf dem Schirm, weil ich ja die Spieler halt meistens entweder im Stadion sehe oder halt von meiner Couch aus auf einem Bezahlsender, für den irgendjemand bezahlt. Und fand das ganz interessant. Also vor uns.
Was ist das denn? Erklär das doch mal.
Das ist im Prinzip ein Rahmenprogramm um den Spieltag rum. Spieltagsbilder, du korrigierst mich immer, wenn ich was Falsches erzähle. Spieltagsbilder werden dann halt nicht gezeigt, weil rechte Material ist ja klar, wo es ist. Aber Sachen wie Aufstellungen gezeigt, dann wird darüber gesprochen, wer spielt, wird mit Interviewpartnern gesprochen über aktuelle Themen. Vor uns war Oke Göttlich dran zum Beispiel. Und
Mike Nöcker macht das.
Ja, ich überlege noch.
Christoph Pieper.
Der macht immer so den Opener mit Mannschaftsausstellungen und so, und wie es aussieht.
Genau, und dann wird
aber das ist dann mit 10 Bewegtbild?
Das ist mit Bewegtbild. Das kannst du auf Facebook verfolgen, kannst du das dann angucken. Dann gibt's halt immer ein paar Infos rings ums Spiel, ein paar Infos zum Gegner. Und
das kann man nur auf Facebook sehen? Oder?
Jetzt kannst du.
Auf der Homepage. Also es gibt ja mit Schnittstellen auf der Homepage und denen dann per Facebook Live Video aufgenommen wird im Clubheim.
Clubheim?
Ja, in der einen Ecke oben rechts neben dem Tresen und dann eben eine Stunde vorher.
War das nicht auch mal? Geht's los. Ja, Viva Panagua-Dose?
Genau, und jetzt wird's im Clubheim aufgenommen.
Okay. Aber zeitsouverän nachher anschauen kann man es nicht, gell?
Doch.
Auch auf der Millantor Live-Seite? Millantor Live-Seite?
Nee, bei uns auch so. Also beim FC St. Pauli auf der Seite. Es wird quasi über FC St. Pauli Live, Facebook Live ausgespielt ab eine Stunde vor Anpfiff bei einem Spiel.
Wo kann man das dann sehen?
Auf der FC St. Pauli. Justus, du brauchst dir das nicht angucken. Wir haben dich erwähnt.
Aber auch
auf der Homepage.
Ich bin da auch noch nie so richtig drüber gestolpert.
Und man kann es auch hören über FM-Radio, richtig?
Genau.
Das, und die wechseln da quasi mit Anpfiff zum, zur Spielübertragung von Wolf, genau. So sinngemäß.
Okay. Und das hört dann auf mit Spielbeginn, oder was?
Die genau, also, die, ja. Also, ein paar Minuten vorher moderieren sie dann Video ab und dann ja. Übernimmt Wolf.
Okay, und da wart ihr, weil wir ja heute hier 50. Sendung haben. Also, und ihr heißt Johnny und Tim.
Ja.
Und was haben die dann gemacht mit euch?
Ja, Fragen gestellt in erster Linie, ne?
Die wir beantwortet haben. Die
wir dann beantwortet haben. Und das konntet ihr auch?
War das Thema durch. Ja, war ein bisschen
mittelmäßig.
Weil ihr netten Menschen, die das seit erster Stunde quasi machen, ja uns geschickt haben.
Ich muss arbeiten.
Als es gab Gründe.
Digga, ich muss arbeiten.
Das war auch überhaupt gar kein, aber schön, dass ihr euch rechtfertigt. Wir konnten natürlich alle Fragen wahrheitsgemäß beantworten, haben dann dementsprechend die Werbetrommel ein bisschen gerührt. War schön, wir wurden halt gefragt, wo das, wie das entstanden ist, wo das herkommt, was wir halt so machen, was wir dementsprechend in die Welt rausblasen und wo man das halt verfolgen kann.
Wenn die Zahlen nicht besser sind bei dieser Sendung, ne? Ist auch richtig Ärger.
Oh, unsere Ewald-Folge hat, glaube ich, jetzt die 5000 Hörer geknackt. Kann ich mal kurz reinschmeißen.
Aber ist sie dann höher als die Rettich-Folge?
Das Problem ist, dass die Zahlen erst nach der Rettich-Folge belastbar wurden, weil ich da etwas umgestellt habe in der Statistikerfassung. Und deswegen fällt die Rettich-Folge nicht in dieselbe Zählweise und deswegen kann ich das nicht vergleichen.
Übrigens habe ich für alle, die die Rettich-Folge nicht kennen, ich habe in Vorbereitung auf das kleine Quiz, was wir jetzt noch machen, nicht Quiz, sondern das Gewinnspiel, habe ich mir die Rettich-Folge auch nochmal angehört und muss sagen, da war ich ja noch nicht Mitglied, das ist eine der besten Folgen.
Komisch, ich war gar nicht da.
Merkst du selbst, Justus.
Da hatten wir auch die Kamera noch nicht und ich erinnere mich, dass das Ganze ein bisschen anstrengend war, weil wir überlegt hatten, wir könnten es ja auch hinten in den AFM-Räumen machen.
Wir haben es im AFM-Büro
gemacht. Ja, im Büro auf irgendwie Couch und Sessel und wir saßen auch alle sehr tief in diesen Couches und Sesseln, aber irgendwie war es alles extrem mühsam, da die Technik zum Laufen zu kriegen und ich glaube, wir sind hier besser aufgehoben.
Ja. Ich habe meinen Stuhl nicht getauscht, merke ich übrigens gerade.
Super.
Warum tragen wir dir einen Stuhl rein?
Ja, das... Dann tausche ihn doch jetzt.
Nein, das möchte ich nicht.
Aber dann haben unsere Zuschauer auch nochmal die Gelegenheit, eine wunderschöne Rückseite zu sehen.
Ich habe jetzt meiner Frau den Link geschickt. Wir müssen sofort aufhören, über sowas zu sprechen.
Okay, kommen wir zurück zum Sportlichen vielleicht.
Oh Gott, warte, da sind 12 Sekunden versetzt zwischen.
Dimitrios Diamantakos, geboren 1993. Ein Stürmer, den wir verpflichtet haben vom VfL Bochum. Marktwert laut Transfermarkt.de 700.000 Euro, geschätzte Ablösesumme laut gleicher Quelle 300.000. Oh. Beide Vereine haben natürlich über die Höhe der Ablösesumme stillschweigend vereinbart.
Hast du geguckt, wer Schuhausrüster ist?
Nee, kannst du gerne tun.
Ich guck gleich mal. Die Quelle zum Thema Kaufpreis finde ich sehr interessant, weil da gibt's halt auch wieder diverse Zeitungen, die unterschiedliche Zahlen reinwerfen und das ist halt so...
Björn hat weiße Zettel mitgebracht.
Zwischen 300,
sieht sehr also professionell
aus, 200 und 300.000. Und da hätte ich mal, da frage ich mich immer, wie sowas zustande kommt.
Wie was, die Ratespiele in der Presse oder die Ablöse selber?
Bei der Ablöse selber habe ich eine grobe Idee, wie das passieren könnte. Aber bei, wie jemand von der Presse halt losgeht und sagt, dass der hat jetzt so und so viel gekostet. Ob das zugeflüstert wird, möchtest du noch eins? Ja. Ob das zugeflüstert wird oder
ist
ob
schön.
Das
stellt Johnny auch einfach fest und dann bleibt er sitzen.
Ja, du könntest aber, wenn du dich hier gerade bewegen musst, auch deinen Stuhl tauschen.
Könntest du Ratsherrn oder...
Ja, Ratsherrn ist gut, danke.
Ratsherrn oder Dithmarschen.
Ja, wie dem auch sei. Aber wir haben ja, wie ich schon sagte, jemanden hier in der Runde, der vielleicht viel kompetenter als wir alle anderen etwas zu dieser Person sagen kann, weil Jörn, in deinem anderen Leben bist du KSC-Fan.
Ja,
jetzt wird's eng.
Mein Parallelleben.
Stimmt. Was sagst du denn zum Herrn Diamantakos? Der hat immerhin 50 Spiele für den KSC gemacht und dabei 13 Buden geknipst.
Ja, also ich persönlich finde die Verpflichtung gut, muss ich sagen. Er ist extrem schnell, hat einen guten linken Fuß, hat vor allem unter Markus Kauczynski sehr gut funktioniert in seiner ersten Saison. Da war er nur ausgeliehen von Piräus. Hat er, glaube ich, 8 Tore gemacht und 5 vorgelegt. Und in der zweiten Saison hat er dann unter Thomas Oral, Mirko Slomka und diversen anderen gespielt. Also, ja, ist hier auch mit 5-0 untergegangen damals und für den KSC hat er auch schon 2-mal gegen St. Pauli getroffen. Mhm. Einmal hier beim Auswärtssieg und
Oh, einmal der Kurzverschluss des 1-1.
Genau, ja. wo Buadus
nach dem
Fehler von Vollert.
Den knöpfe ich mir vor.
Das war dieses Ding von der Strafraumkante, Volley irgendwie volles Brett rein. Also guter Abschluss, hat man da sehen können. Und ja, ich bin gespannt. Also unter Markus Kauczynski scheint er sich wohl zu fühlen. Und er erweitert auf jeden Fall vorne drin die Option.
Das hast du sehr schön.
Hat er beim KSC nur vorne drin gespielt oder auch linke Außenbahn zum Beispiel?
Nee, er hat meistens vorne drin gespielt. Da fühlt er sich auch am wohlsten, hat er heute, glaube ich, zum dritten Mal erzählt. In der Box.
Sehr gut. Dann hätte ich einfach mal zuhören sollen.
War zwischendurch bei Panionios Athen. Ist das nicht der Verein, wo Ewald auch war?
Oder korrekt, war da war ich mal. Da habe ich mal einen Länderpunkt geholt bei Panionios Athen. Da wurden in der Halbzeit Rauchbomben verkauft. So, da ist so ein älterer Herr durch die Tribünen marschiert und hat Rauchbomben verkauft.
Stimmt, das hast du erzählt.
Ja, das habe ich mal erzählt.
Panionios Athen. War er, bei Aris Thessaloniki war er und bei Ergotelis, was immer Ergotelis für ein Verein ist.
Hat mich natürlich auch
direkt... Hey, er war doch immer bei AEK, oder nicht?
Er war bei Olympiakos. Und von da war er ausgeliehen von den anderen, die ich gerade aufgezählt habe.
Da freuen sich dann die
Sachen. Alter, Michael ist was Falsches erzählt.
Bei Aris war er. Und zwar verliehen von Piraeus. Genau.
Ja, ich sagte AEK.
AEK, Athen. Du nuschelst immer so dahin. Seitdem wir zwei Tische haben, verstehe ich nicht
mehr. Ja, und er war viermal A-Nationalspieler für Griechenland seit 2014. Aber ich glaube, das letzte Länderspiel ist schon ein bisschen her.
Er war aber immerhin bei der WM Playoff-Qualifikation ohne Einsatz im Kader, wie es bei Transfermarkt immer heißt.
Na, immerhin. In
Kroatien.
Die sie dann ja nicht geschafft haben, von daher wird er nicht zur WM fahren, wie ja auch Herr Buadus vielleicht nicht, wenn er so weiterspielt. Wir werden sehen. Gut, möchtest du, wenn wir schon bei alten Karlsruher Banden sind, noch was über Herrn Kauczynski sagen?
Ich habe übrigens Diamantagos, habe ich auch die Jungs und Derns von Goal Impact natürlich
gesagt. Ach so, ja, sag.
Gibt's da Derns?
Nein.
Hätten wir das auch gekriegt.
Ich mache das nur als Gleichberechtigungsbeauftragter des Millantons. Ich möchte das
so allgemein. Hier ist es ja auch, aber viele Frauen.
Genau. Und die haben gesagt, hatten wir ja letztes Mal, Buadus ist an sich von dem Goal-Impact-Wert der beste Stürmer. Er ist auf einer Ebene mit Jan-Marc Schneider. Und die betonten auch nochmal, dass Sami Alagi relativ weit unten ist.
Ich verstehe das nicht. Ja.
Ich habe hier eine Statistik gemacht. Halte ich hier auch in die Kamera. Da können wir uns nochmal über die Stärken von Sami Alagi gerne unterhalten.
Sehr gerne. So hat das kein Weißen.
Magst du mir mal den Zettel leihen?
Ja, okay.
Um nochmal auf den Ausrüster zurückzukommen, Kappa.
Ah, fantastisch.
Als also, Schuhausrüster.
Hier steht nur Ausrüster. Ich nehme mal an, dann ist es der Schuhausrüster.
Ja, okay. Anders an Kleinen tun die sicher.
Mit Privat kann er ja auch vielleicht Kappa selbst, tragen. Ne. Also der Jerome Boateng, ne, in seinen Werbespots trägt er immer Nike. Obwohl er quasi ausschließlich bei Vereinen ist, die Adidas einsetzen.
Ja, aber dann hat er Nike-Schuhe.
Jörn, nochmal. Markus Kauczynski. Was hast du denn gedacht, als die Verpflichtung bekannt gegeben wurde?
Also ich fand's super, weil er in gewisser Weise, es ist auch schwierig, objektiv darüber zu urteilen, weil er in Karlsruhe auch sehr große Spuren hinterlassen hat, die bis heute nicht irgendwie gefüllt werden konnten so richtig. Hat er quasi einen Verein aus der dritten Liga wieder zurückgeführt und bis zu dieser 92. Minute eigentlich auch. Manuel Gräfe hat Manuel Gräfe hat es zerstört am Ende, aber Superman ist quasi bekannt dafür, dass er Mannschaften hinten stabilisiert auf jeden Fall. Hatte ich ja auch nach dem Amtsantritt getwittert, dass sie die Schießbude der Liga waren 2012, kurz bevor sie abgestiegen sind und dann in den letzten 7 Spielen nur noch 3 Gegentore gefangen. Er fördert Talente definitiv, also wird auf jeden Fall junge Spieler einbauen, denke ich. Und ich denke, den Fußball, den er spielen lässt, hat man zum Beispiel ja in Dresden sowieso, aber vor allem das 2-0 gegen Bochum war Blaupause, Kauczynski-Tor, so wie man es kennt. Diagonalverlagerung auf dem Flügel, wieder rein in die Spitze, da muss ein schneller Mann sein, der das Ding versenkt. Also Schein auf Schneider und es war ein typisches Kauczynski-Tor, meiner Meinung nach.
So, kanntest du den vorher, also persönlich?
Nee. Aber er wirkt halt jetzt auch im Umgang sehr nahbar, sag ich mal, und bodenständig. Man merkt, dass er mal Straßenkinder in Gelsenkirchen früher trainiert hat, ganz früher. Da waren ja seine Anfänge.
Wer sich jetzt wundert, warum Jörn so nah an der Mannschaft ist, Jörn ist, außer dass er Schach spielt beim FC St. Pauli, auch in der Medienabteilung des FC St. Pauli beschäftigt. Hast du denn in der Funktion ihn mal über deine Karlsruher Vergangenheit aufgeklärt?
Ja, ich habe ihm Grüße ausgerichtet vom Karlsruher Pressesprecher, der wohl drei Häuser neben ihm wohnt.
Ah, ja. Da hat er sich gefreut wahrscheinlich.
Ja, klar. Ah, muss ich mich mal wieder melden bei dem. Ah, ja, hat er sich gefreut drüber.
Schwätzt ihr dann so, dass das kein anderer versteht? Also
ja, gut, Markus kommt ja aus Gelsenkirchen, ne? Der kann eher mit Christoph Pieper, dem alten Schalker.
Ja, aber da kann man auch zuhören und man hört ein bisschen was und versteht ein bisschen.
Klar, wobei der Singsang, der schleift sich dann nach 20 Jahren auch.
Dachte ich ja eben. Man nimmt sich das ja irgendwann an.
Klar.
Okay. Der war auch im Fanladen. Ich fand den auch sehr sympathisch, muss ich sagen.
Das hat wundersamlich
so vorgestellt. Das fand ich auch ganz sympathisch.
Ist das normaler Prozess, dass neue offizielle Funktionsträger rumkommen, oder ist das schon was Besonderes?
War Olaf Janssen da?
Nee, an Olaf Janssen kann ich mich nicht erinnern, aber Lien war auch da. Mit Abder. An Janssen kann ich mich zumindest nicht erinnern, was jetzt aber auch nicht Zeit. Ja,
also, warst du in der Elternzeit?
Ja, das kann auch sein. Aber der war ja auch schon länger da dann. Also ich glaube nicht, dass er sich als Co-Trainer vorgestellt hat und dann ist er wahrscheinlich danach nicht hergekommen. Also es ist so ein Zwischending. Es ist nicht ungewöhnlich, bin ich hinten übergefallen, als er da reinkam. Aber es ist, also es machen auch nicht alle. Ich hatte ihm vorgeschlagen, wir schmeißen unser Gehalt in den Topf und jeder nimmt sich die Hälfte raus. Darauf meinte er, du wirst dich wundern, wie wenig ich verdiene. Das konnte ich nur zurückgeben. Aber irgendwie, naja gut, ist ja heute der 31. Sollen wir mal gucken, ob er.
Also,
ich weiß nicht, wohin ich den Topf werfen soll. Er wahrscheinlich auch nicht, deswegen wird es wahrscheinlich nichts.
Ich glaube, den ersten beruflichen Kontakt mit ihm hatte ich 2013 bei diesem unfassbaren Hitzespiel im Wildpark. Juli 2013 bei 50 Grad oder so. Das ging 0-0 aus damals. Die Pressekonferenz, die werde ich auch nie vergessen, weil irgendwie, die gehen meistens so 5 bis 10 Minuten, je nachdem, ob, also in Aue gehen die zum Beispiel 20 Minuten, weil die wirklich den Trainern Löcher in den Bauch fragen. Aber damals war so, Frontzek sagt als Gästetrainer, ja, boah, 0-0, ja, unter diesen Bedingungen nichts anderes möglich. Und Kautz sagt nur, ja, stimmt. Christoph, so, ja, mach mal Text.
Schreib mal auf, ja, sehr schön.
Ist gut.
Okay, gut, bevor wir mit dem Sportlichen beginnen, wir haben Grußbotschaften bekommen von zwei unserer treuesten Hörer, die der, ich sag mal, deutschen Podcast-Szene vielleicht auch bekannt sind. Unter anderem eine Stimme des Deutschlandfunk, aber vielleicht vielen auch bekannt als Stimme von Colinas Erben, nämlich Klaas Reese. Klaas hat uns eine kurze Botschaft geschickt und wenn Johnny den entsprechenden Knopf findet, spielt er die jetzt mal ab.
Wunderschönen guten Tag, hier spricht Klaas Reese von Deutschlands Mode-Podcast Nummer 1 von Colinas Erben. Ich grüße ganz herzlich den zweitbesten Mode-Podcast Deutschlands, den Millanton. Gratuliere natürlich ganz herzlich zu diesem hervorragenden zweiten Platz und ich gratuliere zur 50. Folge Millanton. Ich glaube, ich habe eigentlich alle eure Folgen gehört und das heißt, ich habe euch Eierköppen irgendwie über 100 Stunden schon zugehört. Das schockiert nicht nur mich, das schockiert sicher auch euch und dazu kommt ja auch noch die ein oder andere Folge vor dem Spiel oder auch nach dem Spiel und das Ganze, obwohl ich eigentlich gar keine Spiele des FC St. Pauli gucke. Merkwürdig. Aber ihr macht das halt ganz gut mit diesen Live-Einblendungen und dass ihr auch nur ganz kurz über den Dilettantismus eurer Mannschaft so sprecht. Das ist ganz schön. Und dass ihr vor allen Dingen betont, was um euren Verein herum so passiert. Also irgendwelche Aktionen, Ausstellungen oder Fan-Themen. Das hat aus meiner Sicht einen großen Mehrwert und ich schätze ganz besonders eure Interviews. Egal ob mit Spielerinnen, mit Spielern, mit Trainern, mit Funktionären. Ich glaube, das kann man so sagen, diese Interviews gehören zum Besten, was die deutsche Fußball-Podcast-Szene zu bieten hat. Ich hoffe, ihr macht noch lange weiter, habt noch viel Spaß bei der Podcasterei. Ich lehne mich jetzt entspannt zurück. Ich hoffe, ihr habt noch eine entspannte 50. Folge beim leckeren Bierchen. Und ich grüße an dieser Stelle natürlich auch die Macher vom alten Rautenradio, dem HSV-Podcast, den es nicht mehr gibt. Aber wir wollen an dieser Stelle nicht vergessen, ohne diesen HSV-Podcast würde es den Millanton in dieser Form vielleicht gar nicht geben. In diesem Sinne, alles Gute und allzeit gut Pfiff für euch und für Dennis Aitekin. Wünscht Klaas, bis die Tage, macht's gut.
Ja, Prost Klaas, vielen Dank. Die Grüße an das Rauchenradio können wir natürlich nur bestätigen, besonders an Sven aka Herzi, der uns damals den entscheidenden Tritt in den Hintern gegeben hat und anfangs mit der Technik sehr geholfen hat. Das ist so völlig richtig.
St. Pauli, gucke, merkwürdig. Aber ihr macht das halt ganz gut mit diesen Live-Einblenden.
Gerade mit der Technik. Ich
verstehe das nicht. Dann macht ja nichts. Ich denke, das ist dann der Moment, wo wir vielleicht das Gewinnspiel einführen sollten. Also nochmal, wir bedanken uns bei der FC St. Pauli Merchandising GmbH, namentlich Henrik Lüttmer, der sich bereit erklärt hat, uns ein Trikot des FC St. Pauli zur Verfügung zu stellen. Wie bereits gesagt, man darf sich dann derjenige, der gewinnt,
oder diejenige.
Oder diejenige.
Danke, wisst ihr's?
Jungs und Derns, aussuchen, ob es ein Heim-, Auswärts- oder Third-Kit-Trikot wird. Kit und Trikot war dann doppelt, ne? Ja, müssen wir abziehen.
Inklusive. Ist Kit nicht das Ganze auch mit Hose und Stutzen?
Ah, das kann sein. Okay, also dann nur Third ohne Kit. Also auf jeden Fall nur das Trikot. Aber inklusive Nummer und Flock nach Wahl so gewünscht. Wer sagt, ich hätte das lieber ohne Flock, darf das natürlich auch so sehen.
Millanton 50.
Geil. Das ist. Kriegst die Antworten, gebe ich dir
ganz sicher. Ich kann mich ja nichts mehr erinnern.
Ja, was ihr dafür machen müsst, ist vor. Achso, nee, Entschuldigung. Wir haben noch einen zweiten und dritten Preis, den der Fanland stiftet. Zweiter Preis, eine Black Flag Mütze. Und dritter Preis, ein Kein Fußball, den Faschisten Beutel. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr das jeweils abholt. Notfalls verschicken wir das aber auch. Kriegen wir schon irgendwie hin. Die Antworten zu den 6 Fragen, die ich gleich stelle, müsst ihr bitte schicken per E-Mail an blog, B-O-L-G. Nee, B-L-O-G, @übersteiger.de und dann werden wir das da entsprechend sammeln. Einsendeschluss ist ungefähr ein Tag vor der nächsten Folge, also in 3 Wochen, weil wir werden dann in der nächsten Folge feierlich die Ziehung durchführen. Freuen wir uns schon sehr drauf. Dafür müsst ihr bitte folgende Fragen beantworten. Und zwar, die Fragen hat Tim rausgesucht. Möchtest du die vorlesen vielleicht auch?
Ja, kann ich. Ach so, ich dachte, wir verteilen die Fragen, dass man sich wirklich den ganzen Podcast anhören muss. Also jetzt kommt Frage 1, in 10 Minuten kommt Frage
2. Das wäre noch viel geiler, ne?
Lass uns das so machen.
23 Minuten kommt Frage 3 und so weiter.
Ja, geil, dann liest man die erste Frage.
Dann machen wir jetzt Frage 1. Ich darf aber sagen, welche Folge das ist, weil da kommt man ja automatisch drauf. Frage 1 aus Folge 39 mit dem Stargast Timo Schulz. Tatsächlich meine Lieblingsfrage und ich musste sehr lachen, als ich es hörte. Meine Frage ist, welchem Mainzer Spieler warf Timo Schulz den Ball nach einem Tor des FC St. Pauli wortwörtlich voll in die Fresse? Ich wiederhole die Frage. Welchem Mainzer Spieler warf Timo Schulz den Ball nach einem Tor des FC St. Pauli voll in die Fresse?
Ja.
Im Übrigen eine meiner Lieblingsfolgen.
Ich denke, das werden wir bei den anderen Folgen auch gleich noch ähnlich formulieren, aber ja. Sowieso kam letztens die Idee auf, Timo Schulz nochmal einzuladen. Ich denke, das sollte sehr schön verfolgen.
Gut. Goal Impact von 147 zu Spitzenzeiten.
Habe ich das erzählt, ne? Er hat sich letztes Mal auf Twitter gemeldet und gesagt, wieso wundert ihr euch eigentlich darüber, dass mein Goal Impact Wert so fantastisch ist? Bei Helmut Schulte gab es immer eine auf dem Platz pro Punkt Statistik oder sowas. Und da war er auch mal ganz vorne, hat er gesagt. Also.
Top Manns.
Schöne Grüße. Gut, dann beginnen wir mit dem Rückblick aufs Spiel in Dresden. Und da haben wir uns die Tore zusammengeschnitten, kommentiert von Georg und Wolf. Justo, Johnny, bitte einmal abspielen.
Also nachdem ich eben gerade schon den Fauxpas hatte, bin ich diesmal auf jeden Fall top vorbereitet und muss nur die 12 Sekunden überbrücken.
Wird jetzt den Einwurf ausführen, 10 Meter in der gegnerischen Hälfte, spielt zurück zu Bubala. Bubala dreht sich um die eigene Achse, spielt in die Zentrale zu Nerik. Nerik jetzt mit Platz vor sich in der Zentrale, dann spielt er schön auf die rechte Seite zu Luca Zander, der aus der Halbposition eine Flanke auf die zweite Hälfte, da kommt schon Sobota, schießt rein und Tor! Ein wunderschönes Tor, Flanke von der halbrechten Position aus 30, 35 Metern, von der rechten Seite auf die linke Position, links vom 16 Meter, also an die linke Seite vom 16 Meter Raum und da kommt Waldemar Sobota, nimmt den Ball direkt aus der Luft, gar nicht mal so hart geschossen, aber sehr, sehr platziert mit der Seite vom Schützen. Und dann ein scharfer Ball in die Mitte, sofort Kontersituation gut gemacht. Luca Zander treibt den Ball, hat nur noch ein 1:1 gegen sich. Das ist Paul Seguin. Seguin auf der linken Seite, kommt Buadus nicht frei. Jetzt kriegt Buadus den Ball noch 7-8 Meter vom 16er weg. Jetzt sind die Dresdner hinten drin. Buadus Schießball abgeprallt, aber keiner mehr im Zentrum. Buadus kriegt den Ball nochmal wieder, weil die Dresdner den grauenhaft klären. Sobota läuft nochmal an, rechtes 16er Eck, ist drin im 16er. Grundlinie, links, Tor, Neudecker! Nach Hereingabe Waldemar Sobota von der Grundlinie. Scharf reingelaufen und Sobota führt jetzt den Jubelchor so Richtung Gästeblock an. Scharf bis zur Grundlinie durch, dann noch im Fallen die scharfe, flache Flanke in den 5-Meter-Raum gespielt. Und da grätscht Neudecker mit dem linken Bein 2 Meter vor der Grundlinie den Ball ins Tor. 2-0 St. Pauli durch Richard Neudecker. Ist das seine erste Hütte? Wir müssen mal in unseren Statistikbögen gleich mal nachgucken.
Gute Chance von Buadus, leider kein Tor. Und jetzt hat es einen Foul gegeben von St. Pauli, aber sehr gut dazwischen gegangen. Sobota. Sobota allein im 16er, 11 Meter, schießt Tor, 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 Tor.
Alter, was für ein Alleingang und dann sahnemäßig locker aus dem
Sobota,
Fußgelenk.
So eiskalt. Ich muss sagen, ganz im Gegensatz zu seinen Stürmerkollegen vorne, die mir das ein oder andere Mal ein bisschen zu tranig aussehen.
Rechte Seite, Seguin, auch ein guter Mann, bringt den Flankenball rein an den Elfmeterpunkt, rausgeklärt in Rücklage von Sobich, nicht weit genug, das ist Ausmann. Ausmann legt den Ball quer auf die linke Seite, wo sich jetzt dann nochmal Duljevic löst. Duljevic wird hinterlaufen von Heise, Heise schießt flach und Tor. Noch ein Hackentrick-Tor von Röser, der, glaube ich, diesen scharfen Flankenball am linken Fünfereck noch mit der Hacke ins lange Eck abgelegt hat. Also das war jetzt mal schnelles Spiel, St. Pauli hat sich da gar nicht richtig gewehrt.
So war das. Bei dem 3-1 haben wir uns nicht mehr gewehrt in der 88. Aber ansonsten lief das in Dresden ganz gut. 3-1 haben wir da gewonnen. Tim, hast du Statistiken, die du uns, bevor wir ins Inhaltliche gehen, zum Besten geben möchtest?
Ja, doch habe ich. Was besonders schön war bei diesem Spiel, war, dass in den Kicker-Statistiken, nenne ich sie mal, Torschussverhältnis, Ballbesitz, Zweikämpfe, Eckenverhältnis und so, Dresden sehr, sehr deutlich überlegen war und letztendlich aber wir ja 3-1 gewonnen haben. Und es war ein absolut interessantes Spiel.
Ich habe mir die Statistiken hier, ich weiß nicht, das ist dieselben, die du getweetet hattest, weil der Tweet erfreute sich ja auch sehr großer Beliebtheit.
Ja, genau, 26:13-13 Torschüsse für Dresden. Nur 27% Ballbesitz für St. Pauli, 14:2 Ecken, das kommt hin.
Wobei die Torschussqualität bei Dresden fand ich relativ überschaubar.
Also genau, das ist halt das, was
alles Fernschüsse, alles irgendwie. Ich hatte eigentlich auch nie das Gefühl, dass die eine Hütte machen. So.
Das zeigt ja, wie wenig aussagekräftig so ein Torschussverhältnis ist, wenn von den 26 Torschüssen nur wirklich 2 irgendwie wirklich gefährlich werden für den Torwart oder für die eigene Mannschaft oder beziehungsweise für die gegnerische Mannschaft.
Also Chancen vielleicht auch 5:6, also für uns quasi 6:5, was auch bei so einem Auswärtssieg mit früher Führung eher ungewöhnlich ist, glaube ich, wenn man sich dann danach versucht hinten reinzustellen, aber so furchtbar hinten reingestellt haben wir uns auch gar nicht.
Oh doch, wir haben uns schon ganz schön hinten reingestellt. Also wir haben angefangen im 4-4-2 zu pressen, haben die kommen lassen und wenn dann tatsächlich die Dresdner die erste Reihe überspielt haben, also Alagi und Buadus, dann sind wir teilweise in eine 6-4-Verteidigung gefallen. Das heißt, 6 in der Kette hinten, sind die beiden äußeren Mittelfeldspieler, die sind damit reingefallen und dann hatten wir eine 4er-Reihe davor. Oder wir haben dann, was ganz schön war und was sehr gut funktioniert hat, und Ewald hat das ja gesagt, Uwe Neuhaus ist der Trainer in Dresden, die wollen das alles immer ausspielen. Deswegen hat unser Gegenpressing gut funktioniert. Das haben wir beim 2 und beim 3-0 gesehen. Da haben wir ein super Gegenpressing gespielt, weil Dresden eben spielerisch da hinten raus wollte.
Und Kliegen das erzählt bei Sky, oder was?
Bei uns?
Hallo? So, nicht bei diesem Spiel, das sondern irgendwann.
Oder was? Bei Müller-Turm.
Ja, beim letzten. Ja, ich dachte, er hat es über dieses Spiel gesagt.
Was? Nein, du hast gesagt, Mannschaften unter Neuhaus. Die machen
ja,
das.
Ja, so. Okay, ich hab's nicht kapiert.
Was mir aufgefallen ist, besonders positiv aufgefallen ist, ist, dass der Ballferne, das habe ich mir hier gerade nochmal notiert, der Ballferne Mittelfeld-Außenspieler, also Sahin oder Sobota, der ist immer, sobald die erste Reihe überspielt wurde und es ins tiefere Pressing ging von uns, dann ist der in die Kette reingefallen, damit der Außenverteidiger in Ballnähe mit draufgehen konnte zum Pressing. Also und dann mit dem anderen Mittelfeld-Außen zusammen draufgehen konnte und Druck erzeugen konnte auf die Spieler, sodass immer noch eine Viererkette hinten war und damit war die ballfernere Seite, damit musste nicht der ganze Mittelfeldblock immer rüberschieben, sondern die sondern der...
Das ich habe es aus dem Blog ganz genauso gesehen.
Genau. Und der Stürmer ist dann letztendlich mit reingefallen in die Kette.
Das hat super funktioniert. Fußball.
Super ja. funktioniert. Ja. Was nicht so gut funktioniert, wir haben die Ballgewinne gehabt, und aber ich meine, das weiß glaube ich jeder, die Umschaltsituationen, die wurden so dermaßen schlecht ausgespielt. Das muss noch besser werden. Aber sonst...
Ja, dafür muss Alagui aber aus diesem Spiel. Der hat alles so langsam gemacht, wenn er den Ball gekriegt hat. Ein Wahnsinn.
Also, ja, warte ab, also bei Darmstadt stimme ich dir zu, bei Dresden.
Wie bei Darmstadt, wir reden doch über Dresden, oder?
Ja, deswegen, also ja, bei Dresden hat mich das nicht so gestört, weil das Endergebnis dann vielleicht gestimmt hat. Aber es ist mir nicht so extrem aufgefallen.
Boah, ja, so am Schluss also der ersten Halbzeit war das irgendwann mal. Da stand er so, keine Ahnung, also ungefähr am Mittelkreis in Dresdner Hälfte, so ungefähr, und kriegte den Ball und musste eigentlich mal loslaufen und hat es aber irgendwie, weiß ich nicht, als hätte er keinen Bock mehr, so da zu stehen und wartet und spielt dann Buadus in den Rücken. Also das war so... Irgendwie,
aber das gedacht, beschreibt,
was macht der da?
Das beschreibt aber das Dresden-Spiel, finde ich, ganz gut. Spielt Buadus in den Rücken, weil irgendwie Zuspielfehler im schnellen Umschalten gab es unfassbar viele, sonst hätten wir das auch höher gewinnen können. Das ist so das, was mich genervt hat. Was ich lustig fand, war diese Neuhaus-Nummer, die versuchen alle spielerisch zu lösen. Das ist ja 1:1 das, wie es auch in der letzten Saison gegen Dresden lief, dass wir denen einfach extrem hoch auf den Füßen standen dann teilweise, wenn die aus der Abwehr gespielt haben. Dadurch damals auch 2 Tore gemacht haben, jetzt das halt auch T-Tor. Wieder. Genau. Die eine Szene, in der T dann doch nochmal hier war, quasi. Von daher wiederholt sich so ein bisschen. Aber sehr schön, so Sobota, super Tag gehabt. Schönes Spiel. Und irgendwie, ich habe tatsächlich auf dem Platz, also in meiner Wahrnehmung finde ich diese Ballbesitzgeschichte, die wirkte vorm Fernseher nicht so. Also es war jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit den Eindruck hatte, Dresden spielt ja. Nee. Die hatten halt Ball, aber
nicht konnten. Schon so von, ja. Also ich saß ja auch vor dem Fernseher und also das sah schon drückend aus. Das sah schon aus, die hatten halt ziemlich oft den Ball. Die haben
ja, aber es war nicht drückend. Nicht also es war nicht genau das, was es
halt oder sie hatten den Ball halt oft.
Naja, Ballbesitz 73%.
Ja.
Hast du aber eine Fehlpassquote?
Hab ich nicht. Nee, musstest du auf kicker.de aber nachgucken.
Ja, die ist tatsächlich, wir haben irgendwie, also Fehlpässe.
Erstmal fragen und dann hat er sie selber.
Ja, ich versuche den Ball hier zuzuspielen, weißt du?
Ja, nee, Fehlpass.
Ja, Fehlpass.
83%-66%.
80%-87%. Oh ja, mit Prozent ist noch besser. Also, hast du mich durcheinander gebracht. Dresden hat 80 Fehlpässe gespielt. Wiederum der FC St. Pauli hat 87 Fehlpässe gespielt. Also
dafür, dass wir den Ball weniger hatten, deutlich ist das...
Bedenklich ist das Wort.
Ja, man muss aber auch überlegen, in welchen Situationen. Also in welchen Situationen...
Beim Fußballspielen.
Ja, vielen Dank.
Darf ich eine Frage... Wenn wir... Okay. Weitermachen. Nein, wo wir uns doch jetzt für so ein feines Fernsehformat entschieden haben, wollen wir uns nicht mal überlegen, ob wir hier eine Taktiktafel aufstellen.
Hier hinter dir.
Da ist doch ein Flitscher, das können wir doch nutzen.
Ja, genau. Dann.
Also ich habe ja ab
und
zu
das... Verstehst du mich, Johnny? Und vor allem Justus auch was... Nein! Sitz!
Ich habe ja das Vergnügen, diesen Eurosport-Player ab und zu mal anzugucken und mir dann Matthias Sammer und den, wie heißt der, von Premiere Abgewanderten?
Ja.
Den gucke ich mir dann an. Und der ist anders abgewandert. Die gucke ich mir ab und zu an und das ist auch sehr interessant, wenn die beide davor spielen und so kleine Magneten verschieben. Das ist total super. Also nur zum Zugucken, versteht mich trotzdem nicht.
Aber die Blicke eben hier so in der Runde, als Tim über taktische Finessen schwärmte, waren auch schon sehr vielsagend. Ich glaube, Jörn nickte zustimmend eher. Bei uns anderen war es eher so...
Ja, aber... Ja,
also die Halbwegs...
Was ich bei dem Spiel.
Hat halt auch ein Studio
hinter sich. Ja, 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 ja. Ich hab das intellektuell natürlich komplett nachvollziehen können. Ich muss aber zugeben, ich habe das Spiel auf dem iPad gesehen, deswegen war es irgendwie schwierig, das taktisch so im Detail zu sehen, weil die Spieler einfach zu klein waren.
Mhm. Was ich bemerkenswert tatsächlich fand, ist, dass halt auch im Vorfeld des Spiels schon angekündigt wurde, wie das Spiel laufen wird von der Grundkonstellation. Das haben wirklich alle gesagt, vom Trainer bis zu den Spielern, ja, Dresden will den Ball haben, darauf stellen wir uns ein. Das kam dann auch so.
Ja. Eben weil, das hatte Ebert ja gesagt, dass das war mit Union Berlin so, das hatte Ebert Berlin auch gesagt, dass die wollen Fußball spielen, Dresden will Fußball spielen und St. Pauli in dem Fall nicht so richtig.
Wir kommen dann noch zum Darmstadt-Spiel, da geht es noch viel weniger um Fußball übrigens.
Jan Henkel heißt der Mensch, der das bei Eurosport zusammen mit Matthias Samba so ganz hervorragend macht.
Ist der mit dem Henkel-Konzern verbandelt?
Der hat ihn gegründet, glaube ich.
Hast du gerade Matthias Samba gesagt?
Ja,
ja.
Okay.
Das der, macht der weiße Brasilianer
und so. Matthias Samba.
Und der hat wiederum mit dem Adidas-Schuh zu tun.
Ja.
Oh.
Was?
Das ist der Adidas Schuh, der Erfinder.
Samba.
Matthias Samba. Adidas.
So. Ich hätte das Spiel übrigens von der Couch aus verfolgt und habe vorher, ich hätte an dem Tag...
Muss jetzt jeder sagen, wo er war während des Spiels eigentlich?
Mhm. Also wenn du mich, wenn du die Story vielleicht beenden lassen würdest, ja, könntest du
Schach gespielt.
Ich hatte eigentlich Vorlesung an dem Tag, Thema Marketing. Und ich musste einen Vortrag halten zum Thema virales Marketing. Und ich habe im Prinzip nur das
YouTube-Video... Schlimme ist, die Story kenne ich schon, die hat er mir schon erzählt.
Da treffen wir uns einmal am Spieltag, ne? Da erzähle ich die einzige Story, die ich die ganze Woche erlebt habe. Ja, Thema virales Marketing. Ich habe im Prinzip nur das YouTube-Video zum Thema virales Marketing auf dem Todesstern Stuttgart gezeigt und habe dann gesagt, so, schön, ich muss jetzt leider gehen. Gab es noch kurze Diskussion, ob man mich da als Anwesen eintragen dürfte oder nicht. Und ich habe gesagt, das ist mir jetzt auch egal und bin dann nach Hause und habe quasi auf der Couch mit meinem Bruder Bier trinken, das Fußballspiel gesehen.
Und wurdest du jetzt anwesend eingetragen oder nicht? Das haben wir nämlich Sonntag auch gar nicht mehr besprochen.
Ich hab's noch nicht rausgefunden.
Aber warum erzählst du uns das jetzt?
So eine alte Blondhaarige bestimmt. Halbzeit reicht. Dann darf man sich da eintragen.
Ich muss 80% der Zeit anwesend sein, um als anwesend zu gelten.
Ja, das. Ich habe das aber mit Todesstern Stuttgart auch nicht verstanden.
Es gibt ein Video zum Thema virales Marketing, in dem der Stuttgarter Todesstern, in dem der Todesstern halt nachvertont wird von einem jungen Herrn, der tatsächlich im Marketing tätig ist. Und das Ganze wird halt auf Schwäbisch
nachgemacht. Es ist nicht lustig. Also.
Star Wars? Ach, wieso? Aber der Todesstern, also ist ja, wie kann man den nachvertun? Das ist ja.
Du kannst ein Filmsegment aus Star Wars nehmen und da neu drüber brabbeln.
Okay.
Schwätze.
Hajo.
Ah ja. Mhm. Gut, gut. Was du so studieren nennst.
Es kam auch noch ein Witz mit dem Zapfhahn, aber den bringe ich beim nächsten Mal.
Oh, da freue ich mich schon drauf. Das
ist fast ein besserer Cliffhanger als unser so Gewinnspiel. Zweite Frage des Gewinnspiels. Möchte jemand anders vorlesen? Justus.
Also sind 6 Fragen, ne? Kann jeder eine vorlesen. Da.
In Klammern übrigens die Antwort, bitte nicht vorlesen.
Ich mache mal ein Kreuz vor, du kannst dir von den anderen 5 also eine aussuchen. Kannst auch von oben einfach runterlesen, ist egal.
Preise erst. Nee, ich lese, was... Soll ich sagen, welche Folge das ist?
Ja, ja, sag ruhig.
Achso, es geht um die Folge 27 mit Philipp Herwagen. Welcher Heimatverein, in Anführungszeichen, von Philipp Herwagen schlug den FC St. Pauli im April 1999 durch ein Tor in der Nachspielzeit.
Huiuiui. Diese Spannung ist förmlich zu greifen. Was uns zum nächsten Thema bringt.
Übrigens bei der Frage, da muss man vielleicht dazu sagen, ich meine, wenn man das hört, dann dürfte es da kein Vertun geben, aber dass das mit plus minus 5 Jahren betrachtet werden muss. Von den Erzählungen von Philipp Herwagen.
Der April 99?
Korrekt.
Also irgendwann haben wir mal gegen...
Haben wir ein spätes Gegentor gekriegt gegen die Truppe. Ja.
Im April 99 plus minus 5 Jahre.
So okay. Oft haben wir gegen die ja auch nicht gespielt.
Fantastisch. Gut.
Habt ihr eigentlich nur gesagt, ich soll gucken, ob ich anwesend war, damit ich die Zeit lang nichts sage?
Ja.
Achso.
Warst du anwesend?
Ich war jetzt? Anwesend. Steht drin.
Ja, das ist super, er hat sich doch alles gelohnt.
Ja, sehr gut. Gut, womit wir zum nächsten Thema kommen.
Haben wir es heute eigentlich besonders eilig?
Ja.
Okay. Nee, aber ich bin angehalten worden, diese Übergänge nicht immer mit einem noch jemand was zu dem Thema.
Wer hat dich denn dazu angehalten?
Meine Frau, die meine schärfste Kritikerin ist.
Hört sie sich das wirklich an?
Ja.
Also meine hat schon wieder aufgehört zuzugucken.
Live wahrscheinlich nicht, weil sie jetzt mit meinem Sohn auf dem Heimweg vom Training ist.
Fährt ihn nach?
Welcher
so
Sport?
Hat er gerade noch so. Vielleicht ist auch schon beim Essen, kann sein.
Ja, okay. Welcher Sport?
Heute Fußball. Übrigens, das muss ich ja noch auflösen, weil in unserer Slack-Gruppe hat Tim ja danach gefragt und er hat es geschafft, mit seiner Mannschaft in die in die Hauptrunde der Hamburger Hallenmeisterschaften zu kommen. Also ist jetzt in den Top 50 Teams von 250 im Jahrgang 2008. Die ganze Rechnerei, die wir vorher eingestellt haben, war völlig unnötig. Sie haben einfach alle 3 Spiele gewonnen und zack, war das Ding erledigt.
So läuft das.
Ja, Sebastian. Wenn sie jetzt noch eine Runde weiterkommen, spielen sie wahrscheinlich gegen St. Pauli.
Warum?
Ja, ich habe mal mit meiner Truppe, die ich damals trainiert habe, TSG Bergedorf, super Truppe, auch grün-weiß, Mit denen habe ich mal die Endrunde
erreicht. Wer sagt das?
Und da haben wir allerdings sehr demoralisierend im ersten Spiel Hallenzeit, glaube ich, 8 Minuten Spielzeit oder so. Haben wir, ich glaube, 9-0 gegen St. Pauli verloren. Und dann war die Truppe nicht mehr ganz so gut drauf.
Befürchte, das wird bei uns in ähnliche Sphären gehen. Gut. So, dann kommen wir zum Holocaust-Gedenktag. Ich habe dazu auch eine Tondatei vorbereitet, aber ich glaube, wir würden jetzt erstmal über das sprechen, was am Samstag passiert ist. Die Tondatei ist dann quasi die Gedenkminute am Spieltag. Die können wir dann vielleicht gleich danach noch einspielen. Das Ganze begann ja, oder anders formuliert, das Ganze ist zum 10. Mal passiert dieses Jahr.
Oh, ist das Jubiläum?
Ich weiß es gar nicht.
Ja, das weiß ich.
Vielleicht sage ich was Falsches.
Das
war auf jeden Fall genau. Organisiert der Fanladen das ja in Zusammenarbeit mit einigen Aktivisten schon sehr lange.
Ja.
Gab auch dieses Mal dann wieder am Samstag eine Kranzniederlegung und danach den Vortrag von Verena Schneider. Sie werden geschlagen werden, die Faschisten. Thema Widerstand, Solidarität und Selbstbehauptung von Frauen in Konzentrationslagern. Das ist leider alles, was ich dazu sagen kann, weil ich war am Samstag bei meiner Mama in Bremen zum Grünkohlessen und konnte nicht teilnehmen. Aber Justus, du warst da. Magst du noch was zum Samstag erzählen?
Ja, genau. Ich war da. Samstag war ja der 27. Januar, also der internationale Holocaust-Gedenktag, wo ich nochmal nachgeguckt habe. Roman Herzog, glaube ich, als Bundespräsident in Deutschland sozusagen als Gedenktag eingeführt hat vor 23 Jahren.
95 Jahre.
Ja, 23 Jahre. Ja. Ne? Sagen wir beide das gleiche.
95,
ja, glaube ich auch. Als Fanland machen wir ungefähr genau zum 10. Mal, passt. Ich weiß es nicht ganz genau, was. Jörn hat ja letztes Jahr einen Vortrag gehalten. Und dieses Jahr war es auf einem Samstag, was dazu führte, dass gerade bei der Kranzniederlegung, aber auch beim Vortrag extrem viele Leute da waren. Tatsächlich, ich habe so bei der Kranzniederlegung ungefähr auf 300 geschätzt. Und wir hatten dieses Jahr dazu aufgerufen, dass auch ruhig, also sonst hatten wir immer einen Kranz niedergelegt, sozusagen stellvertretend für alle, und hatten dieses Jahr aber auch Gruppen oder auch Einzelpersonen, aber natürlich vor allem irgendwelche Gruppen aufgerufen, ebenfalls einen Kranz niederzulegen, was auch viele genutzt haben, so rund um den Verein, sei es der FC St. Pauli selbst, aber auch die AFM, USP, ihr auch, ne? Supportblock. Ja, Supportblock. Und auch noch andere. Und eben auch Darmstädter, sowohl die U18 des Fanprojekts Darmstadt als auch weiß ich gar nicht, Darmstädter Fanclub oder Faninitiative, haben eben auch Grenzen niedergelegt. Was ich sehr schön fand, weil es auch nochmal eine andere Wertigkeit hatte, dass da ziemlich viele Grenzen lagen, und ich hatte auch so das Gefühl, dass es viele Leute und Gruppen auch gut fanden, so ein bisschen mehr integriert zu werden und selber auch noch ein Zeichen des Gedenkens irgendwie geben konnten. Das fand ich sehr gut. Ich finde es ja eh immer gut, wenn man mal auch eine Minute irgendwie tatsächlich still ist und sich daran erinnert. Das kam natürlich, dann kommen wir ja wahrscheinlich, wenn wir über das Spiel selber reden, nochmal genauer hinzu. Da war es natürlich nochmal viel imposanter als an dem Abend. Und danach sind wir ins Museum gegangen zu dem Vortrag von Verena Schneider, weil wir schon im Vorfeld gemerkt haben, dass viele Leute gesagt haben, sie kommen. Eben auch viele Darmstädter gesagt haben, sie wollen kommen. Oder zumindest einige Darmstädter gesagt haben, sie wollen kommen. Dass wir schon gedacht haben, dass die Fanräume wahrscheinlich ein bisschen klein sind, wie es ja in den letzten Jahren auch schon war. Dass viele Leute einfach aus dem Eingangsbereich gar nicht mehr so richtig rauskamen und den Vortrag nur angestrengt verfolgen konnten oder eben gar nicht. Dass wir ins Museum gegangen sind. Das war auch die richtige Entscheidung, weil es wirklich voll war. Ich würde sagen, da waren so gut 150 Leute. Was für ein Samstagabend bei einem Thema, das ja jetzt auch nicht, oh ja, super, ich gehe Samstagabend mal feiern und davor höre ich mir diesen Vortrag an, ja auch nicht so gegeben ist. Da fand ich das schon wirklich viele Leute und auch so quer durch. Ich kannte natürlich nicht alle, aber schon aus vielen Ecken des Stadions, aus vielen Fangruppen waren Leute da. Vom Verein waren auch Leute da, Präsidium war da und so weiter. Was auch bei der Kranzniederlegung so war, die Mannschaft war auch da. Und ich fand den Vortrag auch wirklich gut und ich hatte auch so das Gefühl, dass die Leute dem Vortrag gut folgen konnten und interessiert waren. Danach hat kurz noch Christoph, der ja sonst hier auch manchmal in der Runde sitzt, noch was zum Museum allgemein gesagt und zu der Ausstellung über den FC St. Pauli im Dritten Reich. Nochmal, dass sie das jetzt online stellen wollen oder nochmal weiter online stellen wollen, als sie es schon gemacht haben. Genau, und das war so der Samstag. Wir waren hochzufrieden tatsächlich über den Tag, das kann man schon so sagen. Fand das gut und ich habe mich dann auch nochmal zurückerinnert mit Gregor. Wir beide sind ja so die Konstanten quasi an diesem Tag, die das immer organisiert. Und ich glaube, in dem ersten Jahr, ja, sei es jetzt 8, 9, 10 Jahre her, weiß ich nicht mehr genau. Nee, 10 ist es auf jeden Fall nicht jetzt.
Egal.
Ja, genau. Da waren wir, glaube ich, so ungefähr 30, würden wir jetzt so behaupten. Da hat es total geschneit und wir standen in so einem Kreis vor der Gedenktafel. Daran kann ich mich noch erinnern, gibt es auch so Fotos. Und Sonja aus der Frauenfußballabteilung, und die ist ja auch Schauspielerin, die hat Gedichte aus Auschwitz quasi vorgelesen, die da geschrieben wurden. Das war sehr ergreifend, auch gerade mit dem Wetter und weil sie das natürlich auch sehr gut vorlesen konnte, viel besser als einer von uns das könnte. Und aber daran sieht man, in den 8, 9 Jahren ist halt echt das Zehnfache an Leuten irgendwie dahin gekommen und interessieren sich dafür. Das ist natürlich auch irgendwie so, wenn man zurückkommt, auch einfach ein Erfolg von uns, um sich selber auf die Schulter zu klopfen oder auch ja von allen, dass sie da halt hinkommen und dass sich dieser Tag auch so im Kalender des FC St. Pauli, wenn man das so nennen will, irgendwie etabliert hat und die Leute auch schon früh fragen, ob wir wieder was machen und was wir denn machen und so weiter. Und das ist schon, das freut mich einfach auch tatsächlich.
Ja, denke, das ist eine ganz gute Bestätigung, aber der Tag drauf hat dann ja auch gezeigt, dass das sehr breite Zustimmung natürlich dann auch findet. Vielleicht gutes Stichwort, um die Datei einmal abzuspielen. Also wir werden hören, ganz kurz am Anfang Dagi, die dann überleitet zum Statement von Esther Bejarano. Die Schweigeminute werden wir uns dann anhören und dann auch noch ein paar Worte von Wolf dazu.
Jetzt sehen wir gerade, wie schwarze Plane am Zaun der Südkurve runtergelassen wird. Also da ist der gesamte Zaun mit schwarzer Plane versehen. Auch an der Nordkurve das gleiche Bild. Und jetzt sieht man da, oh, jetzt sieht man Namensschilder. Jetzt wird mir ein bisschen kalt. Jetzt sieht man auf der Nordkurve nämlich Namen. Leopold steht da. Und jetzt hören wir mal Dagi zu.
Heute hier im Stadion Rechnung tragen wollen und den Ablauf etwas geändert haben. Wir hören und sehen nun eine Botschaft von Esther Bejaran.
Mein Name ist Esther Bejaran. Ich war in Auschwitz. Ich habe die Nazizeit überlebt. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir gegen den neuen Rechtsruck, den wir nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt haben, dass wir dagegen protestieren, dass wir dagegen auf die Straße gehen.
So, wir sehen jetzt schwarze Flaggen, Transparente mit Vornamen in weißer Schrift drauf. Das sind endlos viele. Und da gibt's Leopold, Sophie und die sind alle, haben alle Todesdaten 44, 42, 39. Mit Schweigeminute.
Danke.
So, dank der Technik konntet ihr das Schweigen sehr laut hören. Karl, Jakob, Leopold, Camillo, ganz viele Namen und dann das Todesdatum dazu. Die Einlaufkinder rennen raus vom Platz. Knut hat hier Tränen verdrückt neben mir. Bei Karl hat es mir dann auch echt den Hals zugeschnürt, weil ein Freund von mir heißt Karl und sein Opa ist in Auschwitz vergast worden und der hieß auch Karl. Und ja, liebe Grüße in alle Welt.
Ich denke mal, das ging euch wahrscheinlich allen so. Die Schweigeminute war so ziemlich das Beeindruckendste, was man in einem Stadion so erleben kann.
Ich fand's irgendwo zwischen gespenstisch, weil du irgendwie in diesem Stadion stehst mit 30.000 Leuten und du weißt, es ist eigentlich immer irgendein Geräusch. Und du hast in der Minute halt Naturgeräusche gehört, irgendwie Wind, nun stand ich unter der Blockfahne auf der Gegengerade, die hast du so ein bisschen gehört. Irgendwann hat, glaube ich, irgendwo ein Kind kurz Geräusche gemacht, aber auch nur ganz leise. Und extrem beeindruckend und irgendwie, ich hatte echt Schiss, dass irgendwer blöden Witz macht, zwischendrin das Maul aufmacht oder so, aber es war ja auch tatsächlich zumindest gefühlt eine Minute, es war nicht so diese 5 Sekunden Schweigen und dann vielen Dank. Fand ich schon sehr krass, sehr, sehr beeindruckend und genau angemessen eigentlich.
Ich habe bei der Vorbereitung mir mal genau angeguckt, wie lange das ist. Also es ist tatsächlich eine Minute, was bei Schweigeminuten ja eher selten ist. Also zumindest in Deutschland sind das meistens eher so gefühlte 20 Sekunden. Und das muss ja auch mit dem Schiedsrichter, also namentlich Sascha Stegemann, so abgesprochen gewesen sein, weil ich habe dann nochmal bei der Aufnahme darauf geachtet, er beendet das mit dem Pfiff. Ich weiß nicht, kannst du da was zu sagen, Jörn? Ist das irgendwie mit ihm besprochen worden oder hat er das von sich
aus? Ja, also die waren im Vorfeld alle gebrieft und es war so besprochen, dass es so läuft und ja, wir waren dann auch alle froh, dass es wirklich, also dass die Umsetzung so geklappt hat, eben auch ohne Nebengeräusche. Ich selbst war auch irgendwie, ja, man denkt an ganz viel in dem Moment, weil ich eben auch diese, ja, ich fand diese Doppelschichtigkeit zwischen einem lauten Schweigen, wie es Stefan Grünfeld, der Fotograf, genannt hat, aber halt auch gleichzeitig Individualisierung so bedrückend ein Stück weit, weil oftmals
mit den Namen und den, ja, Daten meinst du,
weil oftmals, wenn man die Millionen Opfer als Zahl sieht, das ist so abstrakt, dass man sich nichts mehr drunter vorstellen kann, aber wenn man dann die individuellen Namen und Geschichten sieht, dann, ja, also Worte sind ja einfach schwierig und deshalb war es so passend.
Habt ihr irgendwas von den Spielern mitgekriegt, wie das war, in dieses totenstille Stadion reinzugehen?
Das habe ich mich auch gefragt.
Aufgelaufen während dieser Schweigeminute?
Weil das, glaube ich, auch für die Spieler ja auch mal was, also ganz anderes ist. Also ja, sehr viel intensiver als eine, das müsste eine einfache Schweigeminute.
Das müsste ich tatsächlich mal fragen. Ich weiß nur, dass zum Beispiel die Einlaufkinder pädagogisch gebrieft wurden vorm Einlaufen, dass denen erklärt wurde, was da jetzt passiert, dass es ein bisschen anders ist und ja.
Also für mich war das tatsächlich auch das, was diese Schweigeminute so besonders gemacht hat, dass während der Schweigeminute die Mannschaften halt einmarschiert sind. Weil normalerweise hast du ja die typische Schweigeminute, alle steht irgendwie im Mittelkreis, umarmt sich irgendwie im Zweifel noch und dann ist das halt so, aber es ist halt alles nicht nur ruhig, sondern es bewegt sich auch nichts. Und dadurch, dass sie halt in dem Moment dann von der Südkurve Richtung Mittelkreis marschiert sind, in dieser gespenstischen Stille, in der sonst Hellspells durchs Stadion donnert.
Man hat es einfach anders im Kopf. Ja. Also wenn man dieses Bild hat, wie unsere Truppe mit dem Gegner zusammen einläuft, auf den Platz betritt, dann hat man einfach was anderes im Kopf als komplette Stille. Genau, so ging es mir halt auch. Es hat das Ganze irgendwie nochmal, ja, fast, also hervorgehoben im Vergleich zu einer Schweigeminute, wo die im Mittelkreis zusammenstehen.
Ja, fand ich sehr gelungen. Auch, ich fand es auch super, dass man das Statement von Esther Bejarano vorher noch eingespielt hat. Auch das fand ich sehr passend.
Ist also alles passend, ne? Also auch die Viva, das Cover fand ich super. Ja. dass da auch nochmal ein Rieseninterview mit Esther Bejarano, also auf jeden Fall ein ausführlicheres Interview als die nur die Videobotschaft sozusagen nochmal zu lesen war, begleitet.
Das glaube ich auch auf der Homepage, das gesamte
Interview.
Kann man noch online. Genau. Kann ich auch nur empfehlen. Also sehr.
Genau, und die Choreo hatte halt so einen Vorbereitungskreis, die von Leuten, die mit unserer Bildungsreise letztes Jahr in Auschwitz waren, quasi vorbereitet. Die hatten sich überlegt, sie wollten gerne was machen und das dann vorbereitet. Und wir haben die dann unterstützt oder wie auch immer. Und dann halt mit den Choreo-Leuten, die das sonst machen, quasi connected. Und die haben das dann irgendwie zusammen gemacht. Also Leute, die sonst eigentlich gar keine Choreos machen, sondern quasi jetzt aus dieser Gedenkecke kommen, wenn man das so will, irgendwie dann das mit den Choreo-Leuten so umgesetzt. Und dann haben wir halt viel mit dem Verein gesprochen, wie man das machen kann. Es haben ja auch echt viele Sachen super geklappt. Das muss man ja auch echt super sagen, dass die Banden auch alle schwarz waren. Also nicht nur, dass die Fans die Zäune mit schwarzem Stoff abgehängt haben, sondern eben, dass auch keine Werbung zu sehen war in dem Moment, dass das auch alles schwarz war. Es war halt alles, auch auf der Haupttribüne waren die Werbung schwarz abgehangen und so. Es war schon alles sehr, sehr stimmig, fand ich, und beeindruckend. Also es ist viel beeindruckender, wenn 30.000 Leute ruhig sind, als wenn 30.000 Leute laut sind, weil das erlebt man ja jede Woche letztendlich sozusagen. Es ist nochmal was ganz anderes und dem Anlass halt auch total angemessen.
Ja, wichtig und gut fand ich halt, dass die Darmstadt auch also wirklich mitgemacht haben. Das volle Programm, nicht nur, dass sie einfach mal nichts gesagt haben, sondern sich auch den Themen entsprechend.
Ja. Genau, wir hatten halt über das Fanprojekt Darmstadt sozusagen das schon sehr früh kommuniziert, dass wir das vorhaben und ob sie sich vorstellen können, dass die Fanszene aus Darmstadt halt mitmacht. Das wurde relativ schnell positiv, kam positive Signale. Dann war es ja halt auch noch so, dass die am Samstag auch mit einer großen Fangruppe bei der Veranstaltung dabei waren, weil die sich mit den Skins hier getroffen haben, im Fanladen halt auch. Und die sind dann halt alle zusammen zu der Veranstaltung gekommen. Die U8, die hatten eine U18-Fahrt. Die haben sich quasi mit unserer U18 dann an dem Samstag getroffen, haben vorher die Gedenktafel geputzt sozusagen, die beiden U18-Gruppen zusammen und eben dann auch einen Kranz niedergelegt, sodass die halt auch nicht nur hier Stadion mach mal mit sozusagen, sondern halt auch in das Drumherum sehr früh und gut, fand ich, eingebunden waren. Das war natürlich ja super, dass quasi Darmstadt kam. Das wäre bei anderen Vereinen auch gegangen, aber bei denen ging es halt sehr gut.
Ja, sehr passend, ich denke, da sind wir uns alle einig. Gibt es sonst zu dem Tag noch was zu sagen? Ich glaube, lassen wir so stehen. Spricht für sich. Sebastian, möchtest du eine Frage vorlesen?
Wenn du mir den Zettel gibst, gerne. Dann nehme ich doch die Frage zu Andreas Rettich, das ist Folge 33, die findet man aber auch. Durch wessen Stellungsfehler verlor der SC Freiburg laut Andreas Rettig das Hinspiel in der dritten Runde des UEFA Cup gegen Feyenoord Rotterdam mit 1-0?
Kannst du es nochmal vorlesen?
Möchtest du es nochmal hören?
Ja. Damit du beim Gewinnspiel mitmachen kannst?
Ich habe das unbestimmte Gefühl, dass ich da ausgeschlossen werde. Trotz, also wirklich, ich habe ja jetzt versucht, die Fragen zu beantworten für mich innerlich und es ist nicht so erfolgreich für mich gelaufen.
Du weißt aber schon, dass die Antworten da
egal. Ich würde wahrscheinlich den USB-Stick gewinnen mit allen Folgen Millerton, damit ich nochmal nachhören kann.
Durch wessen Stellungsfehler verlor der SC Freiburg laut Andreas Rettig das Hinspiel in der dritten Runde des UEFA Cups gegen Feyenoord Rotterdam mit 1-0?
Spoiler, es war nicht Richard Golz. Gut, damit wären wir beim...
Hast du den Mund voll?
Ja, ein bisschen. So ein, wie heißt das?
Reden Sie über Darmstadt.
Aber müssen wir jetzt den Namen immer reinsprechen, damit die uns irgendwann sponsern?
Glitzermat.
Boah. Können wir
nicht. Nippon als Sponsor wäre so geil.
Ich weiß nicht,
ob ich denke, noch reinpasst am Ende. Soll ich noch einen Knoppers?
Damit wären wir beim Spiel gegen Darmstadt. Und auch da haben wir eine Tondatei vorbereitet. Dida beginnt mit der großen Chance für Cenk Sahin und endet im direkten Gegenzug mit dem spielentscheidenden und einzigen Treffer zum 0-1.
Jetzt am einen, jetzt gute Balleroberung von Buadus. Alagui übernimmt den Ball, 30 Meter vom Tor weg, steckt fast in den Strafraum, Schein! Schein! Ganz knapp links vorbei. Er steht frei vor dem Tor, alleine vorm Torwart. Ungefähr 11 Meter zur Grundlinie, die Verlängerung der rechten 5-Meter-Linie. Und spielt dann mit dem Spann einen Streichelball auf den langen linken Pfosten, der dann aber leider am Torpfosten links vorbei hoppelt. Und den Flachabstoß hat sich jetzt Heuer Fernandes zurechtgelegt. War eine gute Balleroberung, also ganz langsamer, behäbiger Spielaufbau bei Darmstadt. Und irgendwann haben einfach unsere beiden zentralen Offensivspieler Buadus und Alagui zugepackt. Jetzt langer Ball, Abstoß auf den Kopf von Schopenhauer. Der klärt schon weit vor seinem eigenen 16er, weil Platte, die Anspielstation, die sich gerade festfummelt, den Ball bekommen hat, aber jetzt auch in die Mitte spielen könnte. Auf G. G weiter links raus zu Jones. Jones noch 30 Meter Torentfernung. Schießt! Tor! Alter Schwede. Jovine Jones in seinem ersten Zweitligaspiel braucht geschlagene 7 Minuten, um Darmstadt hier in Führung zu schießen. Knacktrockener Flachschuss mit dem linken Fuß, flach unten ins rechte Eck, war noch 4 Meter weg von der 16er Linie. Und jetzt gibt es Diskussionsbedarf zwischen Luka Zander, Cenk Sahin, Avivor, Flum. Da sahen wir aber nicht gut aus, oder?
Ja, genau zwischen Zander und Sahin tat sich der Raum auf. Die beiden immer noch im Zwiegespräch da tat sich der Raum auf. Jones zog ab mit links, Ball hoppelt, aber scharf in die lange Ecke. Keine Chance für Himmelmann. Und die Frage war jetzt, wer hätte raufgehen müssen? Sahin oder Zander? Keiner hat's gemacht. Das nutzt Jones aus zum 0:1.
Ja, Tim, wer hätte denn raufgehen müssen?
Zander. Beziehungsweise, wie man so schön sagt, die Übergabe hat nicht funktioniert. Schein hat das ziemlich schnell gemerkt und ist eigentlich noch im Vollsprint da hinterher, aber ist nicht mehr rechtzeitig zurückgekommen. Und genau, da ist die Übergabe vom Mittelfeld in die Abwehr, hat einfach nicht funktioniert. Richtig scheiße.
Ja, Statistiken sahen ähnlich aus wie beim Dresden-Spiel, nur mit verteilten Rollen. Diesmal hatten wir 17:7 Torschüsse, wir hatten 62% Ballbesitz, wir hatten 6:4 Ecken und wir hatten auch 5:2 Chancen. Aber Tor blieb halt beim 0:1. Es gab eine Szene in der 16. Minute, als wir ein Tor vermeintlich erzielt haben. Da soll Zander im Abseits gewesen sein. Fernsehbilder zeigen, dass das eher eine Fehlentscheidung war. Ich glaube aber, wenn er das nicht als Abseits winkt, ist das noch nicht zwingend ein Tor, weil der Torwart halt auch aufhört zu spielen, als er die Fahne sieht. Also es wäre dann vielleicht vom Torwart noch verhindert worden. Aber das ist alles relativ müßig. Vielleicht ganz kurz, bevor wir zum Spiel an sich kommen. Es gab eine Szene direkt beim Tor im Gästeblock, dass da nämlich jemand vom Zaun gefallen ist, der sich dann verletzt hat. Ich weiß nicht, Justus, warst du da noch in der Nähe? Oder?
Nee, ich war nicht mehr in der Nähe. Stefan war in der Nähe. Der ist tatsächlich beim Torjubel dann wieder nach hinten quasi, also ist nicht rüber über den Zaun gefallen, sondern wieder zurück.
Also er war während das Tor fiel quasi auf dem Zaun?
Ja, also nach dem Tor. Also zum Jubel sozusagen, ist er auf den Zaun gesprungen und dann wieder runtergefallen. Und hat bis hinten mit dem Hinterkopf auf eine Stufe.
Auch.
Genau, und hatte dann so ein, also mindestens eine Gehirnerschütterung und ist ins Krankenhaus St. Georg gefahren worden und da auch erstmal geblieben. Wie es dem jetzt geht, weiß ich nicht.
Also ich habe heute eine Nachricht bekommen, dass ein Kollege meiner Frau, der Mann liegt im selben Zimmer und Schädel und Hirn.
Was da los ist? Also ein Kollege meiner Frau, der Mann.
Ja, was
liegt im selben
Zimmer? Gehirnerschütterung, oder?
Das kann, ja, sonst würde irgendwas mit Fraktur oder keine Ahnung verstehen.
Aber dass diese Information dann über diesen Kanal den Kollegen...
Der Verein SV Darmstadt hat direkt zur Halbzeit quasi noch getwittert, dass es ihm gut geht.
Nee, also ich meine,
keine heiße Info und keine vertrauliche Info.
Mir geht es eher darum, dass von dem Mann, der Kollegin deiner Frau, die Info ist, bis zu dir und damit dann bis zu uns schafft, finde ich faszinierend.
Ja, aber das war ja auch so ein Ding, das hat, also mich hat das schon beschäftigt.
Also ja, das aber dass es die Kollegin deiner Frau ihren Mann beschäftigt, finde ich jetzt...
Ja, man unterhält sich aber auf dem Krankenzimmer nicht, oder?
Ja, aber dass dann die Kollegin dann so, der war beim Fußball...
Die Welt ist ein Dorf.
Ja, aber ich finde es ja auch nur faszinierend. Das soll keine Kritik an dem Weitertragen der Info sein. Ich finde es einfach nur interessant.
Sollte eigentlich eher eine Kritik an dir sein.
Ich merke das. Hey, wenn ich kritisieren wollte, würde ich über dieses Audio-Ding.
Ja, also das war die eine Szene, die im Nachhinein vielleicht noch ein bisschen für Gerede sorgte. Die Darmstädter haben da dann in der ersten Halbzeit eben auch auf Support verzichtet, um zu zeigen, es gibt durchaus Wichtigeres als das.
Aber sie haben in den ersten 12 Minuten eh auf Support verzichtet, aufgrund dieser Aktion.
Ne? Aufgrund von dieser Fan-Utensilien für alle Vereine wieder deutschlandweit freigeben Geschichte.
Genau.
Und dann schloss sich halt der Torjubel, der Unfall da dann quasi an. Zur zweiten Halbzeit haben sie dann den Support wieder aufgenommen, nachdem, glaube ich, auch so ein bisschen Entwarnung von demjenigen kam, dass zumindest nichts Schlimmeres ist, richtig?
Ja, aber stimmt, es ist gar kein Support-Boykott, ne? Es ist nur Fahnen.
Kein optisches Material.
Ja,
aber trotzdem, genau. Kein Trommel, keine Fahne, keine Zaunsfahne und dann ab der 12 Minute soll das alles ausgepackt werden.
Genau, und das wurde dann aber jetzt halt auch dann
unterbunden.
Ich fand den Schalke-Beitrag, also Ultras Gelsenkirchen ist ja sonst nicht so mein Metier, aber das fand ich sehr schön, dass die sich ähnlich wie bei letzten Gruppenprotesten auch gesagt haben, ist ja ganz nett, was ihr macht, ne? Aber Hand und Fuß hat das alles nicht so richtig.
Was haben die denn gemacht? Ich habe es nicht mitgekriegt.
Die haben halt gesagt, das ist okay, was ihr macht, macht mal ruhig weiter, aber wir machen da nicht mit, weil das ist irgendwie das.
Aber das ist ja auch, dass während es irgendwie diese Schweigennummer, irgendwie die ersten 10 Minuten Stille damals, hat man ja zumindest mitgekriegt, aber dieses keine optische Sofortnummer kriegst du ja auch.
Im Fernsehen kriegst du das schon mit.
Ja, aber interessiert ja, aber sich dafür jemand?
Und
wird das irgendwie verarbeitet oder nimmst du es nur so am Rande? Also, wie viele von denen, die vor der Glotze sitzen und das Spiel gucken, denken darüber nach, oh, guck mal, da sind keine Fahnen?
Also, ich würde behaupten, 25.000 Leute im Stadion wussten noch nicht mal, dass das überhaupt stattfindet.
Zähl mich mal bitte dazu.
Nein, ja, also, genau.
Ich habe das über den Twitter-Account des K-Blocks erfahren. Die haben nämlich extra getwittert, Leute, wundert euch nicht, wir verzichten in Sandhausen die ersten 12 Minuten.
In Sandhausen?
Ja, die Dresden hat ja in Sandhausen gespielt.
Ach so, ja,
Sonntag,
ja, vergiss.
Also seitdem Limi da nicht mehr mitmacht, kann ich das auch nicht ernst nehmen, was der K-Block so erzählt. Oh,
ja. Nichts los. Gut, sprechen wir über Sportliche?
Lieber nicht,
aber wir schnell abmachen.
Ja, was soll ich jetzt sagen? Das 1-0 von Darmstadt spielt ihr natürlich voll in die Karten und es war dann letztendlich, du hast es schon gesagt, war dann letztendlich ähnlich wie wir auch gespielt haben. Nur dass Darmstadt, das wurde auch im Millanton vor dem Spiel gesagt, dass Darmstadt im Gegensatz zu uns, wir können das Umschaltspiel nicht gut spielen, wir tun es aber. Darmstadt verzichtet auch noch aufs Umschaltspiel.
Wir hatten ja auch. Ich glaube, nach dem Tor hatten die noch 2 Torschüsse gefühlt.
Die haben dann gar nichts mehr gemacht. Also die haben wirklich, also, und ich habe das auch im Übersteiger-Blog geschrieben und möchte das hier auch noch mal zitieren.
Oh, bitte unbedingt, diesen Satz fand ich so fantastisch. Also erstens, vielleicht das an alle Hörer, ich freue mich total, Tim schreibt jetzt auch im Übersteiger-Blog. Aber dieser Satz, bitte zitiere ihn, wenn du ihn einigermaßen zusammenkriegst.
Ich habe 2 Sätze, die ich gerne
daraus
zitieren möchte, weil sie beide diese Abneigung gegen diesen Fußball zeigen. Mein Interesse an Fußball sinkt immer massiv, wenn Darmstadt 98 am Spiel beteiligt ist. Und der 2. Satz, bevor wir uns über die schleichenden Zerfall von 50 plus 1 und die zunehmende Kommerzialisierung als Albtraum des Fußballs unterhalten müssen, müssen wir uns über den Fußball von Darmstadt 98 unterhalten.
Großartig.
Den Darmstadt 98 salonfähig gemacht hat. Das muss man dazu sagen, weil in Dresden haben wir auch so gespielt. Und in der zweiten Liga wird viel so gespielt. Frag mal in Aue und in Sandhausen nach.
Ja, aber Darmstadt spielt ja im Prinzip auch das, womit sie vor 2 Jahren aufgestiegen sind.
Korrekt. Und sich ein Jahr in der ersten Liga gehalten haben. Und wo sich jeder drüber aufregt. Ein hoher, weiter, langer Ball. Inzwischen ist schon, tatsächlich muss man ja dazu sagen, ich muss das ein bisschen aufweichen. Ich war da am Montag. 2. Kind, ich habe wenig geschlafen, als ich das abgetippt habe, war ich ein bisschen sauer noch. Bisschen sauer, dass ich endlich mal wieder raus konnte und dann kriegen wir so ein Kacktor und dann kommt da so eine Truppe, die irgendwie kein Interesse an Fußball hat.
Das gilt aber ja auch für einige unserer Zuschauer, muss man dazu sagen.
Dass die kein Interesse an Fußball haben? Ja gut, okay, das
hast du vollkommen recht. Für alle 6, die hier im Raum sind.
Ich wollte gerade sagen, also nur einige. Ich würde gerne ein bisschen ausdehnen. Ich glaube, dein Hass und deine Wut an diesem Tag kam auch davon, dass du als erstes Getränk einen Holsten Edel gekriegt hast.
Nee, da muss ich dazu sagen, ich mag Astra überhaupt nicht.
Ja, ich finde Astra, die haben
also mehr oder minder als Geschlecht, als Gleichstellungsbeauftragter muss man bei der Werbung ja auch vielleicht mal wieder vorsichtig sein. Aber Astra ist, finde ich, fürchterlich.
Und die sponsern uns nicht, also Dittmarsch ist toll. Ja.
Oder Ratsherrn.
Ratsherrn kann man auch gut trinken. Und Holzenedel trinke ich sehr gerne. Muss ich gestehen. Und das hat keine Vergangenheit bei mir.
Das ist aber schon...
Johnny, bevor wir zu dem Thema kommen, es hat keine Vergangenheit bei mir, sondern ich habe Holzenedel erst vor 2 Jahren für mich entdeckt.
Wenn du nicht darauf hingewiesen hättest, hätte ich ja völlig vergessen, wo du mal herkommst. Aber, Stichwort Herkunft, dir ist schon klar, dass Holsten und Astra zumindest dieselbe Brauerei ist.
Korrekt, und ich bin immer noch der Meinung, dass bei Holsten eine Qualitätskontrolle stattfindet und das, was
und hier abfällt, muss ich dir diese
zufällig in so kleine braune Fläschchen mit so einem Etikett mit einer roten, mit einem roten Schriftzug.
Also das kommt alles sogar aus dem gleichen Stahltank. Das ist nicht
mehr. Ja, aber nur Holsten Pilsner. Holsten Edel kommt
aus Holsten Esel kommt aus
der Sagen wir, ist nämlich ein bisschen edler.
Deswegen steht es auch extra drauf. Aber die spülen teilweise ja nicht mehr die Rohre durch. Theoretisch musstest du die Rohre einmal durchspülen, damit du als nächstes wirklich noch... Das ist ein bisschen teuer, deswegen machen die das nicht.
Ja.
Das heißt, die Plörre, die du trinkst, ist die gleiche Plörre, die wir aus der Flasche kriegen.
Schmeckt aber anders.
Ja, das hat was mit dem Placebo-Effekt zu tun.
Reden wir nochmal über Marketing irgendwann? Und
also
virales Marketing auf dem Todesstern
Stuttgart. Ich mag übrigens gerne herbes Bier und habe immer gedacht, Jeva ist das Bier schlechthin und Flens und habe dann bei so einer Blindverkostung habe ich gesagt, Holzenedel ist total lecker und habe gesagt, das ist ein Jeva. Und dann habe ich gesehen, das einzige Bier, was ich sofort erkannt habe, das war Astra. Ich gedacht, die Scheiße, das kann nur Astra sein. Entschuldigung, das ist eine rein geschmackliche, individuelle.
Wie viele Biere hast du in dieser Blindverkostung?
2.
Was hatten wir? Jeva und Holzenedel habe ich verwechselt.
Und
Bex war mit drin, ein Astra war mit drin und irgendein fünftes habe ich
vergessen. Ja, du musst doch mal richtiges Bier trinken.
Nicht? Aber die Wahrscheinlichkeit, das weißt du genauso gut wie ich, wenn du 5 Biere vor dir hast, dass du eins richtig errätst durch Zufall, ist ziemlich hoch.
Ja, aber bei Jeva, das schmeckt ja nun also ein bisschen herber als Bex und Astra. Da würdest du mir ja zustimmen, oder?
Ja, generell schmecken diese Fernsehbiere ja alle nicht herbe.
Fernsehbiere? Ja, du würdest also sagen, dass ein Flens und ein Jeva nicht herb ist?
Im Verhältnis zu dem, was du teilweise aus kleineren Brauereien kriegst, nicht.
Ich finde es aber gut, wie wir jetzt von Darmstadt direkt zu Flens oder her.
Aber diese großen Marken, Fernsehbiere, weil die halt Fernsehwerbung machen.
Ich habe mal einen Holsten extra herb getrunken. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt.
Ich hoffe
das
nicht.
Das war lecker.
Ich hoffe nicht.
Das hat man mal. Da war Warsteiner herb.
Das war.
Da hat mein Bruder gesagt, geil, Zucker gibt's jetzt auch in Salzig.
Aber Holzen extra, ja, fand ich gut. Da hast du einen Schluck von getrunken, hast gedacht, schmeckt ja wie ein normales Bier. Und dann ist das noch über den Gaumen von hinten hochgekrabbelt. Und dann hast du auf einmal so einen trockenen Mund gehabt.
Ich würde gerne mal eine Weinfolge machen.
Ja, dann bin ich
auch. Hier, da wäre die Eisprinzessin. Ja, die Eisprinzessin.
So, von Holzen extra her.
Die Eisprinzessin. Meine Güte.
Bei Wein müsste Jan ja eigentlich auch ein Thema sein, so als
Badenser.
Also ich schlussfolge aus den letzten 3 Minuten, dass wir Sportliches nicht mehr diskutieren wollen bei den
Spielen. Nein, doch, ich möchte noch zu Darmstadt zurückkommen. Weil ich zum einen, ich muss sagen, ich mochte den Fußball nicht, den sie spielen, mag das auch immer noch nicht. Aber es war, die haben es schon echt gut gemacht, das muss man auch dazu sagen. Und wir haben auch, du hast gesagt, Kauzinski, der achtet zuerst auf die Defensive. Ich glaube, in dem Fall hat er ein bisschen zu sehr auf die Defensive geachtet. Ich fand es ein bisschen sehr ängstlich, was wir gespielt haben. Darmstadt hat das so gemacht, die haben im Gegensatz zu uns, ich hatte ja gesagt, dass wir gegen Dresden sehr breit waren, um eben das ganze Spielfeld abzudecken, diese 6-4-Verteidigung, die wir zeitweise gespielt haben. Darmstadt hat ein 4-3-3 gespielt und hat ganz kompakt verschoben, sodass die Außenbahnen eigentlich über Diagonalbälle recht gut erreichbar gewesen wären, aber damit muss man sie auch besetzen. Und wenn man die aber besetzt, dann steht man beim Ballverlust, bei einer Umschaltsituation, steht man relativ schlecht da, deswegen glaube ich, ne, das ist ja nun auch nicht das, was so wie es immer ist, glaube ich, wurde darauf viel verzichtet. Also wurde viel darauf verzichtet, weil eben eine Umschaltsituation für Darmstadt nicht passieren sollte oder weil da ein bisschen Sorge vor, weil man da ein bisschen Sorge vor hatte. Wenn man aber mitbekommen hat und was ich ja im Millanton vorm Spiel auch gehört habe, dass Darmstadt eigentlich gar kein Umschaltspiel hat, dann hätte man da, glaube ich, ein bisschen mehr riskieren können. Und man muss auch dazu sagen, wir hatten in der ersten Halbzeit gar nicht so schlechte Chancen, aber das war, als wir mal umgeschaltet haben.
Zwei Dinge. Meist. Erstens, das Amras hat nämlich gerade mit den Chancen schon gesagt, ich fand uns teilweise nicht so schlecht dafür, wie kompakt Darmstadt stand, weil es gab ein paar Chancen. wo dann halt der Torwart noch irgendwie schnell genug den Arm hoch oder den Fuß dran hatte. Über die Außenspiele, mir ist aufgefallen, Bubala hatte einen Katastrophentag, oder sah nur ich das so?
Also der Kicker hat ihn besser benotet als Zander.
Zander ist mir nicht aufgefallen, das muss aber auch nichts heißen.
Tor ist ja auch gefallen, Zander natürlich. Also negativ.
Ah ja, gut. Ich fand Bubala sehr viele Abspielfehler nach vorne, sehr viele Unsicherheiten irgendwie in der Zweikampfführung. Naja, egal.
Also Schopenhauer war am Anfang sicherlich die Nervosität anzumerken, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ich finde, der hat sie dann aber reingebissen.
Ja, aber ich kann schon verstehen, warum er auch bisher nicht so viele Spiele gemacht hat.
Ich nicht. Also ich bin noch voll bei Mike. Das ist zu Anfang klar, hast du immer diese Nervosität.
Ja, aber Sobich ist besser. Avevor fand ich besser.
Ja, aber wenn du Avevor die ersten Spiele nimmst, die ja, war der auch furchtbar. Und der hat sich halt auch reingewöhnt. Und wenn du ihm jetzt ohne Spielpraxis da reinstellst in die Innenverteidigung, finde ich, hat er das dann nach anfänglichen Problemen zugegebenermaßen.
Ja, die erste halbe Stunde lässt beiseite, ja, klar.
Außerdem kannst du zum Beispiel Avevor nicht mit Ziereis zum Beispiel zusammenspielen lassen oder so wie ich mit Schopenhauer.
Das ist der Punkt,
weil du dann eben zwei langsame hast und du brauchst ja eigentlich einen großen, so wie Schopenhauer, der auch ein bisschen mal was wegköpfen kann, und du brauchst eigentlich einen schnellen, so wie Avevor, so wie Ziereis. Deswegen ist Avevor momentan festgespielt und die Kombination so wie Schopenhauer sehen wir, glaube ich, nicht. Wahrscheinlich dann nächstes Mal in Heidenheim, aber
aber insgesamt hatte ich auch so ein bisschen den Eindruck, dass im Prinzip der Abwehrchef so ein bisschen gefehlt hat teilweise, dafür, dass es nicht so viele Situationen gab, aber die zwei waren halt sehr auf Augenhöhe und das wirkte manches Mal noch so ein bisschen unsortiert, ob das nur Abstimmungsprobleme waren oder nicht, aber.
Ich fand, Sobich hat im Aufbau gefehlt. Und dann gerade zum Ende hin halt auch als Anspielstation vorne. Weil wir haben es einfach nicht hingekriegt, bei den ganzen langen Bällen. Ich meine, es schimpfen alle über Alagui, aber Bourdous ist momentan der viel größere Ausfall, ja, der da vorne überhaupt nicht annähernd in die Form des letzten Jahres passt.
Und wenn er einen Ball hat, dann ist der Ball plötzlich wieder 4 Meter weg und da steht ein Gegner dazwischen.
Ja, also da finde ich, hat Sobich fast noch mehr gefehlt als hinten, weil hinten war nicht viel.
Es ist aber auch genau das Spiel, was Darmstadt wollte. Diese langen Bälle, die dann Schopenhauer auch so aus Verzweiflung, oder das heißt aus Verzweiflung, weil es halt im 4-3-3 da von Darmstadt dann zugestellt wurde, da wird ja der lange Ball forciert, weil es keine anderen Optionen gibt, da warten die drauf. Da sind genau darauf sind die eingestellt. Genau die Situation will Darmstadt eigentlich haben mit ihrer Aufstellung, so oder so, wie sie es verteidigt haben.
Aber umgekehrt fand ich uns, als wir dann plötzlich zumindest nominell in so einem 4-2-4 oder dann irgendwie 3-3-4 standen, mit irgendwie Schneider, Alagui, Bourdous und Diamantakos, wobei ich da tatsächlich kein System mehr so richtig erkannt habe, sondern irgendwie hoch und weit und vorne rein, hatte ich den Eindruck, wir können aber auch nicht so aus den Halbpositionen einfach mal nach vorne reinsemmeln. Wie lange die sich dafür, dass wir noch 4-5 Minuten Zeit hatten, teilweise hin den Ball noch hin und her gespielt haben, weil sie vielleicht vorne keine Anspielstation gesehen haben und dann doch der Ball kam und der landete irgendwo in Nirvana, fand ich dann auch wieder so ein bisschen erschreckend, weil so dieses, wir haben noch 5 Minuten, jetzt geben wir mal Vollgas, scheiß drauf, was passiert, war dann für mich so ein bisschen nicht so richtig dafür, dass wir eigentlich sehr offensiv gewechselt haben.
Also bevor wir wütende Zuschriften kriegen, als Schneider reinkam, war Alagui schon eine Viertelstunde runter.
Ja, okay.
Aber egal. Ich denke, vielleicht, dass wir ganz kurz nochmal drüber sprechen, was passiert ist, als Alagui ausgewechselt wurde.
Es wurde höhnisch geklatscht.
Ja.
Wobei ich höhnisches Klatschen, jetzt weiß ich nicht, in welcher Nuance sich das von einem hämischen Klatschen oder von einem böswilligen Klatschen oder einfach von Klatschen unterscheidet.
Naja, von einem Klatschen unterscheiden kann ich das schon. Von hämisch oder böswillig würde ich das nicht unterscheiden können.
Sagen wir mal, dass bei einigen doch relativ deutlich erkennbare, positiv bestätigende Raunen des gut, dass der jetzt geht, Ding war schon hörbar.
Also ich habe mich auch nicht, ich war jetzt nicht todtraurig, als er vom Spielfeld gewankt ist, aber ich hätte mich nicht dahingestellt und gesagt, das ist höhnisch gewesen. Also ja, es war wahrscheinlich so gemeint. Ich fand nur die
Naja, es war ja nicht das Klatschen an sich. Ich meine, Klatschen unterscheidet sich nicht, aber es war ja dieses Geräusch, was dann auch artikuliert wurde, wo du schon gemerkt hast, okay, es war eher ein erfreutes, na endlich.
Ja.
als dass man jetzt Neudecker mit guten Wünschen aufs Feld schicken will.
Das war auch so eine Timing-Sache, fand ich, weil normalerweise kommt der Applaus, nachdem klar ist, wer reinkommt, also nachdem das auch irgendwie genannt wurde oder zumindest irgendwie die Zahl angezeigt wird oder so. Hier war es aber so, rausgeht Alabi und es wurde halt angefangen zu klatschen und es war kackegal, wer aufs Feld kommt. So habe ich es zumindest auch wahrgenommen.
Ja, fand ich scheiße.
Ja.
Ja.
Zumal ich die Abneigung gegen Alabi in der Intensität einiger auch nicht teile.
Also hier müssen wir auch mal ganz kurz irgendwie die Kirche im Dorf lassen, weil es mag sein, dass ich an diesem Tisch dann alleine mit der Meinung dastehe, aber das war ja auch nicht so, dass ich ihm auf die Schulter klopfen würde für das Spiel. Und nee. das ist ja nicht nur dieses Spiel. So ein höhnisches Klatschen kommt ja nicht von nur einem Spiel, sondern natürlich. Das kommt halt von der Menge der Spiele und vor allem, ich bin überhaupt nicht sauer, wenn einer 10 Fehlpässe spielt, wenn er danach versucht, den Ball wieder zu kriegen. Und der Typ bleibt entweder stehen, lässt die Schultern hängen oder meckert. Das finde ich ja noch das Größte. Kriegt den Ball nicht und meckert. Oder spielt einen Fehlpass und meckert. Und das ist der Punkt, an dem ich sage, weiß ich nicht, ob das so förderlich ist.
Ich glaube, das ist das größte Problem, was halt auch bei uns Fans ankommt, ist dieses, also ich finde auch, dass das größere Problem von Alagi ist gar nicht so die Offensivschwäche, weil da haben wir noch einen viel größeren Patienten vorne im Sturm, sondern dass diese Lethargie, oder es sieht zumindest lethargisch aus im Defensivverhalten, dieses halbherzige Hingehen, was letztendlich, wenn man auch gerade mal ein bisschen offensiveres Pressing spielen will, was, naja, im Grunde das den ganzen Plan zunichte machen, offensives Pressing zu spielen, wenn da genau einer ist, der nicht richtig mitzieht. Und den Eindruck hat man halt schnell, wenn man ihm, also wenn da ein Ball verloren wird und dann hängen sofort die Schultern. Und das, ich habe manchmal den Eindruck, das strahlt ab auf den Rest der Mannschaft, dann läuft's eben nicht so rund. Und ich habe gar nicht so das Problem mit Passungenauigkeiten, wenn im Umschaltsituation, was ja auch gerne vorgeworfen wird, aber ich meine, da muss man bei Waldemar Sobota auch mal und bei Guadus, da muss man mit der Ballannahme schon anfangen, was solche Sachen angeht. Aber ich finde vor allem dieses Defensivverhalten, das finde ich diskutabel.
Bei Guadus hattest du, der hat in der ersten Halbzeit, also nicht nur in der ersten Halbzeit, aber da hat er einen Ball verloren und der ist halt bis zurück hinter die Mittellinie gelaufen und versucht, ihn wieder zu kriegen. In der Zwischenzeit hat sich Alagi ungefähr auf dem Bierdeckel bewegt. Mit den Schultern irgendwo in Höhe seiner Knie.
Ja, aber wo die Schultern hängen, kann uns doch eigentlich egal sein, oder?
Nee.
Es ist mit Sicherheit auch nicht immer so, aber es strahlt natürlich gerade, wenn du nicht erfolgreich bist, dann ist genau das Verhalten, was abstrahlt. Das ist auch bei Mesut Özil so, obwohl der eigentlich immer die richtigen Laufwege hat und der halt nur zwischendurch, wenn es tatsächlich so ist auf dem Platz, dass er eben so steht, dass er seinen Gegenspieler im Deckungsschatten hat und eigentlich genau richtig ist, dann lässt er die Schultern hängen und alle denken, was steht denn der da rum?
So, ja, aber das nervt mich halt so dieses, soll der doch seine Schultern hängen lassen, solange er guten Fußball spielt.
Ja, das
macht er ja nicht. Da können wir ja bei Alagi drüber diskutieren, aber was kommuniziert wird, auch so im, ich sag mal, Umfeld der Leute, die dann da so im Stadion stehen oder so, ist halt, er lässt die Schultern hängen, scheiß Körpersprache. Wo ich so denke, was sagt das über den Fußball aus, der gespielt wird? Nüscht.
Aber in diesem Fall sage ich, die scheiß Körpersprache, die unterstützt noch den Eindruck, den man hat, der ja durchaus aus meiner Sicht berechtigt ist, dass eben das Defensivverhalten absolut ausbaufähig ist. Und zusätzlich muss man sagen, Mesut Özil, der...
Den Vergleich würde ich jetzt auch nicht anbringen wollen. Aber
ja, ich habe auch noch nicht so oft an Özil gedacht, wenn ich den gesehen habe.
Aber unser anderes Offensivproblem...
Wurde nicht höhnisch beklatscht, meinst du?
Nee, ist ja auch...
Ja, der wurde ja auch nicht ausgewechselt.
Hat halt zumindest auch, jetzt mal umgekehrt, hat ja auch in der letzten Saison zumindest gezeigt, dass er auch mal den Ball im Tor unterbringen kann. Trotzdem.
Naja, das hat Alagi ja eigentlich auch schon mal gezeigt.
Ich meine, ich wollte gerade sagen, der ist ja nun mal kein Typ, der keine Tore schießt, sondern der hat ja bei Mainz damals viele, viele Tore geschossen.
Sehr gut. Bei Mainz.
Da fand ich auf dem Alagi.
Egal.
Viele, viele waren das? Nein, hast du nicht mal was von, egal.
Also ich weiß noch, dass ich damals gedacht habe, geil, die beiden will ich haben. Und jetzt sage ich die beiden Namen und alle brechen zusammen. Nöte und Alagui, als die zusammen bei Fürth gespielt haben, das war halt
ein Traum. Sind aber auch Körpersprache-Zwillinge.
Ja, genau, ist halt so. Aber deswegen ist ja jetzt, das ist ja kein Vollblinder. Jetzt wird mir die Expected Goal Ratio Statistik das Ganze um die Ohren hauen.
Allein aber deine Torschützenkönige Tipps.
Ja, ja, ich weiß.
Krotone, ja. Aber in dem Kontext ist euch mal aufgefallen, wie unfassbar viele Chancen, Dingens hier der Kieler braucht.
Wo ich vorhin der auf deine Stadt. Der gehört uns noch.
Ja, ja, ich war in Duxch. Danke.
Ist auch falsch zu sagen, der gehört uns noch. Aber der hat ja noch einen Vertrag.
Das Spielermaterial Duxch ist noch im Besitz des FC St. Pauli.
Also wir sind Eigentümer, aber nicht Besitzer gerade.
Oh, sehr
gut. Ja, na gut.
Der Spieler steht noch bei uns unter Vertrag. So. Was ja aber gut.
Sagt man nicht neudeutsch, hat noch Vertrag.
Hat noch Vertrag.
Hat noch Vertrag.
Ich hab Vertrag.
Ja. Wir haben vielleicht noch zwei Sachen, die drumherum passiert sind an dem Spiel.
Wollen wir zu den Stürmern? Ich habe hier so eine schöne Statistik ausgearbeitet. Wir haben natürlich abmoderiert sozusagen. Sebastian hat so schön darauf hingearbeitet.
Columbo-mäßig. Eine Frage habe ich noch.
Ich habe vorhin ein paar Daten ausgewertet mit. Ich habe ihn erstmal nicht, woher ich die habe. Ist mache ich vielleicht später über einen Übersteiger-Blog irgendwann mal. Und da habe ich verglichen die erfolgreichen Stürmer der zweiten Liga mit den momentan nicht so erfolgreichen Stürmern des FC St. Pauli. Und zwar in Persona von Marvin Duxch unter anderem, der ja bereits 10 Tore gemacht hat und dafür übrigens 75 Torschüsse brauchte. Und ich habe diese Daten mal umgerechnet in Expected Goals pro Spieler pro 90 Minuten. Und dann, wie viele Tore der Spieler pro 90 Minuten gemacht hat.
Boah, dein Kind schläft noch viel anscheinend, ne?
Ich glaube, das hat er auf Arbeit gemacht.
Da kommt zum Beispiel raus, dass Michael Ishak, ich hoffe, ich habe den richtig ausgesprochen, der momentan die Torschützenliste anführt in der zweiten Liga vom Club, der hat 12 Tore bisher gemacht. Ich glaube, er hat sogar 13 inzwischen, aber die Daten gehen nur bis zur Winterpause. Und hat dafür einen Expected Goals Wert von 9,6 gehabt. Also es wurden hat mehr Tore gemacht, als er laut Expected Goals hat.
Durfte.
Hat dementsprechend ungefähr 0,8 Tore pro 90 Minuten gemacht und braucht knapp 4 Schüsse pro Tor. 4 Torschüsse. Im Vergleich dazu, Sami Alagi hat 2 Tore aus 32 Torschüssen gemacht, was 16 Schüsse pro Tor bedeutet. Und Sami Alagi hat 2 Tore mit einem geschossen und einen Expected Goals Wert von 5,07. Also eigentlich, ja, dementsprechend 5 Tore wären mindestens erwartet worden. Dann haben wir noch Marvin Duxch, der hat satte, ich würde behaupten, das sind die meisten in der zweiten Liga, satte 75 Torschüsse abgegeben und daraus 10 Tore gemacht. Und wir hatten uns schon mal drüber unterhalten, dass Marvin Duxch ja abgeht wie eine Rakete und wir hatten uns da aber auch schon mal drüber unterhalten, dass es vielleicht auch daran liegt, dass er bei Kiel einfach unglaublich viele Chancen sich erarbeitet oder entweder serviert bekommt. Da muss man auch drüber diskutieren, ob er die erarbeitet oder serviert bekommt. Auf jeden Fall hat er 10 Tore gemacht und es werden laut Expected Goals hätte er aber mindestens 13 machen müssen.
Ja, Typ ist ein Null, habe ich schon immer gesagt.
Danke, Justus.
Das hat mir Quatsch.
Also 8 Torschüsse pro Tor.
Was mich dazu bringt, was ich vorhin ja auch im Vorgespräch schon mal anmerkte, diese Expected Goal Nummer ist noch nicht ganz ausgereift. Ne?
Naja, die Expected Goal Nummer ist zumindest sie.
Ich sag dir, das Schnappschwert, das würde mehr bringen.
Also ich kann dir ja mal sagen, wie dieser Wert errechnet wurde. Die Chancen wurden über die Saison 2015/2016 wurden aus insgesamt 8 Ligen alle Torschüsse subjektiv bewertet und in Klassen eingeteilt, in Chancenklassen. Da und dann wurde berechnet, aus wie vielen Chancen von dieser Einteilung Tore geworden sind. Zum Beispiel bei der höchsten Einteilung, da sind es dann aus 83% dieser Chancen, die so eingeteilt wurden, werden zu einem Tor. Und bei der zweithöchsten, dann sind es nur noch 43%.
Also ist es im Prinzip eher eine Bewertung der subjektiven Einstufung der Tore.
Genau. Es gibt natürlich andere Expected Goals Modelle, die tatsächlich sehr ähnliche Werte ausspucken für die einzelnen Spieler. Aber das sind nun die Daten, mit denen ich jetzt hier arbeiten konnte.
Und dass das immer subjektiv ist, ist ja klar. Das geht ja nicht anders.
Naja, was...
Deine, du sagst, du guckst nur Torschuss ist Torschuss, aber das ist ja noch unzuverlässig.
Genau, du kannst das sagen. Was andere Expected Goals Modelle machen, ist einfach nur die Position auf dem Spielfeld zu nehmen. Also zum Beispiel Torschuss vom Elfmeterpunkt. Dabei wird aber zum Beispiel nicht darauf geachtet, wie viele Gegenspieler du um dich herum noch hast. Und was für einen Druck du stehst, ob der Ball halb hoch kommt, du einen Volley nehmen musst, ob er flach kommt.
Ja, du könntest ja auch die anderen Spieler und ihre Position in so einen Algorithmus mit reinnehmen.
Korrekt.
Und dann, keine Ahnung, Deckungsschatten vor dem Tor, blablabla.
Also genau, das ist das, was momentan passiert, würde ich sagen. Ich habe nicht die Zeit dafür, um sowas zu machen, aber sowas wird jetzt momentan gemacht, dass eben noch die Defensive Pressure, wie man so schön sagt, noch dazu addiert wird oder mit eingerechnet wird.
Ich glaube ja, das Expected Problem Goals all dieser Algorithmen ist im Moment noch, dass da sehr viel manuell passiert. Wenn du erstmal einfach nur noch die Positionsdaten der Spieler hast und die Positionsdaten des Balles und so, lässt sich da sicherlich wesentlich mehr mit draus machen.
Ja, man müsste noch die Qualität, die Abschlussqualität der Spieler mit reinbringen oder die Defensivqualität der
Spieler. Ja, aber halt auch tatsächlich, na egal.
Wie dem auch sei, auf jeden Fall, wenn wir nur das reine Torschuss-Tore-Verhältnis nehmen, dann hat der zweite Stürmer in unserer Reihe, nämlich Aziz Bouadous, der kann frühestens mit seinem 20. Torschuss das erste Tor für den FC St. Pauli diese Saison erzielen. Kommen wir zu den Hard Facts. Was übrigens nicht hier mit drin ist, was ich aber auch nachgeschaut, mir extra notiert habe, es gibt noch eine Einteilung, die nicht in Chancen ist, nicht in Torschusschancen, sondern in sogenannte Dangerous Moments. Das sind dann gute Bälle, die einfach nicht getroffen wurden. Also einfach am Ball vorbeigesäbelt. Super Position, daneben geschossen. Also nicht daneben geschossen, sondern neben dem Ball, also getreten. So, da hat Sami Alagi bereits 6 Situationen gehabt, die sehr gute Chancen waren, wo er den Ball nicht getroffen
hat. Also was er hat, ist optimale Laufwege, aber...
Das muss man ja auch dazu sagen, es ist ja auch eine Qualität. Also wenn man sich über Marvin Ducksch zum Beispiel unterhält, das ist genau das Thema, was man auch mit Mario Gomez immer gern hat, ist, ja, das ist vielleicht, der braucht vielleicht viele Chancen, aber er hat auch die Qualität, da zu sein, wenn es soweit ist. Also eben die Chancen zu mitzukreieren oder im richtigen Moment einfach am 5-Meter-Raum zu stehen oder sich mit der Hand am linken Pfosten festhalten und die Pille da über die Linie zu drücken.
Zumal alle 7,5 Schüsse ein Tor, finde ich jetzt bei Bouadous schon mal deutlich besser, als es aktuell ist. Der hätte dann schon fast 3 Tore gemacht.
Das ist korrekt.
Ich finde es übrigens Wahnsinn, wie du es schaffst, Alagui und Gomez in einem Satz zu bringen und Ducksch und Quatsch, nicht Alagui und Gomez, Alagui und Özil in einem Satz zu bringen und Ducksch und Gomez, also das ist und Bouadous und Gomez, also Wahnsinn. Ich bin völlig durch den Wind.
Ich kann auch. Das merkt man, indem du dich dreimal versprochen hast.
Ich mit diesen fremden Namen, die ich nicht kenne.
Von dir kam doch auch Buchtmann und Messi, oder? Ja? Weiß nicht mehr.
Das, von mir war das nicht.
Ich glaube, das kam von Sven damals.
Das kann auch sein.
Aber Cristiano Ronaldo und Philipp Herwagen hatten eine Zeit lang eine ähnliche Frisur. Jetzt habe ich die beiden mal in einem Satz extra für Johnny.
Ich denke, wir schweifen ab. Und
ach, das denkst du jetzt. Also jetzt mal.
Wir sollten einfach ganz spontan eine Quizfrage einstreuen. Jörn, du darfst dir aussuchen, die Frage zu Fabian Boll, Evalinen oder Jan-Philipp Kaller.
Das rumgeht und ich auflöse.
Das geht nicht rum, das ist zufällig verteilt.
Zwei Sorte, was? Ja.
Ja.
Dann nehme ich die Evalinen-Folge aus Folge 46 und zwar, welches Ergebnis ist für eine Mannschaft laut Evalinen, Zitat, ganz gefährlich?
Tja.
Gute Frage.
Das wäre mir...
Das weiß ich.
Ich auch.
Ja, war es die leichtere von den Sechsen. Dann müssen wir das Spiel trotzdem noch um 2 Drumherum-Punkte ab.
Aber er ist vor 4 Sendungen.
Ja, das ist doch gar nicht so lange her. Ja. Und zwar, zum einen sorgte die Gewerkschaft der Polizei, GDP, für, wie nenne ich es, Erheiterung im Nachgang des Spiels. Was du da näher beteiligt, kannst du das gut zusammenfassen oder soll ich das versuchen?
Ja, versuch mal und ich
und du korrigierst dann. Also die Kollegen der Gewerkschaft der Polizei wollten ihre Kollegen im Einsatz unterstützen mit, ich glaube, Essen, Trinken, sonst was, die hier beim Spiel eben im Einsatz waren und meinten, dies auf dem Gelände des FC St. Pauli tun zu dürfen. Mit einem Wagen, wo entsprechende Verpflegung beinhaltet war. Und dies wurde ihnen untersagt, weil sie, Zitat, keinen Auftrag haben. Da hat sich der Herr der GdP mit dem mit einem Sicherheitsbeauftragten des Vereins, wir gehen mal davon aus, es war Sven Wuchs, Statements von ihm ließen auch darauf schließen, und der hat ihm genau das mehrfach gesagt und hat ihm dann auch noch diverse Grüße überbracht. Und Ende vom Lied war, dass die GdP unverrichteter Dinge wieder abziehen musste, beziehungsweise dann die Verpflegung halt von außerhalb des Vereinsgeländes gemacht hat, was, denke ich, auch reichen sollte. Und einhellige Meinung danach war, wenn da jemand 3 Stunden arbeiten muss, muss er nicht zwingend auch noch extern verpflichtet werden. Und was wollt ihr eigentlich, außer sinnlos Werbung machen für eure bescheuerte Gewerkschaft?
Kriegt ihr eigentlich externe Verpflegung?
Das ist ein sehr gutes Thema, über das ich mich natürlich nur lachend unterhalten kann, weil es natürlich sehr oft bei Gesprächen mit der Polizei, also jetzt nicht bei Heimspielen und so, das ist tatsächlich so eine Werbung der Gewerkschaft letztendlich. Hier hast du, keine Ahnung, was verteilen, eine Bockwurst und einen Kaffee oder so. So, aber es ist ja schon oft Thema, wie werden Polizisten verpflegt, wenn sie einen ganzen Tag arbeiten? Ich arbeite ja teilweise auch einen ganzen Tag. Mich hat das noch nie jemand gefragt und ich habe mir diese Frage auch noch nie gestellt, außer wenn ich da das irgendwie sehe, was das für ein großes Problem für Polizisten darstellen muss. Also mich wundert das. Also ich finde es auch irgendwie schön, dass sich Leute darum kümmern, dass sie was zu essen kriegen irgendwie. Aber natürlich ist es auch echt vollkommener Luxus, der irgendwie...
Ja, zumal wenn das so eine Gewerkschaftsveranstaltung
ist. Ja, genau, das ist ja auch noch was anderes. Es gibt ja aber teilweise auch, sie werden wirklich verpflegt, weil sie halt so viel arbeiten. Okay, das kann ich auch noch nachvollziehen. Ich glaube, da hätte auch keiner was gesagt, sozusagen. Aber natürlich ist ein Spieltag hier gegen Darmstadt natürlich, der ist ja dann gar nicht so lang. Und man sieht das ja auch, dass die Polizisten, die im Stadion sind, sich irgendwie eine Wurst oder ein Fischbrötchen oder was kaufen, was es halt gibt, wie das alle anderen Leute auch machen. Und es ist, glaube ich, auch nicht das erste Mal, dass das passiert ist, sondern sie haben es zum ersten Mal öffentlich gemacht. Also ich habe es schon häufiger so am Rande oder so mitgekriegt, das ist halt natürlich, oder was heißt natürlich, dass es nicht genehmigt wurde, quasi, dass sie da rauffahren sollen, weil sie halt auch einfach kommen. Ich weiß gar nicht, ob es anders wäre, wenn sie sich angemeldet hätten, keine Ahnung. Genau, sie haben halt keinen Auftrag und irgendwer schrieb ja auch, der Fanladen kann auch nicht mit seinem Auto da auf den Parkplatz fahren und an seine Kollegen Brötchen verteilen. Und genauso wäre es auch. Ich kenne auch nicht drauf.
Ich habe mich auch gefragt, wie ist es eigentlich? Es gibt ja auch verschiedene Polizeigewerkschaften. Müsste man dann nicht formal allen die Gelegenheit geben und verpflegen die dann nur ihre Kollegen, die auch in der Gewerkschaft sind oder alle? Und
ich glaube, es ist Werbung. Ich glaube, es ist Werbung. Es ist, glaube ich, nicht. Hier, du musst deinen Mitgliedsausweis vorzeigen und kriegst quasi als Gegenleistung ein Käsebrötchen. Sondern ist halt, guck mal, wir kümmern uns um euch, wer doch bei uns mit.
Ja. So, also wie hieß, ja. Ich habe mich großartig amüsiert an dem Tag auf Twitter, weil es ja dann auch hieß, dass die einen dann eine Würstchen mitbringen, die anderen Lachsbrötchen. Ich glaube, ein Detail, das man bei der ganzen Sache, warum das auch öffentlich wurde, glaube ich, nicht so ganz unterschätzen darf, ist, dass im März Personalratswahlen bei der Polizei anstehen, sprich die Trommeln, die DP, GDP und DPOLG und dann gibt es ja noch die Kriminalbeamten und eine ganz kleine Gruppe, die Kritischen, aber ich weiß gar nicht, ob die eine Gewerkschaft sind. Und
das ist, glaube ich, keine Gewerkschaft,
oder? Ja,
das
ist, glaube ich, nur so ein Berufsverband, ja. Genau. Und wie gesagt, ich habe mich köstlich amüsiert. Am besten fand ich, weiß nicht, wer es getwittert hat, aber am besten fand ich, stellt euch mal vor, ein Klempner ist bei euch zu Gange auf dem Klo und auf einmal kommt die Gewerkschaft vorbei und sagt, ich möchte hier gerne mal Brötchen vorbeibringen und gucken, wie er ausgerüstet ist oder so. Und ja.
Ja. Wobei, also in meinem Beruf passiert Ähnliches. Da kommt nicht die Gewerkschaft vorbei, aber dann, also ich arbeite in einem Reisebüro und da kommen dann halt Hotelketten und bringen mal ein Eis. Das ist natürlich auch einfach schlichte Bestechung.
Aber die gehen ja wahrscheinlich, also darum geht's ja noch nicht mal, glaube ich. Aber sie fahren halt nicht auf den Mitarbeiterparkplatz und sagen, ich will hier parken. So ist es ja ein bisschen. Diese Twitter-Geschichte ging ja auch so ein bisschen darum, wir wollen ja auch bei Karstadt an die Putzfrau sozusagen und müssen die beraten können. Ich glaube, darum geht's gar nicht. Sie können ja den Polizisten beraten. Es hat ja keiner gesagt, ihr kommt nicht ins Stadion. Es hat ja nur gesagt, du kommst mit diesem Auto nicht auf den Parkplatz. Und ich glaube, die können halt auch nicht bei Karstadt ins Parkhaus die Schranke umfahren und sagen, ich park hier, weil ich muss ja die Putzfrau beraten. So ist ja eher das Äquivalent.
Oder bei Mike, stell dir vor, du bist beim Kunden und dann rennt dann Gewerkschafter rein und sagt, sie halt mal kurz den Mund, ich muss mich jetzt um den Herrn hier kümmern, weil...
Und Ansprechpartner für solche Sachen ist ja grundsätzlich erstmal die Stadt Hamburg, was Arbeitsbedingungen angeht. Also die müssen ja gucken, sind sie für so einen Einsatz gut ausgerüstet und so weiter und so fort. Ja, und klar, auch das Argument mit diesem kostenlos ist die Polizei vor Ort und beschützt uns alle, ist halt auch... ich meine, es sind ja Staatsdiener, die bekommen Lohn und ja.
Ja, ist also so. Zu Recht ja auch.
Genau, ja klar, so auf jeden Fall.
Genau. Hat ja auch keiner was gegen.
Dafür zahlen wir Steuern.
Oder haben vielleicht schon Leute was gegen, aber das ist halt deren Auftrag, sozusagen.
Zweiter Punkt, der in eine ähnliche Richtung spielte, da müsste Justus mich jetzt aber inhaltlich so ein bisschen unterstützen. Andi Grote war nach dem Spiel noch vorm Museum, was nicht bei allen auf Begeisterung stieß.
Ja, genau. Hier gab es halt schon, also der war entweder in oder vor der Weinbar, das weiß ich gar nicht, mindestens vor, ob innen weiß ich nicht. Und
also, sag vielleicht ganz kurz, wer ist Andi Grote?
Ach so, das ist der Innensenator Hamburgs.
Formerly known as Bezirksamtleiter.
Achso, ja. Vorher war er Bezirksamtleiter.
Da war er hier auch noch gern gesehen, weil er hat sich ja ein bisschen auch um die Leute gekümmert. Und dann wurde er
halt... Bezirksmitte, sozusagen. Genau, das haben wir bei Dresden noch vergessen. Tapete auch. Andi Grote immer noch einer von euch. Oder...
Also da muss ich wirklich ein bisschen schmunzeln. Das erste Mal seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, dass irgendwie keine frauenfeindlichen Geschichten irgendwie passiert sind, sondern direkt mal... Was, wo ich auch so ein bisschen schmunzeln musste.
Ja, ich finde, es wird immer noch getoppt pro Mieterhöhung im Schanzeviertel der Rostocker. Das fand ich immer noch ein bisschen lustiger. aber genau, und der kam dann hier mit, es wurde gesagt, 4 LKA-Beamten, die ihn quasi beschützten, irgendwie vor, tauchte er vor der Gegend gerade auf und bekam dann aber wohl ziemlich schnell, oder auch nicht schnell, da scheiden sich, glaube ich, so ein bisschen die Geister, irgendwie Gegenwind zu spüren und verließ dann mit seinen Personenschützern das Stadion war schon raus, aber hier die Umgebung des Stadions und ging ja, wahrscheinlich nach Hause oder was weiß ich.
Zumindest hat er auf Facebook nicht rumgeheult danach.
Ja, war schon positiv anmerken hier.
Ja, also wir hatten das Thema ja mal, wurde ja auch mal nach G20 sein Vereinsausschluss gefordert. Ich denke, da war hier Mehrheitsmeinung, ich weiß nicht mehr, ob einheitlich, dass man einen Vereinsausschluss nicht begründen könnte. Aber ich finde, ihm außerhalb des Stadions oder generell, wenn man ihn sieht, ihm mal zu sagen, dass man das alles gar nicht so geil findet, was er da tut, das steht, glaube ich, jedem frei.
Das ist natürlich ganz spannend, diese Vereinsausschlussgeschichte, finde ich. Also jetzt damals fand ich es gar nicht so spannend, aber jetzt finde ich es halt spannend, wo irgendwie in Frankfurt und beim HSV ja schon natürlich auf einer ganz anderen politischen Ebene, aber es sollen halt Mitglieder ausgeschlossen werden, sozusagen. Und natürlich argumentiert die AfD damit, wir sind eine demokratische Partei und wir sind gewählt worden. Würde ich ja auch machen als AfD, wäre sie ja schön doof. Also das ist schon interessant, wie das irgendwie dann doch, also gänzlich anders, aber irgendwie in einer gleichen Richtung diskutiert wird. Das ist schon spannend.
Womit wir jetzt Andi Grote nicht in die AfD packen?
Nein, natürlich.
Ich würde ja auch nicht das Mitgliedsein in einer Partei oder das damit verbundene Weltbild zugrunde gelegt oder zur Last gelegt, sondern seine Äußerung konkret. Das ist ja das, was in dem Fall, das ist das noch so ein bisschen, ich stimme dir da voll zu, dass das eine sehr interessante Entwicklung ist, die das Ganze gerade nimmt. Und ich bin auch gespannt, wie Frankfurt und der HSV das machen. Aber hier müssen wir halt immer noch so ein bisschen, das ist ja, er ist ja in dieser anderen Partei, die jetzt auch nicht so glücklich agiert in letzter Zeit, aber ihm wird halt konkret zur Last gelegt, was er gesagt hat oder was er vielleicht auch noch sagen wird. Demnächst sind ja irgendwie Anhörungen in der Richtung.
Genau, aber es wird ja immer gesagt, er hat es außerhalb des Vereins getan und deswegen hat ein Vereinsausschluss hier nicht zu suchen. So, ja. So wurde ja argumentiert und es gibt, die Satzung gibt es auch gar nicht her. Wenn man sich vereinsschädigend verhält, okay, aber das tut er gar nicht, weil er quasi seinen Beruf nachgibt. So ist ja so ganz grob.
Aber ist es nicht vereinschädigend, wenn im K-Block so ein Banner hochgehalten werden kann?
HSV und Frankfurt wird ja auch, da wird ja überhaupt nicht mehr mit dem Verein argumentiert, sondern es passt nicht mit den Werten des Vereins zusammen, was ihr völlig unabhängig vom Verein als Beruf oder in eurer Freizeit irgendwie macht, wie ihr denkt oder so. Wobei, das ist ja, da ist ja schon irgendwo irgendwo der Vergleich da. Und den finde ich schon spannend, wie die Gesellschaft sich irgendwie da positionieren wird oder wie diese Vereine sich positionieren werden.
Aber geht's in Frankfurt, geht's doch nicht um Vereinsausschlüsse, sondern eher sinngemäß darum, dass der Präsident oder Geschäftsführer gesagt hat, wenn man in der AfD wäre, sei das nicht vereinbar mit der Satzung
der
Frankfurter, weil eben da sowas wie Antirassismus und so drin verankert ist und das eben nicht zusammenpasst.
Genau, und beim HSV gibt es ja jetzt aber den Antrag des Präsidenten auch, dass AfD-Mitglieder keine HSV-Mitglieder sein sollen.
Genau, bei Frankfurt ist es, glaube ich, jetzt erstmal nur die Wahl gewesen und er wurde mit diesen Statements, ist er ja auch angetreten und ist mit 99% gewählt worden. Aber das, was beim HSV jetzt passieren soll, wäre dann in Frankfurt der zu erwartende nächste Schritt, dass man das, was er gesagt hat, halt in einen Antrag umformuliert.
Aber ist das in der Diskussion? Das habe ich nicht mitgekriegt. Also
wäre nur logisch.
Ansonsten habe ich so gelesen.
Sozusagen. Okay, weil ich habe es bisher nur als Meinungsäußerung oder Positionierung des Präsidenten gelesen. Deswegen den Teil habe ich nicht
mitgekriegt. Ich glaube, er hat das mal so jetzt in den Raum gestellt und wollte dann mal gucken, wie das bei der Wahl ankommt. Und das war ja ein sehr eindeutiges Stimmungsbild. Aber den konkreten Antrag gab es noch nicht. Den gibt es jetzt hingegen dann beim HSV und
finde ich aber Demokratie theoretisch ganz spannend, weil das ja auch heißt, dass du eigentlich Parteimitgliedschaften offenlegen musst, wenn du im Verein bist.
Ja, das ist halt die Frage der konkreten Umsetzung, ne? Oder ja, nur wenn es publik wird, keine Ahnung, ich weiß noch nicht, wie der Antrag formuliert ist, das müsste man halt dann mal schauen.
Ist ja auch die Frage, wie es in der Praxis läuft. Ich finde es auch noch spannend, also was Justus eben auch meinte, also mal gucken, wie sich das noch entwickelt.
Ja. Gut, dann. Wir haben noch eine weitere Grußbotschaft bekommen, nämlich von Max Jakob Ost, seines Zeichens der Mensch oder einer von zwei Menschen hinterm Rasenfunk. Unbedingte Podcast-Empfehlung an der Stelle. Da kann man auch Rasenfunk-Supporter werden und den beiden, die das machen, helfen dabei, das vielleicht sogar irgendwann auf einigermaßen finanziell sinnvolle Füße zu stellen. Und ich hoffe, ich habe jetzt genug gesagt, damit Johnny in der Lage ist, die Datei abzufahren.
50 Jahre Millanton. Toll. Der Rasenfunk gratuliert. Grüße aus Giersing in den hohen Norden. Toll. Es ist super, dass es euch gibt. Es ist notwendig, dass es euch gibt. Ich höre immer sehr gerne bei euch rein. Ihr wart zusammen mit dem Textilvergehen so ein bisschen die Fußball-Podcast-Entjungferung, zumindest meinerseits. So, jetzt ist es raus. Ich wünschte, mein Verein hätte so viele tolle Gesprächspartner wie eure und ich wünschte, mein Verein wäre so offen mit dem zur Verfügung stellen von Gesprächspartnern wie eure. Ich finde es sensationell, die Folgen, die ihr schon gemacht habt mit Andreas Rettig, Ewald Lien und. Und das Beste an diesen Folgen ist jedes Mal, dass ihr eiskalt vorher nochmal die vergangenen Spiele besprecht und wenn das anderthalb Stunden dauert und der Gast, der sich bestimmt in manchen Situationen da auf die Zunge beißen muss, die ganze Zeit mit dabei ist. Finde ich sehr schön. Außerdem wünsche ich mir zu 50 Jahren Millanton endlich den Supercut. Wilko liest aus alten Übersteigern. Ich höre da so gerne rein. Ich hätte das so gerne noch für andere Fanzines. Und warum das nicht mal in Serie schalten, als Hörbuch rausgeben und für ganz, ganz viel Geld monetarisieren? Denn daran müsst ihr jetzt langsam wirklich denken. Es kann nicht sein, dass ihr weiter dieses Gutmenschen-Image fahrt, dieses Content für lau, dieses wir machen euch einfach nur Freude und nehmen nichts dafür. So kann es nicht weitergehen. Da muss auch der Millanton jetzt, denke ich mal, sich den Gegebenheiten des Fußballs beugen. Ansonsten sehe ich da ernsthafte Probleme auf euch zukommen. Es gibt Gerüchte, dass der ein oder andere aus eurer Reihe vorhat, sich zu einem anderen Podcast zu streiken, wenn da nicht endlich mal mehr reinkommt. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Schön, dass es euch gibt. Lasst nicht nach und hört bitte auf, mir Interviewpartner wegzuschnappen und noch viel bessere Interviews mit denen zu führen. Das nervt so ein bisschen. Ansonsten weiter so. Grüße. Ciao.
Ja, weil die Frage hier gerade aufkam, Max ist Fan des FC Bayern. Damit darf Johnny sich eine Frage aussuchen.
Oh ja, danach würde ich gerne kurz eine Pause anregen, weil ich glaube, wir sind noch mit dem Sportlichen dann durch und kommen zu Jörn.
Ja.
Der gerade
so ist. Schach ist auch Sport.
So wie Formel 1.
Wollte ich gerade sagen, in einer Welt, in der Formel 1 ein Sport ist. So, was nehme ich denn überhaupt? Oh ja, was Kurzes. Von welchem Spieler des FC Bayern München trug Fabian Boll als kleiner Junge ein Trikot? Nochmal, von welchem Spieler des FC Bayern München trug Fabian Boll als kleiner Junge ein Trikot?
Möchtest Folge? Du sicherheitshalber noch die Folge dazu
sagen? Muss ich das? Ich finde, das macht es ein bisschen einfacher, oder? Achso, ja.
Also, kann jeder findest sagen, du es jetzt, ohne das dazu zu sagen, echt schwer?
Du bist ja.
Also, kleiner Spoiler, es war die Fabian
Bolz. Ralf Kunisch.
Oh Mann, Mike. Oh. Gut, jetzt Pause, kurz lüften. Sehr und gut. Wir sprechen uns gleich wieder.
Herzlich willkommen zum Millanton, dem Schachpodcast.
Ja, da sind wir wieder, zweite Hälfte. Schachpodcast, das klingt super. Gibt es einen Schachpodcast, von dem du weißt, Jörn?
Ja, ich habe tatsächlich schon mal bei einem mitgemacht. Also es war gab eine Premiere mit Sven Metzger, der ja auch in der Podcast-Welt so ein bisschen
bekannt ist. Der hat Zugzwang auf
Twitter. Genau, Zugzwang 74. Er heißt auch nach einer...
Ach, das ist ein schöner Begriff?
Genau.
Man kann quasi...
mit der Nummer oder ist die Nummer jetzt nur wegen...
Nee, 74 könnte sein Geburtsjahr sein. Ja, Sven, könntest du mich mal aufklären? Aber Zugzwang hat auf jeden Fall mit einer Zwickmühle im Schachspiel zu tun, wenn man auf einmal was machen muss, was man eigentlich nicht will.
Ah, dann ist man im Zugzwang.
Genau. Also sowas wie ein Snooker, aber naja, nee, egal.
Gewissermaßen. Und ja, und da haben wir zur Schach-WM einen Podcast aufgenommen im Rahmen von Sportradio.
Ja. Grüße an der Stelle. Ja, Schach. Erzähl doch mal, wie du dazu gekommen bist, beim FC St. Pauli Schach zu spielen. Sagt man zu spielen oder sagt man das anders?
Nee, zu spielen. Mhm. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich glaube, ich bin auf den Boom aufgesprungen, den es rund um das... Ich bekomme hier ein Bier gereicht. Mein Nachbar...
Ich war gerade ein bisschen, erzähl mal weiter, ich bin gespannt, wann der Boom so.
Wann der war.
Und vor allem von was? Und mal gucken.
quasi im Rahmen des Vereinsjubiläums des 100-jährigen 2010 gab es eine riesen Eintrittswelle bei St. Pauli Schach, die uns jetzt mittlerweile auch, ich weiß nicht, ob wir es vorher schon waren, aber wir sind mittlerweile der zweitgrößte Schachverein in Hamburg auch.
Wer ist der größte?
Der Hamburger Schachclub von 1830. Ist auch der einzige Schachclub, den ich tatsächlich kenne, der so ein Vereinshaus in Eigenverwaltung hat, an der Ritterstraße. Sehr beeindruckend, lohnt sich sehr. Da sieht man dann Partiemitschriebe von 1850 und so. Das ist schon sehr spannend. Auch Dinge, die man heute noch nachspielen kann, tatsächlich. Ja, in 2010 bin ich dann eingetreten und seitdem bin ich dabei. Spiele aber schon seit 1992 Schach.
Im Verein dann vorher
auch? Genau, seit 92 war ich immer in einem Verein Mitglied. Damals bei mir auf dem Dorf, beim SK Bad Friedrichshall.
Gibt's denn, wahrscheinlich doofe Frage, gibt's beim Schach sowas wie ein Training im Verein? Ja. Oder, okay.
Heute ist ein Training in der Domschenke.
Ich habe jetzt doch Interesse.
Das könnte den Schachboom erklären. Vielleicht wurden die Trainingszeiten dahin verlegt. Und dann haben sich dann 2010 haben sich ganz viele gedacht, Mensch, in der Domschenke.
Ja, genau. Nein, es gibt diverse Trainingsmöglichkeiten beim Schach, sei es Eröffnungslehre. Also es gibt diverse Eröffnungen, wie man quasi als Weißer beispielsweise anziehen kann oder als Schwarzer darauf reagieren kann. Die heißen dann meistens so wie die Länder, von denen sie erfunden oder wo sie erfunden wurde. Also zum Beispiel die englische Eröffnung, Russisch, Italienisch, der Spanier. Oder halt nach dem Großmeister, der es jeweils erfunden hat, kommt ganz drauf an. Also das kann man quasi trainieren. Das ist dann einfach nur, wie soll man sagen, je öfter man es übt, desto automatischer kommen eben die Züge. Es ist wie so eine Techniktraining beim Fußball.
Aber es ist doch jetzt von außen betrachtet ganz viel auswendig lernen.
Das heißt, ja, also genau. Also quasi so, wenn man die spanische Eröffnung so, wenn man die sollte man schon drin haben. weil die halt auch bekannt ist, quasi. Aber man kann dann halt auch, ja, das ist immer wieder, das, du solltest dich mehr mit Schach beschäftigen hier, weil man kann dann halt auch Stellungsbilder nehmen. Wann ist es quasi clever, sich zurückzuziehen, dem Gegner ein Tempo zu geben, die Flügel zu wechseln, so, ja, also man, ja, da gibt es diverse Varianten, das kann man üben und man bekommt dann, wenn man vorm Brett sitzt, während dem Spiel so ein bisschen ein Gefühl dafür, ah ja, jetzt wäre meine Flügelverlagerung ganz gut, jetzt gehe ich mal auf den Königsflügel, also da, wo der König zugange ist, auf der Grundstellung, oder man geht auf den Damenflügel, wo die Dame steht, in der Grundaufstellung, ja, solche Sachen gibt's halt. Das kann man trainieren und das funktioniert auch gut.
Auf welchem Niveau spielst du denn? Kann man das so sagen?
Ganz weit unten. Also St. Pauli hat tatsächlich 10 Mannschaften mittlerweile. Als ich angefangen habe, waren es 7, jetzt sind es 10.
Was ist eine Mannschaft? Also wie viele Leute sind da?
8. Also jeweils 8 Spieler. Wir haben, ich habe extra nochmal gefragt, wir haben 126 gemeldete Spieler. Davon spielen 10 in der Mannschaft, also 80 Stück. Und der Rest steht auf einer Reserveliste, dass man halt Leute einsetzen kann. Und ja, es fängt in der Kreisklasse an, dann kommt Kreisliga, dann kommt Bezirksliga, Stadtliga, Oberliga, Regionalliga, Zweitliga und so weiter.
Also wie im Fußball ähnlich.
Genau.
Und in welcher spielst du?
Ich spiele momentan in der untersten.
Oh.
Aber.
Oh! Ja, oh! Okay, wir können an dieser Stelle
beobachten. Was machst du in der Medienabteilung?
Tatsächlich, ich habe so reagiert, weil ich dein Gesicht offensichtlich völlig falsch interpretiert habe, als Justus das fragt, dass du nämlich so geguckt, dass ich dachte, oh, jetzt ist er so ein bisschen, das ist ihm positiv unangenehm, ich spiele tatsächlich in der zweiten Liga, habe ich irgendwie erwartet.
Nee, also man muss halt auch sagen, dass es ist jetzt nicht so wie beim Fußball, dass quasi ein Kreisligaspieler jetzt nur eher schwierig, sage ich mal, in der Oberliga oder so in der Landesliga mitspielen könnte, weil er vom Tempo her irgendwie Probleme hat, sondern ich könnte beispielsweise auch, habe ich jetzt zum Beispiel am letzten Donnerstag, habe ich Ersatz gespielt in der Bezirksliga, was quasi nominell 2 Ligen drüber ist, aber da habe ich halt an einem hinteren Brett gespielt. Also man stellt nochmal nach Spielstärke auf, Brett 1 ist das stärkste Brett, bis runter Brett 8 ist das schwächste Brett, also das ist kein Problem.
Das heißt, die beiden stärksten Spieler spielen dann jeweils gegeneinander und der zweitstärkste gegen den zweitstärksten.
Ja, manchmal, oder? Aber manche Mannschaften stellen auch taktisch auf. Also sie stellen dann halt irgendwelche.
Darauf stellt man nicht immer taktisch auf.
Ja, die stellen nämlich stärkere Mannschaften dann hinten und dann flexen.
Wie ist denn da die Auswahl?
Verlierst du halt das Spiel am ersten Brett verlierst du und alle anderen gewinnst du, weil du taktisch aufstehst?
Geht auch.
Weil alle einer bei Brett 8 eben nach vorne rückt und dann 1 quasi gegen 2. Und
aber wir haben zum Beispiel, und ich sag's mal so, zwischen Brett 7 und sage ich gerade, zwischen Mannschaft 8 und Mannschaft 10 gibt es kaum Unterschiede. Es ist eine Liga, die 8. oder 7. Mannschaft, die spielen irgendwie seit 20 Jahren gefühlt zusammen, die wollen überhaupt nicht, sind mittlerweile auch alle über 70 so. Die wollen voneinander nicht lassen, die Jungs, und das lässt man ihnen auch und mir ist es relativ egal.
Weil du gerade Jungs sagst, wie ist Männer-Frauen-Verhältnis, also jetzt zahlenmäßig?
Das ist sehr schlecht, muss man ganz klar sagen. Also Frauen sind tatsächlich leider, muss ich sagen, sehr unterrepräsentiert, wobei man eben sagen muss, dass mehr oder weniger die 2 stärksten Spielerinnen bei uns im Verein sind tatsächlich weiblich.
Also man spielt geschlechtergemäß, ist egal. Es ja, gibt nicht Frauenteams.
Das finde ich tatsächlich, absurd. Darauf habe ich bisher immer noch keine Antwort gefunden. Es gibt bis heute einen Frauenschach, eine Frauenschach-WM und es gibt auch einen Frauenschachwart. Aber grundsätzlich würde ich von meiner Position aus sagen, dass es quasi keinen inklusiveren Sport gibt in dem Sinn als Schach. Weil, also ich habe zum Beispiel jetzt, seitdem ich beim FC St. Pauli bin, habe ich schon gegen Rollstuhlfahrer gespielt, ich habe gegen 10-Jährige gespielt, ich habe gegen 92-Jährige gespielt, Teamkollege von mir war blind oder ist blind, der spielt auch bei uns quasi, also von daher, rein von der Grundanlage gibt es eigentlich wenig, was mir spontan einfallen würde, wo Inklusion so einfach ist. Und dementsprechend finde ich halt dann auch die Trennung zwischen Frauen- und Männerschach so ein bisschen an manchen Stellen absurd, auf jeden Fall.
Aber es gibt sie nur oben, die Trennung quasi, und bei euch unten.
Ja, das Problem ist, dass man quasi die, wie soll man sagen, dass man jetzt die Wettkampfmöglichkeiten beim Schach sind mehr oder weniger unbegrenzt. Also man spielt als Mannschaft zusammen, man kann aber so im Thomas Predaric-Style, sage ich mal, auch alleine spielen. Dann geht man quasi nur auf seine Wertungszahl und denkt sich, meine Wertungszahl ist ziemlich geil, aber was meine Mannschaft macht oder so, interessiert mich jetzt nicht. Aber man kann halt Einzelturniere spielen, wie gesagt, als Mannschaft spielen. Aber witzigerweise gibt es eben immer noch diese Parallelstrukturen, dass Frauen halt auch eine Frauen-WM haben, einen Frauen-Großmeisterinnen-Titel. Und das finde ich so ein bisschen, keine Ahnung, wo da die historisch die Gründe liegen. Wahrscheinlich daran, dass Frauen auch irgendwann mal ausgeschlossen waren. Aber was aber keinen Sinn macht.
In der Bundesliga, beziehungsweise wo St. Pauli ja in der zweiten Bundesliga mhm. spielt, da sind das gemischte Teams.
Ja, kann man machen. Muss man aber nicht, weil Monika Sotzko spielt zum Beispiel, unsere polnische Großmeisterin, spielt für uns in der zweiten Bundesliga, Nord, spielt aber gleichzeitig erste Frauenbundesliga für den Hamburger Schachclub. Also es gibt da so die Möglichkeit des Doppelns.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, wie das mit den Spielerpässen abläuft. Ob da auch so geschachert wird.
Doppelte Schachbürgerschaft.
Ja, aber am Ende ist es ja das Schöne. Man spielt in einer Mannschaft. Ich kann quasi den FC St. Pauli bei einem Schnellschachturnier repräsentieren hier in Hamburg. Ich kann auch irgendwo, manche Leute von uns oder Mitglieder sind zum Capablanca oben nach Havanna gefahren. Da haben sie dann quasi, das geht dann alles nur auf deine individuelle Wertung, so. Aber ja. Es gibt halt diverse Möglichkeiten, sich da irgendwie zu beweisen.
Aber du kannst als ein Spieler in mehreren Vereinen oder für mehrere Vereine spielen?
Teil, also ich jetzt persönlich nicht, aber offensichtlich unsere weiblichen Kurse. Also ich könnte jetzt zum Beispiel nicht für Eichbüttel 4 spielen. Ich muss mich quasi melden als Spieler für den FC St. Pauli und spiele dann da die Saison in der Liga.
Ach so, aber bei der Dame, die du gerade genannt hast, ist es halt die Besonderheit, weil sie eben quasi für den FC St. Pauli in der ursprünglich zumindest mal Männerliga spielt.
Genau.
Und für den anderen Verein eben in der Frauenliga.
Genau.
Okay.
Und die persönliche Wertung, ist das sowas wie ein Handicap beim Golf? Oder?
Ist das ja. dieser Elo?
Elo ist quasi die europäische oder die internationale Wertung und die nationale Wertung ist so die DWZ. Also deutsche Wertungszahl heißt es. Es wird dann nach bestimmten Kriterien vergeben und es ist vergleichbar, glaube ich, wie die Tennis-Weltrangliste ungefähr. Also würde ich sagen, so grob.
Der Grund, warum wir überhaupt auf die Idee kamen, dich mit dem Schachthema einzuladen, war ja, es findet demnächst statt die FC St. Pauli Open.
Ja.
Vom 14. bis 22. Juli. Ich habe mir heute mal auf der Homepage den Modus angeschaut.
Ja.
Und da steht genau das. Also maximal 300 Spieler, 9 Runden, Schweizer System A Open. Und dann DWZ Elo 1800B Open und so weiter und so fort. Irgendwann dann allein begriffstechnisch raus. Warum vielleicht, das vorweg, ihr habt 2 Jahre ausgesetzt mit dem Turnier, warum musste ausgesetzt werden?
Ja, das ging aus logistischen Gründen vor allem nicht leider. Also es geht ja darum, immer quasi auch jetzt die Räume zur Verfügung stehen, die Räumlichkeiten, weil das muss man klar sagen, da bin ich auch wieder beim Buben. Also womit man auch beim FC St. Pauli beim Schach punkten kann, ist tatsächlich die Möglichkeit, im oder am Millerntor zu spielen. Also das Open findet ja dann im Ballsaal in der Südtribüne statt. Und der Ballsaal war halt jetzt zu den gewissen oder zu den Daten nicht verfügbar. Da hing es immer davon ab, wann wir rein können, ob da eine Saisonvorbereitung schon ist, Testspiel oder eben internationales Turnier oder vermietet. Genau deshalb ist es jetzt 2 Jahre leider nicht zustande gekommen. Aber die Anziehungskraft hat tatsächlich das Millerntor, muss man so sagen. Und so ging jetzt quasi auch die Erfolgsstory oder die jüngere Erfolgsstory der Schachabteilung los mit diesem ersten Open anlässlich des Jahrhundertjubiläums 2010. Da war das erste Open. Da wollte die Abteilung unbedingt was machen. Und Open im Schach bedeutet quasi 9 Runden. Man muss dann innerhalb von 9 Tagen 9 Runden volle Pulle spielen. Also volle Pulle, damit meine ich jetzt über 5 Stunden möglicherweise am Brett sitzen. Und das ist halt täglich. Muss man sich auch erst leisten können. Auch zeitlich, klar. Da nehmen dann auch viele Urlaub für. Aber es hatte wohl 2010 eine gewisse Strahlkraft. Und dementsprechend kam dann relativ schnell der erste etwas bessere Spieler und meinte, ja, ich würde gern bei euch in der ersten Mannschaft spielen. Andreas Mitscherling, der hat das so angestoßen. Ja, und so hat sich das dann quasi eins zum anderen ergeben, weil bisher waren wir, also bis zum Open 2010 war die Schachabteilung dreimal in der Oberliga. Das ist vierte Liga, ist dreimal aufgestiegen, direkt wieder abgestiegen. Und dass man da ganz cool Schach spielen kann, im guten Ambiente, hat wohl eine große Anziehungskraft zunächst gehabt. Und dann gibt's dann auch so persönliche Stories, der Bartosz Socko, polnischer Großmeister, hat dann beim Mitglied von uns gepennt während des Opens, einfach um Kosten zu sparen. Die haben dann die ganze Zeit Schach gespielt und er fand es dann so geil, dass mittlerweile eben die seine Frau, die Marta Socko, bei uns in der ersten Mannschaft spielt. Die polnische Meisterin.
Was heißt Großmeister?
Großmeister ist quasi eine klar festgelegte Kategorisierung des Weltschachverbands FIDE, wo man dann quasi bewerten kann, dass es, ich weiß gar nicht, wie viel es gibt. Ich glaube, in Deutschland gibt es 1000 momentan, 1000 Großmeister. Und du musst halt verschiedene Kategorisierungen erfüllen. Also du musst halt eine gewisse DWZ-Zahl bzw. ELO-Zahl haben, musst halt bei diversen internationalen gut dotierten Turnieren eine gewisse Rangliste, also einen gewissen Platz erreicht haben. Und dann bekommst du jetzt quasi den Titel überreicht und den kannst du auch nicht mehr verlieren.
Ich wollte gerade fragen, weil das ist ja irgendwie, wenn man so Fernsehberichterstattung oder so mitbekommt, da sitzen ja dann immer irgendwelche ist jetzt nicht despektierlich gemeint, Großmeister, die das dann erklären, die aber unter Umständen gar nicht mehr so aktiv sind oder wie auch immer, die einfach diesen Titel tragen. Ne? Also du wirst es und dann...
Ja, du wirst es und Weltmeister ist man ja auch immer und so ist man auch immer Großmeister. Ne?
Günther Herrmann, schön.
Genau, und ja. Und Großmeister ist halt auch vor allem, ich glaube im Neudeutsch würde man sagen, es ist dann auch so eine gewisse Influencer-Geschichte. Also wenn du Großmeister bist, kannst du quasi auch davon ausgehen, dass du für Sachen wie Partieanalysen angefragt wirst oder halt für Turniere. Ein sehr lukratives Geschäft ist tatsächlich Simultanschach. Da machen die relativ viel Kohle mit. Also die sagen dann, okay, ich komme zu euch in den Verein, bekomme aber 1000 Euro, dass ich gegen 30 eurer Spieler spiele.
Zeitgleich.
Zeitgleich, genau. Da werden dann 30 Bretter aufgebaut und der Großmeister geht immer rum, zieht einmal und ja.
Das habe ich bei Kasparov früher gesehen.
Das war letzter bei Groß gegen Klein. Habt ihr auch gesehen, da war Kasparov.
Ich habe das mal bei Habe Kerkeling gesehen. Da hat er sich als Großmeister verkleidet, hat er so einen Knopf im Ohr mit von so einem richtigen Großmeister und hat er dann am Brett die.
Ja, aber wenn man an sonstige Open sieht, das ist dann halt wirklich irgendwie eine Turnhalle von einer Grundschule, so relativ unwirtlich. Da sitzt man dann an so Schultischen und da ist halt Ballsaal Süd mit dem Blick auf den Rasen und so schon eine andere Nummer.
Hast du gesagt, besser dotierte Turniere? Ich habe gesehen, der Sieger hier gewinnt, also du musst, glaube ich, 90 Euro oder sowas, glaube ich, genau. Beitrittsgebühr und der Sieger gewinnt 2000. Ist das dann schon was besser dotiertes oder ist das auch eher low level?
Ich würde sagen, das ist, ja, es geht schon eher in Richtung Low Level. Also, das nimmt man natürlich gern mit. Also, beispielsweise, vor allem wenn man, das ist ja immer so eine Abwägungssache. Also, man muss auch wirklich um diese Großmeister werben, weil die haben dann halt diverse Schachturniermöglichkeiten. Bei uns werden sie unter anderem, glaube ich, angelockt. Ich weiß nicht, ob die Regelung immer noch so ist, dass sie nichts, also keinen Antritt zahlen müssen. Also, wer Großmeister ist, muss nichts zahlen. Und da ist dann quasi so Abwägungssache. Man guckt dann natürlich, wer konnte da kommen, welche Konkurrenz gibt's. Also sind es quasi leichte 2000 Euro. Wo ich mich hier in Hamburg mal irgendwie in den Stadion mal kurz 9 Tage und räume die ab. Oder ja, es kommt immer drauf an.
Aber es ist wahrscheinlich ähnlich wie beim Tennis, dass dann auch so eine gewisse Anzahl an Ranglistenpunkten möglich sind für
oben. Ja, genau.
Also die FC St. Pauli oben werden wahrscheinlich dann auch kategorisiert und das ist dann ein Turnier.
Ja, genau. Also das ist halt auch extrem wichtig, dass es eine Elo-Wertung gibt. Also die Elo-Wertung ist dann entscheidend für alle Kategorisierungen der ganzen Leute und die FIDE lässt sich, man muss quasi auch eine Gebühr zahlen, damit man es dann wird. Und da ist die FIDE halt auch extrem, wie soll man sagen, erfindungsreich. Zum Beispiel, die haben irgendwann den FIDE-Meister eingeführt, das ist irgendwie so, das ist so der erste Popeltitel, so irgendwie der gelbe Gürtel im Karate, den noch jeder schafft, so nach dem Motto. Also ich jetzt nicht, aber
andere. Von Karate das
ja, aber ja, eigentlich. Aber die zählen, sind halt der IM, der Internationalmeister und dann der Großmeister. De facto.
bei der Wertung für die St. Pauli Open steht Feinwertung, Doppelpunkt, erstens Buchholz, zweitens Buchholz-Summe, drittens Anzahl der gewonnenen Partien. Drittens habe ich verstanden. Was ist erstens und zweitens?
Ja, du hattest ja vorgelesen, also Schweizer System ist einfach, ganz am Anfang, das Schweizer System vom Grundsatz her ist einfach nur eine Auslosungsgeschichte. Also, dass man quasi nicht sagt, jeder spielt mal gegen jeden, sondern dass man zum Beispiel sagt, man spielt dann zum Beispiel gegen Gegner, die, also wenn man nach drei Runden spielt und jeder hat zwei Siege, dass dann Leute gegeneinander spielen, die zwei Siege haben, ungefähr. Und Buchholz ist halt dann quasi so ein, weil am Ende werden wahrscheinlich bei so einem Turnier, sage ich mal salopp gesprochen, diverse Leute 6 Punkte haben. Und dann muss halt eine Wertung vorgenommen werden, wer ist jetzt eigentlich der Bessere mit 6 Punkten.
Ah, okay.
Und Buchholz würde ich ganz grob runterbrechen mit Torverhältnis.
Okay.
Also der, der dann während des Turniers quasi mit gegen stärkere Gegner gespielt hat, steht dann vorne quasi.
Ach so, das heißt aber, dass jeder Teilnehmer an dem Turnier auch 9 Spiele
spielen genau, wird. Genau, jeder Teilnehmer
und spielt. Und nicht nach dem ersten Tag ist die Hälfte weg. Und
nee, okay. Genau. Also es kann
ist ja auch attraktiver, wenn ich als Amateur da hingehe und mir dafür jetzt 1,5 Wochen Urlaub
aber,
nehme.
Ja, aber das Schweizer System wurde halt auch deswegen angeführt, wenn man jetzt, ich glaube, höchste Teilnehmerzahl beim St. Pauli Open war bisher 280, so in einem Dreh. Wenn man das jetzt in 140 teilt, dann hast du irgendwie 139 potenzielle Gegner, da ist klar, dass man ja irgendwie eine Gewichtung braucht. Dafür sorgt eben das Schweizer System am Ende. Das ist einfach nur eine Art der Auslosung, die natürlich schon vor dem Computerzeitalter feststand oder stattfand, deshalb heißen die Systeme dann eben so nach ihren Erfindern meistens.
Heißt, ihr schaut dann bei dem Turnier auch, dass Leute auf ungefähr Augenhöhe gegeneinander spielen?
Deshalb gibt's ja quasi 2 Pools. Weil, also es gibt den A-Pool und den B-Pool und so ab 1800 DWZ, sage ich mal, ich glaube, da ist die Grenze so, oder Elo, ist dann so das ambitioniertere Schach und 1800 abwärts sind eher so die
genau, ja.
Hobbyspieler.
Über 1800 ist A-Open und unter 1900 ist B-Open, also da gibt es so einen kleinen Bereich, genau, wo man sich das aussuchen kann quasi.
Ich meine, wenn du halt dann als Hobbyspieler hier hinfährst, aber dann 9-mal rasiert wirst, dann ist das halt auch irgendwie.
Wie spielst du damit?
Wahrscheinlich nicht. Ich kann wegen Urlaub.
Okay. Mal gucken. Und du wärst dann aber eher B-Open.
Ich wäre eher B-Open, ja.
Eher was hast du denn für EWZ?
Also momentan bin ich bei 1580.
Du bist ja nah dran.
Nah dran, aber. Ja.
Nah dran.
Fiedel.
Ich sehe übrigens schon eine Expected Buchholz.
Ja. Nein, aber es macht ja halt dann auch für so einen B-Open-Spieler, sag ich mal, wenn man irgendwie bei 1200 rumkrebst, ist es ja realistischer, vielleicht nochmal was zu holen gegen so einen 1600er als gegen so einen 2200er. Also.
Was für Werte haben denn so die richtig guten Schachspieler?
Ich glaube, Carlsen ist bei 2258 oder so momentan, oder 2358.
Aber das heißt, du bist ungefähr halb so gut wie Carlsen.
Ja.
Also ja. Gegen einen müden Carlsen.
Wie hieß der Computer-Leiter, der zum ersten Mal gewonnen hat? Wie hieß der nochmal?
Fritz.
Winter
Fritz, oder?
Fritz Box.
Nein, Deep Blue,
haben wir verloren. Aber man muss mal ja sagen, dass quasi dann in der
absoluten... Rausschneiden, wir haben 12 Sekunden Zeit.
In der absoluten Spitze hören ja quasi auch dann die Gegner auf, wo man sich noch verbessern kann.
Ach so, bei
also man verliert halt dann extrem schnell, weil zum Beispiel, ja... Weil Carlsen muss ja dann gegen so 2100er spielen und dann verbessert man sich nur noch so um 3 oder 4 Punkte und bei uns im breiteren Segment ist halt...
Ja, wenn du gegen einen gewinnst, der 100 Punkte vor dir ist,
ja, machst
du
halt... Das kommt halt öfter vor.
Es gab doch immer mal so einen Schachcomputer, der gegen Kasparov oder Karpov...
Nee, aber Blue. Schach ist...
Die Blue. Ah, sag ich doch!
Hab ich ja, aber
Schachcomputer
schafft das Größte. Also...
Ich habe doch nicht gesagt, dass ich jetzt gegen den spielen will.
Also Schach ist von der Komplexität her beherrscht worden. Korrigiere mich, wenn ich Mist erzähle.
Von mir?
Nein, nicht von dir. Aber irgendwie Schachcomputer, moderne, gewinnen das, wenn man es darauf anlegt, in der Regel, meine ich bisher.
Ja, aber die Blue hat halt 97 gewonnen, ne? Das ist schon ein bisschen.
Ja, aber das war doch der erste, der irgendwie, also gegen so einen hier, Kasparov oder so gewonnen hat.
Ja. Ziemlich genau gegen Kasparov.
Ja, ja, genau. Ja, ja, daran erinnere ich mich.
Und er hat sogar die kürzeste Niederlage in seiner Karriere gegen die Blue eingesteckt.
Ja, hat er 19 Züge, ne?
Ja, wenn du das siehst, siehst du so, dass er auch, hättest du auch gewonnen, ne?
Ja, klar. Ich kann aber damit was anfangen im Vergleich zu dir.
Moment, E2 auf E4 kriege ich noch hin, das ist die Eröffnung.
Ja, das ist ein Bauernzug.
Ja.
Welche Eröffnung?
Der weiße Bauer von E2 auf E4.
Ja, also der Königsbauer in dem Fall, um dir das zu visualisieren.
Er wollte das Land hören jetzt. Wie oft musst du denn in Gesprächen über Schach mit anderen Leuten, so wie uns, erklären, ob Schach wirklich Sport ist? Oder warum Schach Sport ist.
Jedes Mal ist übrigens eine adäquate Antwort.
Puh, ich habe mal gehört, bei Schachweltmeisterschaften,
lass jetzt einmal laufen.
Verlieren die teilweise 3 Kilo während eines Spiels.
Weil die Polizeigewerkschaft nicht kommt und die Leute zu überlegen.
Nein, weil sie denken und das Energie kostet. Bei denen, bei uns nicht.
Wollte gerade sagen, ist das so dein Plan für die Bikini-Figur 2018?
Ich denke jetzt ganz viel.
Ich spiele Schach. Ja, ich muss sagen, tatsächlich gar nicht so oft. Einmal habe ich mich, ich habe mir da auch gar nicht so richtig Gedanken gemacht, bis auf einmal vor so 1,5-2 Jahren, als dieses E-Sports-Thema so langsam aufkam, im Sinne von, ist es jetzt ein Sport, wo dann quasi so Maßstäbe angelegt wurden, wie ja, die Herzfrequenz geht ja hoch bei E-Sports und man bewegt sich ja auch mit diesen Konsolen und so und deshalb ist es definitiv ein Sport. Und am Ende muss ich sagen, je älter ich werde, desto mehr merke ich quasi, dass es ein Sport ist. Weil wenn ich dann so, gestern Abend waren wir zum Beispiel in Nettenburg, Auswärtsspiel, wenn man da dann 3-4 Stunden am Brett sitzt gegen so einen 17-Jährigen, dann merke ich halt schon eine Erschöpfung. Und Schach ist ja eine seit 1999 eine olympische Sportart, aber keine Disziplin.
Das müsstest du vielleicht unseren Hörern, die das natürlich nicht wissen,
noch mal kurz erläutern, es wurde quasi vom IOC anerkannt als olympische Sportart, als im Pool der olympischen Sportarten angehörig, aber okay. Es wurde eben nicht zu einer Disziplin gemacht. Man darf jetzt, es wird gerade diskutiert, ob man vielleicht 2024, wenn es Paris wird, 24, glaube ich.
Erst Paris, dann Los Angeles, glaube ich, ja.
Ja, also in einem der nächsten Olympiaden soll es nochmal, oder Olympischen Spielen soll es nochmal irgendwie Showsport oder Demonstrationssportart werden, aber es ist immer noch nicht klar, ob es jetzt olympisch wird oder nicht. Aber was bei Schach für einen Sport spricht, ist eben zum einen der Wettkampfgedanke. Also man spielt um irgendwas, das ist wohl so rein von den Kodexen ein Anzeichen für Sport. Es gibt tatsächlich große Diskussionen. Es gibt einen festgelegten Bewegungsablauf. Ein Spieler darf nur mit einer Hand ziehen. Also ich dürfte jetzt nicht anfangen, mit links zu ziehen, sondern wenn ich meine Figuren mit rechts bewege, muss ich mich mit rechts ziehen. Und es ist zumindest ein Bewegungsablauf, was dem IOC wichtig ist, dass ein Bewegungsablauf dabei ist, aber wohl zu wenig, um es olympisch zu machen.
Boah, ich freue mich drauf, wenn Doppelkopf eine olympische
Ja gut, aber ja. Und ja, die festen Regeln ist wohl auch ein Thema. Also es ist quasi eine Geschichte, die nach festen Regeln gespielt wird, was auch einen Sport auszeichnet, gewissermaßen. Und am Ende muss ich halt sagen, also ich merke es, wie gesagt, an mir immer selber, wenn ich dann irgendwann um 12 aus Nettenburg zurückkomme, dann liegt es nicht an der S-Bahn-Fahrt, dass ich komplett durch bin, sondern dass ich da irgendwie 4 Stunden Konzentration irgendwie auf so ein kariertes Brett geballert habe.
Aber dann würde ich sagen, ist Podcasten auch noch Sport.
Ja,
aber es gibt keine Regeln.
Vielleicht hast du als Demonstrationssport.
Das heißt, wenn ich da Großmeister bin und um so eine WM mitspiele, etc. pp., dann werde ich wahrscheinlich auch ein erhebliches Fitnessprogramm abspulen. Ähnlich wie Formel-1-Fahrer das ja auch müssen.
Ja. Also ich kann.
Aber Formel-1-Fahrer müssen, glaube ich, mehr G-Kräfte aushalten.
Ja, okay. War jetzt vielleicht nicht der beste Vergleich. Man darf rauchen wahrscheinlich. Man könnte rauchen und das trotzdem gut hinkriegen.
Bei der Formel 1?
Das nein,
das würde ich schaffen.
Ja, muss man. Also
Muss man.
Also wenn es für den Großmeister, wenn es dem Erfolg dient, dann kann man da auch Nikotin reinballern. Das ist ja auch das Schöne dann. Aber ich glaube, ja, man darf glaube ich auch diese mentale Komponente nicht vernachlässigen bei der Sache. Ist jetzt natürlich nicht mit Formel 1 vergleichbar, aber ich glaube schon, dass man da trainieren muss.
Gibt's da Doping? Kontrollen?
Ich glaube, oh, gute Frage.
Also kann prinzipiell
ich,
ist es
natürlich. Also ich meine, Konzentration und so ist ja schon etwas, was man mit dem einen oder anderen Stoff herstellen oder zerstören kann.
Dass jetzt so diskutiert wird, kann ich gar nicht so sagen. Also ein großes Problem ist halt eben diese Beeinflussbarkeit, ob man irgendwie ein Ohrstöpsel drin haben kann, theoretisch, oder so Geschichten, weil mittlerweile kann jemand theoretisch zu Hause sitzen, die Stellung kurz eingeben in den Rechner. Das wäre ja zum Beispiel vor 20, 30 Jahren nicht gegangen und dann theoretisch irgendwie einen Tipp geben. Das war quasi in dieser Transformation zum digitalen Zeitalter ein großes Problem, wie man diese Handysache in den Griff kriegt. Und mittlerweile heißt es halt, wenn ein Handy klingelt, im Raum ist vorbei. Für den Spieler.
FIDE hast du schon ein paar Mal angesprochen. Das ist quasi der Weltschachverband, also das Pendant zur FIFA. Tatsächlich gibt es ja auch so ein paar inhaltliche Überschneidungen dahingehend, dass der ähnlich beliebt ist wie die FIFA.
Es war ja quasi zumindest eine kleine Frage, die angedeutet wurde, wann denn die Rochade-Regel revolutioniert wird. Also Rochade ist quasi eine spezielle Regel beim Schach, dass König und Turm in einem Zug die Position wechseln dürfen, um den König so ein bisschen in Sicherheit zu bringen.
Das ist die einzige Regel, die ich kenne beim Schach, die so ein bisschen besonders ist. Spanische Eröffnung kenne ich vom Namen her, aber Rochade ist das, was ich mache, nur weil ich es kann, weil ich weiß, es ist eine besondere Regel.
Darf man das nicht aber nur machen, wenn beide noch nicht bewegt wurden? Oder ist das immer möglich? Weil dann habe ich meinen Bruder verarscht. Wie viel Zeit hast du? Weil die Rochade ist erstmal vom Prinzip her einfach, aber es gibt halt so ein paar Grundregeln. Und dazu gehört halt auch, beide dürfen noch nicht bewegt sein. Und der König darf quasi virtuell nicht über ein Feld gehen, das irgendwie bedroht ist. Also wenn da ein Läufer in der Diagonale steht, neben dem König.
Dann habe ich das auch mal gespielt.
Tauschen die, oder?
Die tauschen die Position, ja.
Ach so, sie tauschen richtig? Ich habe es immer so gespielt, der Turm rutscht hoch, also man rutscht ran und dann geht der andere
quasi rüber. Die Grundregel ist, der König geht entweder zwei Felder nach rechts oder zwei Felder nach links und der Turm hüpft rüber.
Ja, genau.
Direkt neben dem König.
Ja, genau.
Und zwischen den beiden darf nichts stehen.
Genau, aber es ist ja nicht richtig tauschen, weil der König doch nicht da steht, wo der Turm vorher stand, oder?
Genau.
Ja.
Also sie dürfen nicht bewegt sein und das Feld, über das der König geht, darf theoretisch nicht bedroht sein. Aber um wieder den Bogen zur FIDE zurückzuspannen, der FIDE würde ich theoretisch sogar so eine Regeländerung zutrauen, wenn es dem eigenen Fortkommen dient, womit wir das würde ich wirklich jedem Hörer oder jeder Hörerin ans Herz legen, den FIDE-Präsidenten Kirsan Nikolajewitsch Iljumschinow. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen hinbekommen, zu googeln. Das ist nämlich der FIDE-Präsident seit 1995. Und ich würde sagen, der könnte ein ganz guter Buddy von Sepp Blatter sein. Muss man schon so sagen. Also um ein paar Schoten von ihm zu erzählen, fangen wir vielleicht mit der Besten an. Er behauptet seit 2010 steif und fest, dass er 1997 von Außerirdischen entführt wurde.
Das hat nicht mal Sepp Blatter geschafft.
Und Samaranch auch nicht, würde ich behaupten.
Laut eigenen Angaben hat er angeblich seit 1995 über 80 Millionen US-Dollar ins Schach gesteckt. Er hat während dem sogenannten arabischen Frühling gegen Gaddafi in Libyen zu Propagandazwecken Schach gespielt, war jetzt auch schon in Syrien, hat er Schach gespielt, hat, ich glaube, diverse Firmen, mit denen er Geld wäscht. Seit 25.11. hat er deswegen auch wegen seiner Verbindungen zu Syrien, 25.11.2015 in den USA Einreiseverbot. Er wurde 2017 offiziell abgesetzt von der FIDE, vom Weltverband, fährt aber trotzdem weiter ganz gerne zu Turnieren und will da den Pokal überreichen. Ich bin doch der Präsident, kann ich meinen Pokal überreichen? Ja. Und von 1993 bis 2010 war er Oberhaupt der russischen Teilrepublik Kalmykien. Ja. 2011 hat er, glaube ich, noch für 10 Millionen Dollar am Ground Zero ein Grundstück kaufen wollen, um da ein Schachzentrum zu eröffnen und ja, so weiter und so fort.
Klasse Typ.
Also alles in allem klingt das
funktioniert.
Also ich war jetzt noch nicht irgendwie
Entführen von außerirdischen.
Na, da möchte ich nichts zu sagen. Mir hat noch keine russische Teilung.
Also, ich würde sagen, klarer FIFA-Exekutivkomitee.
Die kommen auch Kandidat,
auf, ja.
Ethikkommission.
Ich will sie hier nur loswerden.
Gerne.
Wie ist denn das, wenn ihr als FC St. Pauli Schachabteilung jetzt auswärts seid, so wie gestern in, was war das, Nettelnburg?
Nettelnburg, ja.
Kommt da auch mal...
Gegen SVNA habt ihr gespielt?
Nee, oder? Gegen den Schachclub Bille.
Oha. Kommen da auch mal Kommentare irgendwie in Richtung St. Pauli oder ist das, unter Schachleuten ist das was ganz anderes? Oder betrittst du den Raum mit Knie nieder, ihr Bauern, der König ist zu Gast?
Seid ihr einheitlich unterwegs?
Nee. Den hast du aufgeschrieben, oder?
Also einheitlich sind wir quasi nur unterwegs bei der St. Pauliade, bei diesem jährlichen Turnier der Amateursportabteilung, wo wir dann quasi auch unser sportliches Können, also Fußball, unter Beweis stellen. Aber nee, einheitlich. Was ist los, ey? Wir haben einmal Lampedusa 0-0 abgetrotzt. FC St. Pauli schafft den Könnern am Ball. Naja. Nee, also da gibt's definitiv Unterschiede. Also beim SC Bille kann ich das jetzt nicht so festmachen. Ich könnte gerade, also ich persönlich habe es noch nicht erlebt, aber es heißt auch immer wieder Mannschaften, die link spielen, also irgendwie versuchen, irgendwelche Regeln umzudrehen oder halt irgendwie nicht fair sind oder ja. Also es gibt natürlich.
Wie äußert sich das beim Schach? Also ich kann es mir gerade nicht vorstellen. So die Regeln vom Schach kenne ich irgendwie, aber...
Ja, dass man zum Beispiel sagt, nee, die Figur habe ich nicht berührt. Weil es gilt ja diese Grundregelung, berührt, geführt. Klar. Und also klar sage ich jetzt, sorry. Aber man muss halt, wenn man eine Figur berührt, muss man die ziehen. Und dann heißt es halt manchmal, ja, die habe ich jetzt nicht berührt. Oder wenn es quasi an die Zeitkontrolle geht, man hat für die ersten 40 Züge 2 Stunden Zeit. Also jeder Spieler. Und wenn die 40 Züge erreicht sind, nach 2 Stunden bei dem einen Spieler, dann wird eben nochmal eine halbe Stunde draufgegeben. So. Ja, also da gibt's halt solche und solche, aber richtige Unfairness, wie es manchmal berichtet wird, habe ich jetzt noch nicht erlebt. Aber bei Bille ist natürlich, man kommt halt schon aus St. Pauli, hat ein Clubheim, in dem man viel Bier trinken kann, in dem man genug Platz hat zum Schachspielen. Dann kommt man halt in so einen kleinen Stadtteil, Bezirkstreff, wo dann irgendwie die gegnerische Mannschaft immerhin irgendwie 5 Bierflaschen. Also nein, es wird nicht nur getrunken beim Schach in den unteren Ligen, nein. Aber.
Ist ja auch gekifft.
Ja, also die 8. Mannschaft bei uns, ja, das hängt auch an der Altersstruktur, klar.
Wie ist es denn? Genau, wie ist die Altersstruktur? Ich würde mir jetzt so vorstellen, die Menschen sind eher über 65. Männer über 65.
Ja.
Gut.
Also zumindest jetzt bei Bille gestern war es jetzt so. Aber ich glaube, St. Pauli ist dann eher noch tatsächlich dann attraktivere oder eine attraktive Adresse eben für jüngere Spieler. Also es gibt auch durchaus viele, die in meinem Alter sind, also Ü30, U50. Aber grundsätzlich ist Schach schon, also ja, so ist Silberrücken.
Und die erste Mannschaft spielt jetzt ja
in der zweiten Bundesliga.
Genau. Ist das eine eingleisige zweite Bundesliga?
Nee, die ist mehrgleisig. Ich glaube, es sind 3 oder 4 Staffeln, also Nord, Süd, West und Ost.
Aber das ist ja trotzdem schon mit Reisetätigkeit verbunden. Also trotzdem gehe ich davon aus, das sind alles lupenreine Amateure.
Na sicher.
Wie muss man sich so ein Spieltag vorstellen? Die reisen 3 Stunden nach Dortmund und spielen dann da 4 Stunden und fahren dann 3 Stunden zurück, oder?
Also, Spielbeginn in der zweiten Bundesliga ist Sonntag 11 Uhr. Meistens. Der weiteste Weg ist tatsächlich Richtung Berlin. Da spielen 3 oder 4 Teams. Zehlendorf, Rüdersdorf ist da auch in der Nähe. Und dann geht's halt höchstens 5 Stunden. Also es geht ungefähr von 11 bis 16 Uhr und auf dem Liganiveau geht's tatsächlich bis 16 Uhr. Und es gibt dann schon Aufwandsentschädigungen, sage ich mal. Also Monika Sotzko wohnt nämlich in Polen. Die reist dann quasi für jedes Spiel an.
Die ist dann Dienstag und Donnerstag nicht beim Training.
Die ist dann, aber ich sag's mal so, die muss quasi die Videoanalyse jetzt nicht mehr machen.
Okay. Der Deckel in der Domschenke ist extrem auf.
Ja, aber am Ende, also auf dem Level ist halt quasi auch der Dokumentationsgrad brutal. Man findet quasi von jedem Gegner irgendwie unendlich viele Partien in irgendwelchen Datenbanken, wo man dann eben sehen kann, okay, der spielt Spanisch, aber dann im 10. Zug spielt er mit der und der Variante weiter. Mal gucken, wie ich da und da eröffne. Also das ist dann quasi auch ein Abstraktionslevel, wo ich mir sage,
ich mache nur ein Ratsherrn auf.
Lass mal die ja spielen. So und ja.
Wer finanziert denn das, die Aufwandsentschädigung? Weil das sind wahrscheinlich wenige dann in der, also wenn ich mir vorstelle, dass man auch ja zu den Heimspielen dann sozusagen aus Polen anreist oder Berlin, da fahren ja 8 Mann dann runter, ab 8 Männer und Frauen.
Ja, also genau.
Jungs und deren. Jungs und deren.
Also wir haben da verschiedene Wege. Wir können es ein Stück weit abfangen über die über unsere Mitgliedsbeiträge. Man kann Modelle machen, wie, ich hatte das mit dem Simultanschach schon erzählt, oder mit Training, dass man eben mal ein Großmeistertraining anbietet. Also, dann geht man da hin als Abteilung, aber das wird dann quasi auch ein Stück weit irgendwie verrechnet oder halt eine Aufwandsentschädigung gezahlt. Ja, und dann gibt's natürlich auch klassische Sponsoren. Man kann quasi bei uns in der Abteilung über den normalen Vereinsbeitrag hinaus noch eine Mitgliedschaft abschließen, dass man sagt, okay, ich zahle ein bisschen mehr für den Leistungsschachbereich. Leistungsschach, das hört sich auch, naja, aber
ist gesagt, ja so.
Solche Modelle gibt es eben. Es gibt diverse Modelle. Aber es gibt halt auch viele Leute, die einfach Bock auf St. Pauli haben, aufgrund der Tatsache, dass man da irgendwie auch dienstags in einem Clubheim spielen kann, wo man dann irgendwie nicht irgendwie nach Marmsdorf fährt, an den Stadtrand, ein altes Tennisheim aufgeschlossen bekommt und erstmal fragen muss, was können wir eigentlich hier trinken? Also halt auch nicht, damit meine ich jetzt nicht Cola oder Bier, sondern gibt's hier überhaupt fließend Wasser? So, also.
Und unsere zahlreichen Hörer, die immer schon gesagt haben, ich will Sportler beim FC St. Pauli werden und jetzt denken, das ist die Gelegenheit, wo wenden die sich hin? Wann kommen die am besten mal vorbei?
Dienstagabends ist im Clubheim ab 19 Uhr immer Schachabend. Einfach vorbeikommen, mit uns spielen, blitzen, zuschauen.
Wenn du blitzen sagst, meinst du was anderes, als ich gerade denke, oder?
Was denkst du denn?
Ich möchte nicht drüber reden. Was meinst du?
Nee, oh, jetzt ist aber spannend. Nee, Blitzschach ist quasi so die, wie soll man sagen jetzt, ich würde sagen, die schönste aller Varianten, weil es eben so eine Art Kneipenvariante hat, ist, jeder Spieler hat nur 5 Minuten Zeit.
Pro Zug.
Nee, für das ganze Spiel.
Ach, für das ganze Spiel?
Das spielen mein Bruder und ich immer.
Also Blitz ist halt...
Also ich dauert 10 Minuten. Immer.
Das mache ich genau. Bei FIFA mache ich das
höchstens. So. Genau. Man darf zum Beispiel den König Schach stellen, ohne ihm zu sagen, dass er im Schach steht, und darf ihn dann auch schlagen. Also das ist quasi die einzige Variante, wo der König schlagbar ist.
Dazu eine Frage.
Das ist mit dieser Uhr, wo die immer drauf klopft.
Genau. So. Und da sind wir doch beim Sport. Wenn du dann quasi da 10 Minuten, da muss er auch...
Aber die Uhr habt ihr ja auch bei den Ligaspielen, wenn
genau.
Ich
das richtig
verstehe. Ja gut, aber da haut man dann ja
genau
langsam drauf.
Es gibt so eine Uhr, dann, also wenn du quasi das Knöpfchen auf der einen Seite drückst, läuft beim anderen die Zeit und ja.
Was ich eben noch gedacht habe, diese Nummer mit dem Schach stellen und es nicht sagen müssen, ich verstehe ja nicht, warum man das sagen muss eigentlich, weil ich hätte die Erwartung, dass wenn man Schach spielt, also ein Spiel, was ja auch eine gewisse intellektuelle Basis benötigt, dass beide am Brett schon irgendwie mitkriegen, wenn der König dann gerade mal Schach steht. Also so.
Also ich versuche es gerade meiner Tochter beizubringen, da muss ich es immer sagen.
Ja.
Zum Beispiel.
Ja, aber.
Also ab einem gewissen Niveau muss man es, glaube ich, auch nicht mehr sagen. Dann sieht es auch der Gegner. Und also wenn er dann irgendwie einen anderen Zug macht, der ist ja dann unmöglich, dann weist man halt dem Spiel darauf hin, Digga, du stehst im Schach. Der Zug geht nicht, aber normal sieht es auch jeder. Also ich bin halt dann quasi auch einer, der sagt, okay, bei manchen Sachen, wenn jetzt zum Beispiel einer die Dame gewinnt, mein Gegner, und ich weiß, dass er eine gewisse Spielstärke hat, dann muss ich auch nicht weiterspielen unbedingt. Dann, also es gibt halt dann auch Jungs, die ziehen trotz großem Material Nachteil, ziehen die das komplett bis zum Matt durch, und das finde ich dann auch so ein bisschen...
Das ist Sport, ne?
Wenn ich bei Mau-Mau vergesse, letzte Karte anzusagen, dann muss ich eine Strafe ziehen. Was passiert denn im Schach, wenn ich vergesse, Schach zu sagen?
Nichts.
Achso. Also. Ich dachte, da wird dann so ein Bauer.
Ich dachte, da komme ich so von Fahren und Nieder oder sowas.
Wobei gestern fand ich auch ganz gut in Nettenburg, da haben wir auch, weil hier unser erstes Brett extrem Kampfgeist gezeigt hat, haben wir dann noch einen Unentschieden rausgeholt und das war dann ganz geil, da haben wir aufgeben, das tut man nur Pakete auf der Post, nicht? Aber nicht am Brett. Ja, alles klar. Gut.
Okay, aber ihr habt grundsätzlich habt ihr keine Nachwuchsprobleme?
Ja, doch. Läuft, oder? Also, jetzt ist die Frage, wie man Nachwuchs definiert. Aufgrund unseres Spielabends am Dienstagabend in, sagen wir mal, in einer Lokalität, in dem auch durchaus Bier ausgeschenkt wird und so weiter und so fort, haben wir keine Jugendarbeit. De facto. Da haben wir halt große Probleme. Wir haben halt, also quasi jugendfreundliche Zeiten irgendwie anzubieten, wo auch Trainer können oder die jungen Leute ranführen, ist halt so ein bisschen, da haben wir tatsächlich auch Defizite gegenüber dem HSK. Die haben halt, wie gesagt, ein eigenes Schachheim, die können da Jugendtrainings anbieten ab 15 Uhr nachmittags oder am Wochenende auch. Da haben wir eher so.
Gibt's da denn Bestrebungen, das zu ändern?
Ja, immer mal wieder, aber es ist halt echt schwierig. Mhm. Weil ich glaube, generell Jugendarbeit im Hamburger Schach ist so, ja, das sind wir halt bei so, das NLZ hat quasi der HSK und die anderen gucken halt irgendwie in die Röhre.
Guckst du dir denn Spiele im Fernsehen an, wenn es da mal was gibt? Oder guckst du das im Internet nach?
Mache ich teilweise. Tatsächlich bei der Schach-WM bin ich immer dabei. Auch beim Public Viewing in der Domschenke.
Cool.
Ja, ich finde das super. Hast du da alle so Hüte auf mit jeweils dem Turm oder dem Springer oder sowas?
180!
Und
jeder
hat die Schätze. Und
dann, oh ja, das hätte ich auch so gemacht.
Gönn dir den Turm, Digga, gönn dir.
Aber das dauert ja total lange, bis dann zu, also das ist ja, das zieht sich ja dann wahrscheinlich. Also.
Zieht sich.
Ha. Oh. Nee, hätte mal.
Der ist jetzt erst hier angekommen.
Da wird dann auch jeder, also ich hab auch mal ein bisschen Schach live gesehen, da wird dann noch immer noch zwischendurch 10 Minuten noch analysiert, was dann noch passieren kann und.
Genau.
Jetzt erschließe ich gerade, was das Schöne ist, beim Bier darüber zu schnacken, was als nächstes passieren könnte oder, Mensch, der Carlson, der hätte auch mal.
Also ich sag mal so, ich
hätte doch lieber
bin geneigt zuzugeben, dass Schach nicht unbedingt der klassische Zuschauersport ist. Also man muss schon irgendwie was mit diesem Sport verbinden, um da auch eine Freude zu haben. Aber zum Beispiel eins unserer oder ein Vereinsmitglied bei uns ist Ulrich Storck von der Zeit. Der arbeitet bei der Zeit irgendwie als Redakteur und da hat dann da auch immer bei der WM irgendwie so einen Schach Blog oder der schreibt da immer auch mit viel Leidenschaft drüber. Da connecten wir uns dann immer drüber, aber tatsächlich so ein Public Viewing in der Domschenke sieht so aus. Wir haben quasi Beamer, so Live-Übertragung.
Ich weiß, also ihr macht Figurentraining. Jedes Mal, wenn er den weißen Turm bewegt, muss einer.
Dann geht's Schnappschwer.
Also Saufschach ist natürlich auch
Saufschach.
Apropos.
Nein, aber
ja, der kommt nicht mehr.
Wir sitzen im Hinterraum der Domschenke und dann sitzen da irgendwie 30 Leute, schauen auf diesen Bildschirm, wo teilweise 10 Minuten nichts passiert. Und aber Spieler von uns haben, also bessere Spieler von uns, die haben dann tatsächlich 4-5 Laptops auf und die sagen dann jeweils an, ja, der Carlson, der spielt als nächstes bestimmt den Bauern dahin.
Oh ja, Wetten abschließen, welcher Zug als nächstes
kommt. Muss man Zugang zu haben. Ja.
Wobei ich Schach und Fernsehen total spannend finde, bei vollständiger Ahnungslosigkeit. Also Regeln schon mal gehört und früher mal irgendwie
als Fernsehen, wo kommt das denn im Fernsehen überhaupt?
Früher gab es nachts dann bei so WMs eine halbe oder drei
auf Bayern Stunden. 3.
Wahrscheinlich, ich weiß nicht mehr, durchgezappt auf irgendeinem dritten.
Ja, okay.
Haben dann so zwei Schachgroßmeister das Spiel nochmal auseinandergenommen und erzählt, was da gerade passiert.
Dann halt, ja. Aber es gibt dann quasi Schachseiten, die biedern sich dann quasi immer beim Fan an mit den Top-Kommentatoren, die dir das dann irgendwie analysieren. Und dann so, ja.
Der reine Kalb des Schachs.
Genau so. Ja, diesen Damenzug habe ich dann vor einer halben Stunde vorausgesehen. Und dann je nach Sympathiewert, wählst du halt dann deinen Experten aus.
Okay. Kennst du Kasparov, war mal im Sportstudio, kennst du das? Und der hat sich geweigert. Also ich kriege es nicht mehr so ganz genau zusammen, aber ich glaube, sie hatten irgendwie so 6 Bretter da aufgestellt und haben gesagt, aus welchem von seinen Spielen
das denn ist, sollte er sagen. Und da hat er sich geweigert, das zu machen. Sagen wahrscheinlich Leute, die Geschichte war ein bisschen anders, aber irgendwie so war sie. Und dann, ich glaube, es war Dieter Kürten, hat dann gesagt, ja, aber wieso, das kann sich kein Mensch vorstellen, dass sie das wissen und so. Und dann meinte er, ja gut, es kann sich auch kein Mensch vorstellen, dass im Hochsprung über 2,40 Meter gesprungen wird, trotzdem laden sie den Hochspringer nicht ein und legen die Latte auf 1,60 und sagen, springen sie da mal rüber.
Recht, oder? Ja, das fand ich auch ganz gut. Und man muss auch fairerweise dazu sagen, also dieses Public Viewing war dann quasi auch im Rahmen dieses Tiebreaks. Es gab am Ende quasi bei der letzten Schachwelt so eine Art Tiebreak, wo es dann um Schnellschach ging und dann, das ist dann schon spannend. Weil man dann irgendwie Zeitgutschriften bekommt, wenn man zieht, bekommt man 7 Sekunden drauf wieder und so und das ist schon, weil der Zeitdruck, ihr könnt es euch nicht vorstellen.
Nee. Das wäre super, ich wäre nach 8 Zügen matt, aber hätte einen Plus von 15 Sekunden. Zeitdruck ist echt.
Also ich hatte erzählt, hier Blitzschach, mein Bruder und ich, wir spielen immer 15 Sekunden pro Zug. Das ist brutal.
Also, ja, aber wenn du keine Ahnung hast, ist es wieder einfach.
Naja, weil wir wissen die Grundzüge und Rochade kann ich auf jeden Fall spielen, so viel kann ich sagen, aber das musst du erstmal in 15 Sekunden, musst du es erstmal peilen, was der Gegenüber gemacht hat und was er vielleicht vorhat und dann musst du dich wieder zurückerinnern, was du eigentlich mal für einen Plan vorher hattest, bevor er diesen Zug gemacht hat und das Brett sieht dann auf einmal ganz anders aus und dann, ach ja, da hinten steht ja noch das Pferd, aber kann ich den nicht und dann sind 15 Sekunden auch schon wieder vorbei.
Ich kenne Leute, die sind mit 15 Sekunden Zeit beim Mensch ärgerlich nicht überfordert. Also.
Aber seitdem du dich mehr rauchst, ist auch die Zuglänge egal, oder?
Spielst du Schach, Mike?
Ich beherrsche die Regeln einigermaßen und ich würde eine Rochade vielleicht auch noch einigermaßen hinkriegen. Aber und um meinen Sohn zu besiegen, reicht es noch. Aber ich befürchte, das ist nicht beim Fußball nicht mehr lange. Weil der spielt das jetzt in der Schule und ich glaube, der ist da wahrscheinlich bald mir überlegen.
Das ist auch das Erste, was man machen muss, den Vater besiegen.
Ja.
Ist man auf einem guten Weg.
Stimmt, das war
wie beim Fußball halt. März 2018 in Berlin, Kandidatenturnier für die WM-Herausforderung, habe ich mir hier noch aufgeschrieben. Mhm. Fährst du dahin?
Nee, aber ich werde sicherlich... nee.
Ich habe
mir das Auswärtsspiel in der zweiten Liga fährt ja auch kein Schwein.
Also.
Wobei, letztes Auswärtsspiel war Werder Bremen. Also da muss USP auch mal liefern. Das ist auch meine Forderung, die ich schon öfter hinterlege. Also da muss man dann auch.
Und Werder hat auch schon ewig eine Schachabteilung. Als ich bei Werder Fußball gespielt habe, da haben die in der Werder Halle in der Hemelinger Straße gespielt. Ist das heute noch so oder spielen die inzwischen im Stadion?
Das müssen Sie gucken. Aber es ist halt auch Werder 2 nur.
Ach so.
Egal. Aber das heißt, es gibt aber zumindest theoretisch auch die Möglichkeit, sich Ligaspiele live vor Ort anzuschauen.
Ja, klar, ja. Also wir haben, wenn wir zu Hause spielen, am Millerntor, dann werden so, also es gibt halt diesen Abteilungsraum da links hinten im Clubheim, da sind dann die ganzen Spiele. wir versuchen dann quasi vorne, das ist dann wieder was für die interessierten Leute, für die richtig interessierten Leute.
Nerds nennen wir es. Nerds.
Da werden quasi die Spiele, ein Spiel direkt analysiert, meistens das erste Brett, also dann werden die Züge eingegeben.
Auf dem Beamer dann, oder?
Genau.
Okay.
Und man hat aber theoretisch auch die Möglichkeit, dass es so ein Hightech-Brett ist, das quasi per Touch funktioniert. Und das übernimmt dir dann quasi direkt einen Zug in so ein Computerprogramm. Das kostet aber auch. Und am Ende, wir haben auch Abteilungsmitglieder, die quasi Fischbuden haben an den Landungsbrücken und die liefern dann zum Beispiel Fischbrötchen, damit man da sonntagmorgens um 11 nicht ganz.
Aber das heißt, der Zuschauer ist dann nicht im selben Raum.
Doch, kannst du, klar.
Nerven die nicht? Also wenn ich da mich irgendwie konzentrieren soll und
dann. Ja, guck mal, wenn 100 Uhr später da reinkommt. Wie von Jörn gefordert. Digga, okay, nee, ja,
zieh mal hier ran. Digga, du musst doch den Turm belegen.
Und die Dame sieht ja mal wieder gut aus heute.
Wo sind denn die Unterschiede? Also den Unterschied zwischen...
Schwarz und Weiß.
Danke, Johnny. Den Unterschied zwischen meinen technischen Fähigkeiten und den technischen Fähigkeiten von Mesut Özil, weil wir ihn ja hatten, kann ich mir ja vorstellen. Wo sind denn die Unterschiede zwischen deinen Fähigkeiten und denen vom Weltmeister? Zum Beispiel, also sind das
sind das Fähigkeiten, dass er besonders schnell sich irgendwie in Situation, dass er 5 Züge im Voraus denken kann oder und du kannst nur 2 Züge im Voraus denken, dass er einfach sich das besser vorstellen kann, dass er mehr weiß einfach oder mehr. Wo sind da die Unterschiede?
Ich glaube, also das zum einen auf jeden Fall, dass ich quasi nicht ganz so in die Tiefe gehen kann, dass ich quasi dann am Ende nicht so die ganz krasse Vorstellung habe, wie dieses Spiel ablaufen kann oder in welche Richtung es geht. Ich bin dann halt auch einfach nicht so gut ausgebildet, technisch. Also wenn man quasi eine Eröffnungslehre quasi als Technik ansehen würde, dann bin ich halt bei weitem nicht so weit wie so ein Großmeister. Der kann dann meistens, wenn ich kenne den Spanier zwar ganz gut in den ersten 10 Zügen, aber der kennt dann auch alle Varianten, die jemals gespielt wurden, so nach dem Motto. Und ja, dann, ja, ich glaube, das sind so. Ich glaube, man muss auch unfassbar mental stabil sein. Weil es ist dann doch eine Drucksituation. Es ist blöd, weil man es noch nicht selber erlebt hat, kann man es nicht fühlen, gewissermaßen.
Ja, das habe ich schon mal gehört.
Ach, echt? Ja, also, aber man muss halt, man muss mental, glaube ich, unfassbar stabil sein, dass man quasi auch die Leistung abrufen kann, wenn es drauf ankommt.
Ja, man braucht mehr mal das Thema Ablenkungsresistenz, braucht man wahrscheinlich auch, damit man die Zeit, die man dann hat, auch so effektiv nutzen kann.
Ja, und Schach ist halt oftmals auch eine Inselbegabung, beziehungsweise. Also, dass man halt total irgendwie so analytisches Denken und Vorausdenken und auch irgendwie Intuition. Ich glaube, viel hat auch mit Intuition zu tun. Carlsen ist ja quasi relativ bekannt dafür, dass er auch viel mit Intuition macht in gewissen Situationen, dass er das dann als richtig anerkennt. Ich glaube, das sind so große Unterschiede. Also ich hätte zum Beispiel noch viel mehr Potenzial, wenn ich mich wirklich mit irgendwelchen Computerprogrammen aus... Aber ich will mich einfach nur ans Brett setzen und spielen. Das ist so.
Wichtig ist auf dem Platz.
Wichtig ist auf dem Platz, genau.
Ein Brett. Wichtig ist ein Brett.
Und am Ende, wenn ich mir das anschaue, wenn, also quasi, da kann ich wirklich Schachspieler auch nur bewundern, die das quasi vor dem digitalen Zeitalter gemacht haben. Da gibt's ja quasi zu einzelnen Eröffnungen gibt's 200 Bücher, die dann 500 Seiten füllen. Weil dann musst du ja quasi dann ständig so diese, ja, aber wenn du dann im dritten Zug den machst, dann geht's so weiter. Aber wenn du dann im vierten Zug den machst, geht's dann so weiter und es ästelt sich dann irgendwie so unendlich auf und ja. Sowjetische Schachbücher sehr zu empfehlen.
Aber das ist doch auch Teil des Trainings dann, dass die das alles auswendig lernen irgendwie, ne?
Ja.
Das finde ich so krass. Also so, weil von draußen drauf geguckt hätte ich jetzt gedacht, so diese Intuition und dann versucht man halt irgendwie zu berechnen, was von da möglich ist. Aber weil es eben so viele Möglichkeiten sind, das auswendig lernen, die erfolgversprechendere Strategie offenbar.
Ja, aber wenn okay. wenn du halt dann bei so WM-Partien dann auf einmal siehst, da hat Carlsen wohl die Variante aus dem Schachwettkampf 2002, da und da hat er wohl noch nicht gesehen. Das muss er improvisieren, da denke ich mir auch, boah.
Oder ist es absichtlich?
Der muss seine Lösung Profi besser sein.
Also ich finde es sehr beeindruckend, Schach-WM habe ich auch so ein bisschen verfolgt, in welchen, also so als Laie, wenn man da guckt, in welchen Situationen diese Großmeister oder dann in dem WM-Finale dann die beiden, in welchen Situationen die aufgegeben haben. Da siehst du in Schachbrett, da stehen noch alle Figuren und man denkt, ja. Und dann sagt der eine, ich bin Schachmatt. Sagt der eine, ich bin Schachmatt. Und man denkt ja, dann so, genau. Hä, wie soll das denn? Hä, also, du stehst auf jeden Fall noch nicht Schach. Und schon mal gar nicht Schachmatt. So, aber, also,
ja. Genau. Ja, das hat dann auch genau mit dem zu tun, was ich vorhin meinte, dass man irgendwie dann auch den Gegner kennt, auch von der Spielstärke her und dann einfach weiß, okay,
wird eng
jetzt. Der Zug war geil, dann ganz ehrlich, das muss ich mir jetzt irgendwie nicht geben, noch hier ewig zu sitzen und dann, ja, ich halt lieber ein Paket aufgeben oder so.
Aber das ist halt auch so, wenn unser eins dazu guckt, denkt man halt so, der Zug war völlig banal, aber weil die 3 Züge in die Zukunft denken, ja. Sozusagen so, Alter, was da gerade passiert ist.
Ja, und auf dem Level kommt es ja dann quasi auch nur auf Nuancen an. Das kann dann quasi so ein ganz kleiner Stellungsvorteil sein, der alles kaputt macht Richtung Endspiel und dann ist halt oder relativ oft, das ist dann so ein Beschnuppern quasi in der Anfangsphase, merkt man halt, oh, Kacke, du bist auf die Variante vorbereitet, junger Mann, dann machen wir Remis. Das kommt ja auch sehr oft vor, dass es nach 7 Zügen irgendwie heißt, Remis. Da denke ich mir dann auch immer, boah, okay, so ein bisschen mehr hätte der da bringen können, aber ja.
Wie viele Mitglieder hat die Schachabteilung?
Um bei 160 bis 180, würde ich sagen.
Und nee, sind Frauen davon? Weißt du
das? Nee. Ich würde sagen, eher mehr passive als aktive. Also, ja.
Gut. Also wer sich das mal anschauen möchte im Sinne von, ich überlege das tatsächlich auch im Verein zu betreiben, kommt vorbei, dienstags 19 Uhr Clubheim.
Genau so.
Wer sich über die Abteilung generell informieren will, kann das auf eurer Homepage tun oder auf eurem fantastischen Twitter-Account.
Genau, oder auf Facebook.
Ja. Twitter-Account war FC Pauli Schach einfach.
Ja, genau. Okay.
Und
betreust du den?
Ja.
Der Humor-Level ist dort durchaus gegeben, muss ich sagen. Kann man gut folgen. Und dann kann man bei den St. Pauli Open im Juli auch vorbeikommen und zugucken, oder?
Genau. Vielleicht erwähnenswert noch wäre, dass wir als, also vereinsgeschichtlich, dass wir 70 Jahre alt werden dieses Jahr, als Abteilung. Also
im Durchschnittsalter.
Nee, Moment, das liegt drüber. Ja? Ja, klar. Ja, also wir freuen uns auch immer über Nachwuchs und ja. Genau.
Bist du der Jüngste?
Nee. Aber man muss schon zugeben. Was halt schön ist, dass wir uns wirklich irgendwie, also dass sich da, also zum Beispiel bei uns in der Abteilung ist ein Tenor der Staatsoper, ist Vereinsmitglied zum Beispiel. Also das finde ich dann
der
halt
Tenor auch. Tenor der Staatsoper?
Ja, also ein Tenor quasi, der in der Staatsoper.
Also es treffen sich Welten.
Es treffen sich Welten, ja. Also genau. Ich habe schon mal gegen den deutschen Hockey-Nationaltrainer gespielt, der da auch leidenschaftlicher Schachagent ist und ja.
Welchen denn? Den aktuellen?
Nee, der Olympiagold geholt hat.
Peters.
Ja, genau.
Ja, der HSV die Jugendabteilung.
Ist das Peters? Der ist doch jetzt auch zum Fußball gewechselt. Also nicht Bernhard Peters,
sondern... Ja, der ist zum DFB gewechselt, ja.
Also, ja, wo halt auch wo Endo auch herkommt. Also unser Videoanalyst, ja.
Was man gerade nicht gesehen hat im Internet, ich habe das nochmal nachverfolgt, als Tim HSV gesagt hat, hast du ein bisschen geblitzt in den Augen.
Also kleine Herzchen zu sehen.
Alte Heimat.
Ja, und ich komme gleich drauf, wie der heißt. Ingo.
Anderbrügge.
Ingo. Samaroni.
Was ich tatsächlich, um quasi den geschichtlichen Teil noch ganz rund zu machen, was ich rausgefunden habe, und da wären wir auch über Infos froh. Es gab wohl der erste Vereinsmeister, offizielle Vereinsmeister unserer Schachabteilung war Günther Reuters. Und er hat wohl auch in der ersten Mannschaft gespielt, Fußball. Und wurde in der Hamburger Presse der Schachprofessor genannt. Aber ich habe ihn leider nicht gefunden.
Okay, was suchst du konkret? Unterlagen zu ihm?
Ja, genau. Also wer irgendwas über Günther Reuters sagen kann, ich bin dankbar, weil ich für den Blickpunkt mal irgendwie was zum Vereinsjubiläum eben schreiben will demnächst. Okay.
Wird es eine Festschrift geben?
Eine Festschrift wird es nicht geben, aber...
Aber ein Artikel im Blick.
Ja. Und auch einer der Urgründer der Schachabteilung, die quasi seit Ende der 20er Jahre schon Schach spielt beim FC St. Pauli, war auch der Erfinder der Vereinsfarm Amandus Viert. Hm. Der war einer der ersten, der da...
Habt ihr denn auch braun-weiße Schachfiguren?
Ja, also Bretter sind braun-weiß tatsächlich. Von daher.
Ah, das liegt mir in der Zeit auf die Zunge. Gibt es Maße, die ein Brett zu sein hat, also mindestens oder höchst?
Ich glaube nicht. Wobei, im Wettkampf vielleicht schon.
Ich finde es ganz witzig, wenn alle mit so großen Figuren spielen müssen.
Ja, so wie irgendwo am Strand. So.
Wie im Park, dass du einfach nur
deinen
Springer nimmst. Und
wie viele Schachbretter hast du zu Hause und was sind deine obskursten Varianten? Hast du so ein Bart Simpsons Schachspiel oder so ein Kram?
Oder so ein St. Pauli gegen HSV Schach mit den aktuellen
Spielen? Ja, ganz geil, wo man die Trikots überziehen. Ich hatte mal tatsächlich einen Saufschach.
Also Schnappschwert, oder?
Ja, es geht in die Richtung. Also Saufschach besteht quasi aus einem Schachbrett und die Figuren sind quasi Schnapsgläser, die dann bedruckt sind mit der jeweiligen Figur, zum Beispiel der Dame weiß. Und wenn man quasi den Bauer raushaut irgendwie vom Gegner, muss man den Schnaps trinken, ja.
Und das habe ich auch zu Hause, nur ohne Brett. Und
das war wer trinkt, dessen Figur geschlagen wurde? Oder der
dann trinkt quasi die Figur des Gegners und irgendwie nach spätestens 4 Partien ist es dann einfach, ja, yeah, geil, Dame gegen Bau, ey. Ja, nee, aber ich habe tatsächlich ein schönes Brett mit dem passenden Figurensatz und auch eine Uhr habe ich mir irgendwann mal gegönnt. Hm. Ja, aber ich bin jetzt irgendwie kein Sammler, aber es gibt es bestimmt auch.
Okay.
Aber hat man das aus Holz? Ist das schon?
Meine sind aus Holz, ja.
Möchtest du zur Schachabteilung oder generell zum Thema Schach noch etwas loswerden? Oder
hast vor allem vom zweiten Zettel, ich kann noch was.
Von der Rückseite, ne?
Der zweite Zettel ist ja quasi weiß. Nö. Nö. Also hier die Reiskorn-Legende kennt ihr? Oder lassen wir das weg? Dann lassen wir das weg.
Ich kenne sie, ja. Weil du mich so anguckst, aber ich habe dich gefragt.
Reiskorn-Legende? Was?
Oh, da habe ich in Mathe siebte Klasse, also war das, glaube ich.
Ja, ne? Yeah. Ah, da ist einer wach. Ja.
Ich habe so keine Ahnung, wovon ihr redet.
Also, die Geschichte geht doch.
Wie Schach erfunden wurde im 4. Jahrhundert nach Christus in Indien, war wohl ein despotischer König und ein Untertan wollte ihm quasi milde stimmen und hat ihm quasi ein Spiel gebaut, wo der König zwar der Wichtigste ist, aber wo klar ist, dass alle anderen drumherum auch eine Rolle spielen, sei es der Bauer, sei es der Turm, sei es der Minister, wie die Dame im persischen oder im orientalischen Raum noch hieß. Und der fand es total begeistert, da hat er gesagt, pass auf, mein Freund, total geiles Spiel und du bekommst jetzt eine Belohnung von mir. Und zwar, du darfst, durftest dich's aussuchen, da hat er gesagt, pass auf, mein König, wir legen ein Reiskorn aufs erste Brett, aufs erste Feld und im zweiten Feld potenziert sich das quasi hoch zwei. Und der König, boah, krass, was für ein geiler Deal, komme ich komplett gut weg. Und es wird sehr oft als mathematisches Rätsel eben benutzt.
Ach so.
Weil auf dem 64. Brett des Schachbretts sind es dann auf einmal 18,75 Trillionen Reiskörner.
Neulich gerade irgendwo einen Artikel gelesen, dass das irgendwie, wie oft man die Welt ernte, bla, also es ist unfassbar viel. Das kannst du denken? Nicht?
Nee.
Faszinierend. Also, gar nicht mathematisch faszinierend, sondern einfach, das hört man gefühlt alle Vierteljahr irgendwo, deswegen.
Du mach nichts, Mark. Du sollst auch nicht immer ins Bett gehen, als du da rausgegangen bist.
So. Womit wir bei PlayStation und unserer letzten Frage wären im Quizspiel, weil in der Folge 19 Jan-Philipp Kaller uns erzählt hat, wie sein Speed-Rating in FIFA 15 war. Das ist die letzte Frage, meine Damen und Herren. Also, ne, ihr habt 6 Fragen gehört zu Timo Schulz, zu Fabian Boll, zu Jan-Philipp Kaller, Philipp Herwagen, Evalin, Andreas Rettig. Wenn ihr die jetzt in den letzten, ich glaube, wir sind bei über 3 Stunden, nicht alle mitgeschrieben habt und ihr kommt nur auf 4 Antworten, schickt trotzdem mal her, wer weiß, ob es irgendjemand schafft, alle einzusenden.
Was war denn jetzt die Frage?
Also nochmal Jan-Philipp Kaller, wie ist das Speed-Rating von Jan-Philipp Schnecke Kaller in FIFA 15.
Hast du zwei ihn da noch mit Ralf Gunisch verglichen in der Sendung?
Ich weiß es echt nicht mehr.
Also, ja.
Okay. Ihr habt 2 Möglichkeiten, das rauszufinden. Entweder ihr spielt FIFA 15 nochmal, wenn ihr es noch habt, oder ihr hört die Millanton-Folge Nummer 19. Viel Spaß. Und wie gesagt, alle 6 Antworten dann gerne in irgendeiner Weise formlos an blog@übersteiger.de. Zu gewinnen gibt es ein Trikot des FC St. Pauli, eine Black Flag Mütze des Fanladen oder einen kein Fußball den Faschistenbeutel. Auch vom Fanladen.
Das ist eigentlich die letzte Frage, ist die einzige Frage, die man auch anders rauskriegen kann, als das gehört zu haben oder nochmal nachzuhören.
Ich glaube, die Philipp Herwagen Frage
könnte man noch. Ja, okay.
Andreas Rettich-Frage kann man zumindest versuchen.
Ja, aber wir lesen sie jetzt nicht nochmal vor, weil wir es nicht zu leicht machen wollen. Und wir sind so gespannt. Und auslosen werden wir das in der nächsten Sendung. Das heißt, in Pi mal Daumen 20 Tagen, also ein Tag vor der nächsten Sendung, wäre dann ein Sendeschluss. In diesem Sinne freuen wir uns alle auf 3 Punkte gegen Heidenheim, Nürnberg und Ingolstadt.
Das heißt, 3-mal unentschieden.
Bedanken uns nochmal bei Jörn für deine Zeit und die Einblicke in ehemalige Karlsruher Umstände und die Schachabteilung.
Umstände.
Ich glaube, wenn du so ein Gelbfüßler
Zustände.
Hast. Du hast echt 3 Stunden 20 gewartet, bis du die Gelbfüßler bringst.
Doch. Und du hättest mal gerade hören müssen, wie ausgeatmet. Ich habe kurz gedacht.
Aber weißt du, woher jetzt kommt?
Nee.
Jetzt aber!
Weil die badischen Truppen früher immer gelbe Socken getragen haben.
Ach, die Bedenser.
Genau so.
Ja? Die haben immer gelbe Socken getragen. Hatten die keine andere Farbe?
Da muss ich auch mal dem SWR eine E-Mail schreiben und sagen, warum man beim K2SC nicht von Partnern reden kann im Videotext. Also da ist man dann auch. Da hört's auf. Was?
Beim SWR sogar. Da passieren dann solche Fehler. Ja, genau
so. Ich glaube, das ist kein Fehler.
Nee, das war mutwillig, oder?
Wir haben zwar über Kautzinski, ich habe letzte irgendwie über Twitter habe ich Coach Zinski auch als
Klaus Kinski.
Klaus Kinski, über Klaus Kinski haben wir uns unterhalten und über Diamantakos, aber gar nicht über den KSC an sich. Die sind ja ein bisschen auf dem Vormarsch in der dritten Liga jetzt nach dem schwachen Start, oder?
Ach du, bei Werder Bremen 2 mit 2-0 verlieren unter der Woche ist auch dann.
Sehr betreten.
Falsches Thema,
ich glaube. Wir beenden das an dieser Stelle. Also.
Der Ausflug auf Platz 11 hat sich richtig gelohnt.
Wir werden uns bei iTunes hinterlassen Rezensionen, beantwortet unsere Quizfragen und wir sprechen uns wieder in 3 Wochen. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Tag der Sieger sein, der Sieger.